Olli und Thomas, wie geht's euch?
Hallo Benjamin, mir geht's ganz gut.
Hallo Benjamin, ja gut, ja? Schön.
Ich bin heute ein bisschen müde.
Ja?
Ja, sieht man mir das auch an?
Nee, aber man merkt es anhand deiner Aussagen und was du so vom Stapel lässt.
Bis jetzt habe ich doch noch gar nichts vom Stapel gelassen.
Wir sitzen ja schon über eine Stunde hier.
Ah, jetzt hast du die Illusion geraubt.
Glaubst du wirklich, die Leute denken, dass wir in dem Moment anfangen zu existieren, sobald sie diesen Podcast anmachen?
Ich will einfach mal mit der Illusion aufräumen, dass Benjamin so ein toller Mensch ist. Ja, ich meine, er kommt, sobald das Mikro an ist, ist Benjamin immer super drauf, ja, und erquickt uns hier mit seiner guten Laune, aber so kurz vorher, es hatte ich Angst.
Weißt du, was ich jetzt mal mache? Was Olli denn? Hat ja gerade wieder dieses Schneiden mit der Zunge gemacht.
Ja,
so,
das Aufschneiden.
Und das schneide ich ja wirklich konsequent immer aus dem Podcast raus, weil ich das hasse. Ich mache jetzt mal hier eine Strichliste, wie oft er das macht. So, ich mache schon mal einen Strich.
Pass auf. Du hast nämlich die tolle Angewohnheit und das ist auch bei mir bei Rotz und Wasser so.
Da hat mich Thomas schon mal drauf angesprochen.
Ja, wenn ich den schneide. Manchmal schneide ich so 20 Minuten aus dem Podcast und das ist dein gleichzeitiges Sprechen und Schneiden. Ich kann das gar nicht.
Okay, ich weiß auch gerade, nee, das meine ich nicht. Thomas hat mich mal drauf angesprochen auf mein komisches Räuspern
ab. Ich habe dich angerotzt dabei.
Mhm. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich, du machst ja die Strichliste. Dieses gleichzeitig sprechen und
schneiden. Okay, ich achte jetzt darauf und gucke mal, wie viele Striche zusammenkommen.
Aber dieses ist ja eigentlich auch nur eine Überbrückung, so wie ö oder ne, ja?
Ich sag zum Beispiel immer, na, soll ich das sagen, dann achten die Hörer drauf. Ich sag nämlich immer so, 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 so.
Weißt du, was du auch ganz oft sagst?
Was?
Das Problem ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist eine Aussage, die ich auch früher ganz oft gesagt habe, bis mich mal meine Schwester darauf angesprochen hat. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du sagst, das Problem ist, das ist negativ?
Ist das, wenn man ständig sagt, die Sache ist die?
Ja, aber das Problem ist, dass man eigentlich nur was Negatives immer im Kopf hat und formuliert.
Naja gut, wenn man auf ein Problem ansprechen möchte, dann darf man ruhig das Kind beim Namen nennen.
Ich jetzt sagen, das Positive ist, dass die Musik schlecht ist?
Oder? Das Positive ist, dass die Musik nicht ganz so gut ausfällt.
Das Positive ist, das wird er nicht überleben.
Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder zu dritt sind. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale. Heute aus dem Studio Hecke.
Ja. Lässt er dich ruhig aus, Thomas? Thomas wollte noch was sagen.
Nee, du hast es immerhin heute mal geschafft, das Licht anzumachen. Deswegen ist es hier sehr freundlich hell.
Okay. Ich muss sagen, es stört mich eigentlich ein bisschen. Mir ist es zu hell.
Ja,
ich
mir auch.
Ich bin da so wie Olli. Ich mag mehr so dieses Gemütliche. Ja. Jetzt stelle ich mir auch gerade vor, du hättest einen weißen Kleiderschrank.
Ja.
Und so Kerzenlicht und so.
Da wollte ich nämlich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Wir sitzen meistens vor Thomas' Kleiderschrank mit Kerzen. Und mir wirft er immer vor, es ist hier zu dunkel.
Witzig. Letztes Mal, als ich die Kerzen angezündet habe, hast du dich gefreut, weil du das stimmungsvoll
fandest. Ja, weil ich das ja auch schön finde.
Ja, das sagt doch Olli gerade.
Ja, aber bei mir beschwerst du dich immer, dass es so stimmungsvoll ist.
Nee, bei dir ist es einfach nur düster. Ach so. Haben wir ja schon mal in diesem Podcast erwähnt, dass du im Hinterhof im Erdgeschoss wohnst und bei dir Gitter vor den Fenstern sind.
Und ich nicht auf der Sonnenseite wohne.
Ja, und dass ich das furchtbar finde, diese Gitter im Rücken zu haben.
Also ich glaube heutzutage...
Die tun dir nichts, Thomas.
Ja, aber ich komme hier so eingesperrt vor bei dir.
Also ich glaube heutzutage darf sowas nicht mehr gebaut werden.
Ja, was ist, wenn es hier brennt?
Was ist, wenn es im Eingangsbereich brennt?
Ja, Benjamin, was ist, wenn ich im 9. Stock wohne und es im Eingangsbereich brennt? Soll ich dann aus Fenster springen und
alles? Na, die Chance, dass du dich am Fensterbrett außen ran hinunterhangeln kannst, ist höher als wenn dein Eingangsbereich.
Weil ich so sportlich bin.
Ja, natürlich.
Da kann ja die Wohnungsbaugesellschaft nichts.
Genau.
Aber wenn du nicht so sportlich bist.
Stimmt. Also die sagen dann auch, wenn du unten ankommst, sagen sie ja selber schon.
Aber als Beispiel, es brennt im 9. Stock.
Ja.
Jetzt ist da die Feuerwehr und breitet so eine Sprungplane aus. Du könntest rausspringen.
Das ist dann richtig, wenn ich so lange überlebe.
Aber hier wäre das jetzt so.
Es brennt im Eingangsbereich.
Und wir sterben einfach. Ja. Und dann können sie dich geröstet von diesen Stäben runterpulen.
Um den Hörern auch noch ein bisschen Spannung in dieses Thema zu bringen. Ich habe sogar eine Kerze angemacht.
Ist das spannend?
Naja, weil wir ja gerade hier Angst haben zu verbrennen und hier nicht fliegen zu können.
Also. Oh, da muss man wirklich zu sagen. Nebenan dieses große Zimmer. Oh, hoppla. Dieses große Zimmer nebenan, wo er seinen Laptop und so hat und sein technisches Equipment. Ne?
Ja.
Da
hast du eine Bombe versteckt.
Nein, noch besser. Ich habe mal Olli besucht zur Weihnachtszeit.
Stimmt.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und wir sind nebenan, gucken irgendwas an seinem Computer. Und Olli ist ja so, was man nie denken würde, so sehr weihnachtlich. Der dekoriert hier mal alles mit Adventskalender und so alles. Hat dann auch Kerzen angezündet. Und ich weiß nicht, wie lange wir drüben waren. Und ich muss auf Toilette, gehe aus dem Zimmer hier in das Wohnzimmer. Und der Adventskranz fängt gerade an zu brennen.
hätten wir das nicht gemerkt.
Ja,
also wäre Thomas nicht auf Toilette gegangen.
Dann hätten sie mich hier von deinen Gitterstäben runtergepult, geröstet. Weil sonst hätten wir das nicht gemerkt.
Dazu muss ich dir noch sagen, das Gitter hinten kann man aufmachen. Aber wie lange das dauert, das Fensterbrett da abzuräumen?
Ja, soll ich das durchbeißen mit meinen Zähnen? Oder hast du, hast du mal einen Schraubenzieher in der Hand? Man kann
es öffnen.
Will ich heute noch sehen.
Hätte ich dir aber nicht verraten.
Ach so.
Ich wäre mit dir hier verbrannt, nur um dir das nicht zu verraten.
Aber jetzt kommt ja noch der Knaller, pass auf. Ja. Der hat angefangen zu brennen, der Adventskranz.
Und Olli hat Öl gesucht.
Fast. Er hat es gelöscht und dann beschwert er sich, wie dumm die Firma ist, sowas herzustellen, dass sowas abbrennen kann.
Ja. Ja und?
Ja, hast du vielleicht mal dran gedacht, so wie du die Kerzen platziert hattest, dass es total
bescheuert war? Genau das war das Problem. Ich habe die Kerzen nicht platziert. Die waren da schon so drinne.
Ja, aber es war so witzig, wie du dich wieder darüber aufgeregt
hast. Naja, weil ich die Kerzen halt nicht platziert habe.
Ja, aber immer sind die anderen schuld.
Na, weil ich die Kerzen nicht platziert habe. Gut.
Super Überleitung. Kerzen sind heiß. Und wisst ihr, wo es noch heiß ist?
In Kalifornien?
Ja, und in der Hölle.
Ach so.
Und wisst ihr, wo die Folge heißt, die wir heute besprechen?
So, der Satan, nein.
Ich bin auch komplett raus.
Es wäre aber so ein typischer Drei-Fragezeichen-Titel, ne? Die Satansklaue des Wahnsinns oder so.
So ähnlich finde ich heute den Titel fast, wenn ich mir die Folge... also der Folgentitel mit dem Folgeninhalt zu vergleichen, ist so, als ob man sagt, Salz ist gleich Zucker.
Mhm. Also widersprüchlich.
Sehr widersprüchlich.
Ja. Hier ist übrigens noch eine kleine andere Spannung mit im Raum. Wir haben uns nämlich eine Pizza bestellt und die könnte jeden Moment kommen.
Genau.
Aber wir machen den Schnitt.
Wir werden nicht essen hier beim Reden.
Schade, ich weiß, dass Leute es lieben, wenn man im Podcast isst und dabei spricht.
Benjamin liebt das. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der das so...
Nein, Benjamin liebt es in den 3-Fragezeichen-Hörspielen. Wenn, ich weiß gar nicht, wie voll sich Justus Jonas das Maul packen kann. Also ich glaube, je mehr Essen im Mund, desto lustiger ist es für Benjamin.
Ich bin auch richtig enttäuscht. Das kommen so eine Folge gar nicht mehr vor. Die ersten 4 Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, ja, da kam immer so eine Essensszene vor. So, alles also, weg.
Kommt nicht mehr vor. Ich kann dich beruhigen. Es gibt ja noch sehr, sehr viele Folgen, gerade im 100er-Bereich, wo sowas ausführlich vorkommt.
Oh, es ist schön. Gibt es auch, gibt es noch eine Folge, wo Bob so ein bisschen sauer ist und auch isst? So.
Du hast doch mit Bamin die Musik des Teufelsfolge aufgenommen.
Ja.
Und Bamin liebt ja den aggressiven Bob.
Ja.
Wie war das so? Kannst du irgendwie so nochmal so Backstage-Hintergrundwissen jetzt hier bringen, wie er sich in der Folge verhalten hat, bei der Aufnahme?
Ich habe Benjamin noch nie so glücklich erlebt.
Wirklich? Hatte er so Sabber um den Mund vor Freude?
Sterne in den Augen, Sabber in den Mund, Dauerständer während der ganzen Aufzeichnung.
Ist das widerlich?
War alles,
alles wegen Bob.
Ja, und ich habe dann immer zu Olli gesagt, du musst den Ständer bitte wegstreichen. Okay, streicheln, wollte ich sagen. Aber können wir.
Habe ich aber nicht gemacht, wollte ich nur noch
dazu. So, Notiz für mich.
Wo kommt der Schnitt hin?
Minute 8. Schneiden.
Gut.
So. Alles klar. Ja, in der Hölle ist es heiß. Und die Folge, die wir heute besprechen, heißt die 3 Fragezeichen und der höllische Werwolf.
Wie war Thomas mit seinem Wortwitz haben verrecken lassen?
Ja, aber richtig.
Weil er fing ja an, es ist heiß in der Hölle. Und wie heißt die Folge heute?
Am langen Arm hast du mich verhungern lassen.
Ich muss auch sagen, warum heißt die Folge nicht nur der Werwolf, sondern warum noch der höllische Werwolf?
So, pass mal auf, mein Freund. Jetzt komm. Ich kann diese Fragen beantworten.
Kommen wir nochmal drauf zurück.
Die allgemeinen Fakten.
Allgemeines.
Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 42.
Glaube ich nicht.
Das in USA die Ersterscheinung war am 12. September 1985. In Deutschland 1988. Ich weiß nicht wann, ich habe es nicht rausgefunden. Wenn du jetzt fragst, warum weißt du, wann es in USA auf dem Tag genau erschienen ist und warum nicht in Deutschland? Weil meine Informationsquellen das nicht hergegeben haben.
Gut, da hast du wahrscheinlich in einer nachgeguckt.
Ja, Hörspiel Nummer 43 ist das auch. Erschien am 1.10.1988 mit einer Länge von ca. 50 Minuten. Und die Autorin ist unsere Mary Virginia Carey.
Habe ich von der schon mal was gehört?
Du nicht, aber Olli mag sie, glaube ich, weil sie unter anderem den Ameisenmenschen verfasst hat. Oder den höllischen Werwolf. Den höllischen Werwolf. Oder den,
wirklich?
Oder den Höhlenmenschen.
Oh, dann mag ich die Autorin.
Und eigentlich. Die bedrohte Rentsch ist auch aus ihrer Feder.
Oh.
Eigentlich hat sie ein gutes Händchen für spannende, mystische Folgen.
Oh.
Ob das auch auf diese Folge hinhaut, das werdet ihr gleich erfahren, wenn wir darüber reden.
Ja.
Übrigens, weil du ja gerade gemeckert hast, warum heißt die Folge der höllische Werwolf? Im Original trägt sie den Titel The Mystery of the Creepshow Crooks. Was in etwa übersetzt heißt, Gruselshow-Gauner.
Fangen eigentlich alle englischen Originaltitel mit The Mystery Of an?
Ja, bis auf diese Find Your Fate-Folgen, die heißen an mit The Case Of...
Ah, ja. Ich war übrigens letztens in einem Drei-Fragezeichen-Forum. Mhm. Ja, nicht Rocky Beach Com, sondern, Quatsch, eine Facebook-Gruppe. Und da wurde ganz stark diskutiert, und was den Fans richtig auf die Nerven geht, was ich auch schon mal gesagt habe, was Thomas nicht nachvollziehen konnte, dass manche Folgen heißen und... und manche nur...
Todesflug zum Beispiel.
Darüber haben wir aber schon
gesprochen. Ich weiß, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Und da hast du gesagt, ja, hab dich nicht so affig. Es gibt aber ganz viele...
Das sage ich bei allem, was du sagst.
Ach so, gut. Ja. Es gibt ganz viele Fans, die sich bis heute fragen, warum ist es manchmal so und nicht? Und warum es da keine Gleichmäßigkeit gibt?
Darf ich eine Sache dazu sagen?
Thomas sagt, meckert nur, dass du dich nicht so affig haben sollst, weil er keine Erklärung dafür
hat. Nee, weil ich hasse die Stimme von Benjamin.
Ach so.
Ich kann das Gesabbel nicht hören. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Danke.
Ich bin immer froh, dass du bist in meine Bereicherung.
Ich freue mich.
Für mich ist es, habe ich aber auch schon gesagt, die drei Fragezeichen und ... ist für mich ein Kern der Serie, weil du und ich, also ich zeige jetzt auf Olli, ja damit so erzogen worden sind, sage ich jetzt mal. Wir kennen es ja nur mit und.
Ja.
Gut, jetzt bin ich gespannt, auf was du jetzt, was
sie da aussieht. Ich möchte auch hinaus, dass ich das auch nicht mag, wenn kein und im Titel ist, sondern... Das gehört so für mich dazu.
Ach, auf einmal.
Aber Benjamin
sagt, das hat er doch letztes Mal gesagt. Nee, weil Benjamin sich immer beschwert. Egal was. Er beschwert sich darüber, dass wir ihn Peter aussprechen.
Habe ich doch nie gemacht.
Naja. Wie denkst du denn darüber? Findest, ist es dir egal? Oder sagst du, ich finde es mit dem und gehört dazu und es soll so sein?
Na, mir ist es egal. Benjamin soll sich mal nicht so affig haben.
Danke.
Es geht doch darum, wenn man die Bücher oder die Hörspiele im Schrank hat. Dann steht da mal und, mal nicht, dann wieder und.
Ach, das macht dich irre. So,
mach ich
als,
nicht.
Als wenn zum Beispiel das von einer Serie nicht den gleichen Rückenband hat.
Boah, das ist ganz schlimm.
Das ist kennst du das noch, wenn früher, es gibt ja auch immer diese Motive bei den lustigen Taschenbüchern, diese, wo hinten die Bilder drauf sind und immer ein Jahrgang ist ein Bild komplett. Und kennst du das, wenn manchmal ein Band einen anderen Farbton hatte als das übrige Bild? Dass der Gelbstich ein bisschen tiefer war, so dunkler als die anderen.
Gab es wirklich so?
Ja,
so
gab es sowas. Ja, gab es. Ja. Da müsstest du ja auch.
Das musst du mir mal zeigen, weil du hast ja wirklich eine ganze Wand voll mit diesen
Sachen. Ich habe nicht nur eine ganze Wand voll, ich habe ein Bücherregal voll, was überquillt. Ich müsste eigentlich anbauen.
Thomas hat nicht eine ganze Wand voll, sondern auch ein Bücherregal.
Nein, das Ding ist, ich kann gar nicht alle präsentieren, weil ich sie... Ich
stelle mir das gerade bildlich vor, unten ein Bücherregal.
Ja. 10-1, witzig.
Nee, eine Sache noch, die lustigen Taschenbücher sind aber alle nichts wert, ne? Also nicht in dem Sinne...
Ich habe mal gelesen, wenn du in den Kiosk gehst, in dem Moment, wo du es kaufst, verlierst die Hälfte am Wert.
Das ist wirklich niederschmetternd, oder? Da ist was du wirklich akribisch gesammelt hast mit den Bildern, was eigentlich auch alles gar nicht mehr so leicht zu bekommen ist, oder?
Naja, doch. Warst du schon mal hier in Berlin auf einem Trödelmarkt? Nee. Geh mal hier an den wenn ich das schon wieder höre. Hier, Friedrichstraße. Da gibt's doch, den kennst du ja auch, ne? Und da hat einer einen Stand, der hat, glaube ich, alle Bücher doppelt und dreifach da.
Okay.
Und der will auch nicht viel Geld dafür, weil... der verkauft da alles und der will auch nicht viel Geld. Der guckt auch nicht irgendwie, was die wert sind. Hauptsache, er verkauft die.
Wenn ich an lustiges Taschenbuch denke, muss ich immer an diese 80er, 90er, an diesen Werbespot denken, wo dieses, ich glaube, das ist in der Brusttasche. Das
mit dem Flugzeug, wo der ins Flugzeug steigt und dann sich so die Jacke bewegt.
Ja, bewegt er da ist so...
Den finde ich online nicht. Ich suche den immer, den gibt's nicht online. Den
kenne ich lustigerweise auch.
Ja, und dann setzt er sich so noch neben die Frau und dann liest er das... Und dann nimmt sie ihm doch das Buch am Ende weg und so, ne?
Ich kann mich nur an diese eine Szene erinnern, dass es in seiner Tasche so sich bewegt alles.
Ja.
Und auch so Geräusch, man hört so Lachen und sowas.
Ja, du hörst Donald Ducks quaken.
Genau. Und das hat mir als Kind ein bisschen Angst gemacht.
Ach so.
Deswegen bin ich so nicht so der lustige Taschenbuch.
Deswegen bist du nicht so der Horrorfilm-Fan. Nee.
Naja, auf jeden Fall. Das ist das lustige Taschenbuch, eine tolle Investition.
Ja.
Wir machen jetzt hier mal weiter. Ich habe schon.
Oder fang einfach mal an.
Ich fange jetzt mal an.
Ich hätte gerne mal das Cover gesehen.
Das Cover.
Stimmt. Das Cover, genau. Guck mal hier. Ich habe natürlich die Kassette dabei, weil ich bin ja Fan. Ich habe ja die Kassetten.
Ich möchte bitte noch ganz kurz was sagen. Diese Folge kommt bei mir wahrscheinlich nicht so gut weg. Es fängt jetzt schon beim Cover an.
Mhm.
Und ich möchte aber dazu sagen, dass Thomas, du hast diesmal sehr viele Aufgaben. Du musst immer so kleine Stellen mal reinschneiden.
Ja, und dafür liebe ich dich. Jetzt besprech doch mal das Cover. Was sehen wir denn auf dem Cover?
Wir fragen Olli. Thomas und ich haben uns schon im Vorfeld unterhalten. Hier, an dich, Olli. An was erinnert dich dieses Cover? Denk dran, 80er Jahre. Wo haben die geklaut?
Erinnert mich ein bisschen an Teen Wolf.
So gut. Thomas hat ja schon gesagt.
Ja. Nee, hat er wirklich nicht gesagt.
So, Teen Wolf und welcher Schauspieler macht bei Teen Wolf?
Na, hier Michael J. Fox.
Michael J. Fox.
Und, was und die gleiche hat? Jacke, die gleiche Jacke.
Die gleiche Jacke wie bei
Zurück in die Zukunft. Erst jetzt, wo du es ansprichst, fällt mir das auf.
Es ist doch ganz klar Teen Wolf und
McFly. Zurück in die Zukunft.
Und McFly zurück in die Zukunft.
Eigentlich witzig, dass die das kombiniert haben. Und ein bisschen Tanz der Vampire.
Und wisst ihr, was mich jetzt traurig macht? Keiner von uns hat die Skills und Fähigkeiten, daraus jetzt eine Fotomontage zu machen. Olli, kriegst du das hin, hier den Kopf von Michael J. Fox rauszusetzen?
Ja, kriege ich hin, wird sehr billig, aber es könnte dadurch auch ein bisschen witzig werden.
Gut, dann hast du den Auftrag, das Cover zu designen, weil unsere Coverfrau ist ja abgesprungen. Ja,
aber mache ich gerne, das wird lustig, das kann ich.
Komm mal kurz her. Warte ganz kurz, komm mal kurz her. Pass auf, wir wissen ja beide, der kriegt das nicht hin.
Ja.
Wollen wir jetzt hier nochmal im Podcast aufrufen, dass einer von unseren Fans das auch gerne einschicken kann?
Also pass auf, ich glaube schon, dass Olli das schafft, ganz billigen Kopf darauf zu machen. Also das glaube ich schon.
Ich habe aber Angst, seinen eigenen, dass er das verwechselt.
Er denkt erst Michael J. Fox. Ja,
er denkt zurück in die Zukunft.
So. Darf ich wieder zuhören?
Nee, warte noch.
Okay, pass auf, wir machen das so. Wir lassen ihn den Kopf rauf machen und sobald wir ein anderes Cover kriegen,
nehmen wir das. Ja,
definitiv. Genau. Nee, Olli, wir werden es gut finden, wenn du uns...
Ganz ehrlich, Leute, ich bin stolz, dass ihr mir sowas zutraut auch, dass ich sowas... Weil das Cover ist ja immer sehr wichtig. Sehen ja die Hörer immer, während sie die ganze Folge hören.
Ja.
Und da bin ich wirklich mal stolz drauf, dass ihr mir das zutraut und auch wirklich sagt, Mensch, der Olli, der macht das schon.
Ja gut, man muss auch dazu sagen, dass du ja endlich... Kommen wir noch mal her, bitte.
Ja.
Weil er zahlt da jetzt auch endlich mal Geld hierfür.
Ja,
die Hörer denken ja immer, das ist ja alles umsonst, was wir privat draufzahlen.
Nee, das ist ganz schön teuer.
Für Polygy, die Plattform, wo wir das hochladen, deswegen, die Homepage.
Deswegen lass ihn einmal so einen scheiß Cover machen.
Ja, weil er jetzt denkt, weil wir gesagt haben, Olli, es wäre auch schön, wenn du dich auch mal beteiligst, dass er jetzt so in der Verpflichtung ist, er muss ja auch mal was leisten, weil er zahlt ja dafür.
Ja, aber jetzt müssen wir halt damit leben, dass wir wirklich ein ganz hässliches Cover haben. Ja. Aber für eine Folge kann man das
durchgehen. Kann er das mal machen. Okay. Ich traue es ihm auch. Ja, Zutrauen ist ein bisschen viel gesagt, aber wenn es ihm Spaß macht.
Olli, du bist so eine Bereicherung.
Das freut mich auch wirklich. Glaubt ihr denn, das Cover wird euch auch gefallen, was ich dann gemacht habe?
Also, ja, ich denke schon. Wirklich,
also ihr wisst ja, was ich so drauf habe.
Denke
so
denkt dran, Michael J. Fox.
Ja, ja. Ich stelle vor, ich würde den Kopf von mir darauf machen, weil ich denke, ich bin Michael J. Fox.
Das ist ja Quatsch. Das würde nie passieren.
So ein Blödsinn. Ich habe übrigens noch eine Frage. Ihr seht ja dieses Cover.
Ja.
Was haben diese Flügel?
Ich habe das auch nicht verstanden. Ja, nach der Folge, als ich fertig war, habe ich mir das Cover nochmal angeguckt, dachte so, was für ein Quatsch. also das mit Teen Wolf ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen, wo du es sagst, aber mit den Flügeln ist ja wohl...
Du kriegst noch eine Aufgabe. Würdest du auf diese beiden Flügel ein Batman-Zeichen machen?
Soll ich jetzt kurz wieder weghören?
Nee, wieso?
Achso, nee, das kann ich...
Hast du das Gefühl, wir haben gerade
nichts
moderiert?
Nein, ich bin ja hier, ich krieg das ja
also,
dass hier nichts
so
passiert.
Machen.
Könnte ich natürlich auch
machen. Ja. Ja. Weil dieses Cover ergibt, also auch wenn man diese Folge gehört hat...
Dann ergibt das Cover wirklich keinen Sinn.
Aber ich habe jetzt wirklich nochmal eine Frage. Man ist jetzt die Coverzeichnerin. War das schon die neue?
Nein, das ist noch die
Iger Rush.
Sie hört jetzt...
Jennifer Rush.
Sie hat wahrscheinlich nur als Vorgabe bekommen, da macht ein Werwolf mit, mach mal ein gruseliges Bild.
Da macht ein Werwolf mit, du weißt ja, wie Werwölfe, du weißt ja, wie Werwölfe aussehen. Ja, stimmt, die haben Flügel. Ich verstehe es nicht.
Also, pass auf, du sagst ja immer, ich bin nicht objektiv oder so, weil ich ja so ein Drei-Fahrzeichen-Fan bin. Manchmal sagst du aber auch genau das Gegenteil, ich bin kein Fan, weil ich nicht alles besitze. Ja. Egal.
Olli, so. Moment.
Jetzt muss ich mal weghören.
Pass auf, ich finde, Thomas ist eigentlich kein richtig guter Fan.
Weder guter Fan noch guter Freund.
Ja, ich finde alles so, ist schwierig bei ihm. Und deswegen musst du es auch manchmal machen, dass du ihn so lobst. Weil ich habe Angst, dass er den Podcast mal abbricht oder so.
Ihn zu loben, das ist so eklig, es kostet so viel Energie.
Ich weiß.
Ja. Zum Beispiel bis jetzt war noch gar nichts. Ich wüsste nicht, wofür ich ihn jetzt loben sollte.
Nee,
ihr wisst, dass ich das alles lauter stellen muss. Ihr seht hier die Spur, wie leise die ist.
Das macht nichts.
Jetzt erzählt er hier so einen Quatsch und hängt das alles lauter. Damit er mal wieder was sagt. Weißt du?
Ja, nee, Thomas. Was solltest du denn sagen?
Ich finde deine immer gut, Expertise. Wie du hier deine Fakten hier mal reinbringst. Benjamin und ich labern ja immer nur, eigentlich nur Blödsinn während der ganzen Folge. Mhm. Und die wahren Fakten und das Interessante kommt eigentlich immer von dir.
Ja. Also, was ist denn mit
dem? Warte mal, Benjamin, komm kurz. War das jetzt okay oder
zu wenig? Das war gut, das war ein gutes Lob. Das weil ich glaube, das kam auch echt rüber.
Okay, gut, alles klar. Ich habe vergessen, worüber wir gesprochen haben.
Über das Cover, du wolltest eben sagen.
Ja, irgendwas mit Iger Rush.
Nee, glaube, du hast gerade gesagt, Benjamin beklagt ja immer, dass du immer nicht objektiv genug bist, weil du ja Fan bist.
Ja.
Und darauf wolltest du gerade eingehen.
Ich habe es wirklich vergessen, was ich sagen wollte.
Okay. Ich glaube, du wolltest sagen, du findest das Cover selber nicht so gut.
Genau.
Schön, dass er das mit dir. Mensch, und schon ist hier eine Lockerheit hier in der Runde.
Ich wollte sagen, es ist eines der schwächsten Cover. Danke fürs Erinnern.
Ich hab's komplett vergessen. Ist aber wirklich, das ist.
Aber da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Zeichnerin, weil die hat wirklich tolle Sachen gemacht.
Hat sie, da gebe ich dir recht, aber das ist so ein bisschen einfallslos und es ist auch nicht gruselig. Weil dadurch, dass es so albern aussieht, ist es
wirklich. Ja, vor allem, als sie dann selber sich das Cover anguckt, ja, dann meinte so, das ist aber jetzt ein bisschen einfallslos, dann hat sie die Flügel noch dazu gemalt. Dann denkt sie, jetzt ist es schon wieder Kunst.
So. Cover haben wir jetzt besprochen, jetzt kommen wir zum Klappentext. Und ich würde in alter Tradition gerne Benjamin das überlassen.
Ja.
Aber mir ist was aufgefallen bei der Recherche zu dieser Folge. Ich habe insgesamt 3 unterschiedliche Klappentexte. Ich habe ja hier diesen Sammelband, ja, ich habe das Buch gelesen. Da ist ein bisschen längerer Text. Mhm. Dann gibt es einmal diesen von der Original-MC-Text.
Den finde ich gut.
Den sollst du aber zum Schluss vorlesen. Ist mal von. Wir machen das so. Olli fängt mal mit der Detaillierten an. Du darfst auch mal vorlesen.
Okay.
Dann will ich aber, dass du auch eins vorliest.
Ja, ich lese dann das hier vor.
Okay.
Und du darfst dann von der MC noch nicht lesen. Das ist die Überraschung weg.
Die 3 Fragezeichen und der höllische Werwolf. Am Strand von Rocky Beach liegt ein einsamer Teddybär. Er gehört Lucille Anderson. Das Mädchen ist von zu Hause ausgerissen, um Filmstar zu werden. Justus, Peter und Bob machen sich auf der Suche. Auf die Suche. Mann, das ist ja schon wieder ein Scheiß, was ich hier zusammen.
Du hast nicht mal getrunken.
Ich habe nicht mal getrunken, das ist das Problem. Doch schon bald stoßen sie auf ungeahnte Hindernisse. Monster, Dracula und sogar ein leibhaftiger Werwolf behindern ihre Nachforschung. Und als die Detektive endlich glauben, die Lösung gefunden zu haben, wird Lucille entführt.
Ganz ehrlich, dieser letzte Satz ist eigentlich schon wieder ein krasser Spoiler, oder? Weil das ist ja was relativ auch spät kommt.
Das ist ja auch die spannendste Wendung eigentlich
in dieser Geschichte. Und die haben sie schon hier vorweggenommen.
Die haben sie ja schon verraten.
Finde ich ein bisschen schade. Was sagst du?
Ja, super, wie Monster und Dracula vorkommen.
Stimmt, das ist eigentlich total,
dann denkt man, schon wieder eine Lüge, ist ja? Das eine Lüge. Alles Lügenbolzen. So.
Dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, wo diese Inhaltsangabe herkommt, vielleicht von einer späteren MC oder so, keine Ahnung, ich lese sie jetzt vor, von der RockyBeach.com. Ein Teddybär führt auf die Spur von Lucille Anderson, die von zu Hause ausgerissen ist, um Filmstar zu werden. Kuscheltiere, Monster, Dracula und ein leibhaftiger Werwolf machen den 3 Fragezeichen die Suche nach dem Mädchen fast unmöglich. Doch kurz vor der Lösung wird Lucille entführt. Und es geht um Stunden. Wird die Zeit reichen? So. Fast eigentlich dasselbe, was Olli gerade vorgelesen hat. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du mal den...
Kuscheltiere.
Benjamin liest jetzt von meiner MC den Text vor.
Oh Mist, dann war es jetzt gar nicht so gut, dass ich das geknickt habe, wa?
Ja, das hasse ich.
Gut. So. Ein Werwolf macht Hollywood unsicher. Er verübt Überfall auf Überfall. Und dabei geht es ihm nur um kleine Teddybären. Justus, Bob und Peter machen einen seltsamen Fund am Strand und kommen so auf die Spur des Verbrechers. Sie haben ihr vielleicht gefährlichstes Abenteuer zu bestehen.
Das ist zum Beispiel auch merkwürdig. Hier fängt man mit den Raubzügen des Werwolfs an und später kommt die Pizza.
Pizza!
Oh, dann
Pizza.
Müssen wir jetzt hier eine kleine Pause
aber
machen.
Aber das ist eine perfekte Pause,
oder?
Eigentlich super.
Super Cliffhanger.
Gleich geht's weiter. Wir gehen kurz in die Werbung.
Habe ich dir eigentlich das Geld schon
gegeben? Nein.
Gut. Ich habe dir Geld. Klar. Gib es mir bald wieder.
Nein. So, beeil dich, sonst geht er wieder weg.
14 Euro ja schon.
Ja. Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasparwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
Okay.
Szene 1.
Erstmal wieder willkommen zurück. Wir sind jetzt gestärkt. Wir haben, glaube ich, gerade die ekligste, fettigste Pizza der Welt gegessen.
Deine war ganz gut.
Deine war, glaube ich, schon gut.
Die, ja, aber sie schlägt mir schon sehr auf den Magen. Und ich finde es jetzt nicht die beste Voraussetzung, um weiter zu podcasten. Und
ich habe einfach das bestellt, was Benjamin bestellt hat.
Das muss schon näher kommen, Olli. Man hört dich
wieder
nicht.
Und die war nicht wirklich eklig. Was war das? Conchita?
Conchita Wurst.
Ja.
So hieß die Pizza.
Nee, aber das war wirklich widerlich. Ja. Und dann habe ich mir noch einen kleinen Salat dazu geholt und es war nur Brot mit Mais.
Ja, das ist
super. Also, das ist wirklich, wie kann man das kleiner
sagen? Jetzt sind wir alle vollgefressen, müde und haben schlechte Laune.
Genau, ich glaube, das wird jetzt wieder eine sehr eigenwillige Podcast-Folgenbesprechung.
Also, wir können ja mal anfangen mit der ersten Szene. Peter Passetti.
Den nennst du Peter. Der heißt Peter Passetti, den nennst du Peter.
Na, passt ja zum Nachnamen.
Du machst ja aber auch deine Regeln, wie du willst. Ne? Wie ist denn das bei dir da in deiner, ich darf ja nicht Kindergarten sagen, was ist denn das? Erzieherischen Einrichtung.
Was ist
da los? So, dann heißt da zum Beispiel einer.
Jetzt bin ich gespannt.
Michael, und du sagst, Michael, komm mal her. Ich heiße aber Michael. Wenn ist der, mir egal.
Wenn der Nachname Schuhmacher ist, dann heißt er Michael Schuhmacher. Ja.
Die Folgenbesprechung.
In den Abendstunden entdecken die drei Fragezeichen am Strand von Rocky Beach eine Beuteltasche, die halb im Sand vergraben ist.
Ich mich schon auf, wie du anfängst.
Seit wann? Mach mir ein Märchen da draußen.
Also, okay,
das war jetzt. Das Besondere an dem Einstieg ist ja wohl, dass es mit dem Erzähler beginnt, wie er sagt, Bob erspähte die Beutetasche als erstes.
So
habe ich sofort in der Szene.
So habe ich angefangen. Ja, so, pass mal auf. Das war mein erster Satz in den Aufzeichnungen. Habt ihr gemerkt, wie ich mir das selber schön aufgeschrieben habe? Und du kopierst einfach nur den Satz vom Erzähler.
Richtig.
So, bei dir steht.
Und du erzählst Märchen.
Ja. Sprecher Peter Passetti. Beuteltasche sieht Bob.
Ja, okay, man kann ja auch ein bisschen freisprechen, damit es hier nicht so ein abgelesener Quatsch ist.
Ja, aber ich habe das doch mit meinen eigenen Worten geschrieben.
Ist ja auch schön, Thomas, hast du ja auch gut gemacht.
Ja, der Strand ist schon ziemlich menschenleer. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo ich das weiß, weil ich
aus dem Buch.
Richtig.
Gut. Dafür muss man kein Detektiv sein, um das zu ermitteln.
So. Dann weiter, was passiert dann?
Bob sieht eine Beuteltasche.
Ja,
und da dann, waren wir schon.
Was passiert dann?
Die wurde offensichtlich angespült.
Nee, falsch. Die Beuteltasche ist kurz vor der Linie, wo die Flut, also wo das Wasser schon kommt. Also die ist kurz davor, vom Wasser verschlungen zu werden.
Ach, andersrum. Sie ist kurz davor, weggespült zu werden.
Ja, danke. Ah, so, und dann sagt
ich Bob, danke dir.
Bitte. Und dann sagt Bob, was bin ich doch für ein glückhafter Finder.
Genau so habe ich es auch aufgeschrieben. Wahrscheinlich, weil er es genauso sagt.
Ja, er sagt glückhaft. Ja.
Siehst du? So, sie schauen in die Tasche rein und offensichtlich ist sie von einem kleinen Mädchen, weil die finden dort ein bisschen Kosmetik, ein Buch und einen Teddy, der wohl aus echtem Pelz gemacht ist. Und ja, Peter ist ganz vernarrt in diesen Teddy. Ich glaube, den erwähnt er zweimal, wie toll er den
ist. Er ist so vernarrt in den Teddy, dass er sagt, wir lassen die Tasche hier.
Genau, fand ich sehr witzig. Und wir lassen die Tasche hier, aber dann, nein, Justus sagt, nein, dann könnte sie geklaut werden.
Ja, und ich finde, das sagt Justus sehr souverän und nett und nicht so ekelhaft, oberlehrerhaft, sondern irgendwie so, Mensch, Jungs, bis dahin könnte doch jemand die Tasche stehlen. Im Übrigen, du hast jetzt schon die Kosmetika erwähnt. Die finden sie erst dann, wenn sie die Tasche
durchsuchen. Ja, es scheint wohl doch ein etwas älteres Mädel.
Genau. So klein kann sie nicht mehr sein.
Da sind vier Lippenstifte
drin. Vier gleich.
Vier.
Für jede Lippe einer.
Und ja, dieses Buch aus der Tasche ist aus der Bücherei Fresno. Ich hab's.
Thomas Bücherei hat in Fresno. Nicht ja. Bücherei heißt nicht Fresno.
Ach so. Gut. Na gut, müsste man mal ein bisschen ordentlich
aufschreiben. Warum ist keiner auf meinen Lippengag eingegangen?
Da habe ich nicht zugehört.
Okay.
Kannst du bitte nochmal wiederholen?
Nee, kannst du zurückspulen,
okay.
Wenn der Podcast veröffentlicht
ist. Dann schreibe ich dir eine WhatsApp, dass ich es jetzt gehört habe und mich bepisse vor Lachen.
Außerdem sind noch Zettel in der Tasche und Bescheinigungen von einem Pfandleihhaus.
Nicht nur von einem, sondern von mehreren, lieber Benjamin.
Also, wie soll diese Folge heute weitergehen, wenn wir so weitermachen?
Das ist die Pizza.
Ja, wirklich.
Ich fühle mich so aufgebläht.
Momentan Gift durch unseren Adern, ja. Das merkt man.
Okay. Justus hat die Idee, bei der Bücherei anzurufen.
Was ich sehr gut finde, die Idee.
Gute Idee, aber mit Datenschutz wäre das heute, glaube ich, nicht mehr möglich. Einfach da anrufen, ja, Namen, tralala, okay.
Das stimmt, das habe ich auch überlegt, weil das ist ja kein Problem, irgendwie die Daten jetzt in der nächsten Szene einzuholen. Ich glaube, das würden die heute nicht mehr machen.
Nee.
Ja. Okay, man kann ja sagen, wir haben hier Bücher gefunden.
Und naja, dann geben Sie die bitte ab und wir informieren.
Wir
und
kümmern uns darum.
Hier ist der Name, Adresse und die Lebensgeschichte.
Okay, jetzt mal wieder ein bisschen gesittet da. Jetzt kommt die nächste Szene. Achso, die Musik, die da am Ende ist, lieber Benjamin.
Ja.
Als Überleitung, wie fandest du die? So eine gepfiffene Musik.
Also bei mir steht...
Ach, die ist im Original auch so? Ich dachte, es wäre wieder so die
Nein, neuere. Nein, die Folge, wie ihr sie hört, bis auf das Titellied, also die drei Fragezeichen, lalalala, ist alles so original belassen für die Version, die ihr auf Spotify gehört habt, wie sie damals auch im Original erschienen ist.
Denn finde ich das Gesamtmusikkonzept nicht so gut.
Also ich habe aufgeschrieben... Ich finde das Gesamtmusikkonzept übrigens auch nicht so gut, weil, da komme ich noch später dazu.
Kommen sehr viele verschiedene
Stile. Und bei diesem Lied habe ich aufgeschrieben, kann Musik nicht definieren.
Gut. Jetzt kommt wieder was, wofür ich bestimmt gleich wieder von euch verurteilt werde.
Sicherlich.
Das ist eins meiner Lieblingsmusikstücke aus drei Fragezeichen. Ich liebe diese Musik, denn sie war in den Erstauflagen der Folgen 40 bis 49 auch die Titelmelodie.
Okay, Thomas, dafür muss ich dich aber verurteilen.
Warum?
Zum Tode.
Aber da merkst du auch mal wieder, wie verklärt so der Blick ist. Thomas als Fan, der weiß, dass es die Anfangsmusik war von 10 Folgen. So. Wir, die das nicht wissen, gehen wieder objektiv.
Genau, wir können neutral die Sache beurteilen.
Wir können wieder sagen, wie
dieses Lied
wirklich ist.
Justus ruft zu später Stunde, in Klammern 20 vor 9, laut Buch, in der Bücherei an. Er gibt die Leihnummer, wie lautet die, Benjamin?
TJP 7851.
Die habe ich mir nicht notiert,
tatsächlich. Die gibt er an und die Dame am Ende sagt ihm, sie kümmert sich drum und fragt ihn auch noch, willst du dranbleiben? Nee, rufen sie zurück. Hast du die Stimme erkannt von der Dame am Telefon, Olli?
Oh, nee, tatsächlich nicht. Warte mal.
Das ist Ursula Vogel.
Ja.
Und du als alter King of Queen-Fans... Könntest vielleicht wissen, dass das die erste...
Das ist ja die Mutter von...
Das ist die Mutter von Duck, aus King of Queens.
Gut, okay, dann,
Ist 2008 gestorben. Ja. Deswegen hat, glaube ich, die Mutter in den letzten beiden Staffeln eine andere Stimme.
Hm. Ah, das macht Sinn.
Hm. Weil sie konnte ja nicht mehr.
Nee, dann geht's ja nicht mehr.
Dann geht's nicht
einfach,
mehr. Ne?
Man ist einfach gehindert.
Noch was für die Freaks unter euch. Justus gibt Beach Hill als Ortsbezirk Vorwahl an. Das ist nur im Hörspiel.
Hier steht 840 noch.
Ja, genau. Das kommt nicht im Buch vor. Das hat sich der Skriptautor selber ausgedacht. Ja.
Und warum?
Wahrscheinlich, weil er dachte, ich muss irgendwas angeben als Telefonnummer. Und da er nichts hatte als Vorlage, hat er sich was ausgedacht.
Das macht auch schon wieder Sinn.
Wollt ihr übrigens wissen, wo das Wohnhaus der Familie Jonas liegt?
Nein.
In der Sunrise Road 45. Ich sehe schon, ihr seid begeistert.
Ich habe eben, nee, mir war das gerade ein bisschen peinlich. Ich wollte fragen, wer Jonas ist. Aber
ja, okay. Benjamin setzt immer wieder einen drauf. Das finde ich wirklich gut. Gut, dass wir mal wieder zu dritt hier sind. Ich genieße das gerade, wirklich.
Okay, Jonas ist ja nun... Aber ihr müsst doch zugeben, meine drei Fragezeichen... Alle Namen werden immer verändert,
Thomas, dann heißt da die er die Jonas. Aber nicht so ein Fan, da er nicht so ein Fan ist wie du, kann er die Namen alle neutral betrachten.
Wenn ich die Folge veröffentliche, ist es heute die 23. zentrale Folge und er fragt, wer ist Jonas? Wirklich rasse, na egal. Wenige Minuten später klingelt das Telefon und eine andere Frauenstimme ertönt aus dem Hörer.
Ja, und zwar auch von King of Queens und zwar die Stimme von Arthur.
Stimmt, Eckart Dux ist
Warum
am Telefon.
Warum lachst du über so eine
Scheiße? Das fand ich wirklich
lustig. Nein, das ist Schlumpfine. Astrid Kollex. Es ist wieder mal Schlumpfine, die anruft.
Die heißt Astrid Kelloggs. Also ich werde jetzt wahnsinnig langsam bei den Damen.
Nein, sie heißt Astrid Kollex. Und kleiner Funfact. Sie wird hier... Sie ist nicht mal hier im Booklet drin. Sie wird nicht mehr hier aufgezählt.
Okay, Sophie sagt die jetzt auch nicht.
Na doch, sie sagt Sachen wie, haben Sie sie gesehen, meine kleine Lucille? Was ich sehr wichtig finde.
Ach so, stimmt, die Mutter ist es ja. Ich dachte,
nee, es ist Jonas.
Ich dachte eben, das ist eine
andere... Jonas.
Ja, es ist Jonas, der aus dem Walfisch.
Ich dachte, es ist eine Frau von
biblischer Witz, verstehst du ja nicht, ne?
Nee, weil die Bibel habe ich nicht zu Ende gelesen.
Okay, macht ihr mal weiter, ich höre euch einfach zu.
Gut, allerdings ruft eine andere Frau zurück, Schlumpfine. offenbar die Mutter der Besitzerin des Buchs, der Tasche... Denn diese wird offensichtlich vermisst, weil sie ist natürlich total aufgebracht. Benjamin, was sagst du sonst so?
Ich finde die Qualität dieses Telefonanrufs sehr schlecht. Das hört sich an wie in einer Konservendose.
Ist mir nicht aufgefallen.
Und zwar nicht so, dass es sich wirklich anruft wie ein Telefonanruf, sondern wirklich so, als ob jemand so eine Dose spricht.
Ich finde, es klingt sehr authentisch, gut, weil der Ton schon so blechern klingt wie aus dem Telefon.
Finde ich nicht.
Ja. Ich glaube, hier unterscheidet sich auch wieder, wer über Kopfhörer gehört hat und wer nicht über
Kopfhörer. Ich habe über Kopfhörer gehört, über sehr gute
Bose-Kopfhörer. Ja, echt? Machen wir Werbung, ne?
Ja.
Ich benutze gerade welche von Teufel.
Ja gut, dann bist du selber schuld.
Ich benutze welche aus dem Krankenhausautomaten, wo ich damals für meinen Fernseher da so einen Kopfhörer gezogen
habe. Okay, wie waren die für dich, diese 2,50 Euro Kopfhörer? Also wie war da der Ton des Anrufs?
Eigentlich bestimmt wie bei deinen Bose.
Plötzlich übernimmt eine Männerstimme das Gespräch, weil die Frau am anderen Ende heult nur und der Mann stellt sich als Charles Anderson vor. Er setzt Justus darüber in Kenntnis, dass seine Tochter das Buch aus der Bibliothek kurz vor ihrem Verschwinden entliehen hat.
Und er meint noch was Wichtiges, und zwar, dass die Tasche gefunden wurde. Ist das ein greifbarer Hinweis, dass hier noch nichts passiert sein muss? Mhm. Wo ist denn das bitte ein Hinweis, dass ihr nichts passiert sein?
Naja, es ist nichts Gegenteiliges. Es ist weder ein Hinweis, dass sie tot ist, noch dass ihr nichts passiert
ist. Aber das klingt ja fast so, die Tasche wurde gefunden, ich bin erleichtert.
Pass mal auf, ich muss jetzt mal intervenieren. Sag mal, das ist deine Tochter. Und deine Tochter ist seit 2 Monaten weg. Mhm. Und du sitzt zu Hause, du hast keinerlei Hinweise, ob sie noch lebt oder ob sie gut geht. Die Polizei sagt, wie es ja jetzt auch gleich erzählt wird im Hörspiel, die können dir nicht weiterhelfen. Es gibt zu viele junge Leute, die von zu Hause weglaufen. Und dann ruft endlich einer an und sagt, ich habe eine Tasche gefunden und da ist das Buch drin. Dann würdest du auch sagen, endlich nach zwei Monaten ein Hinweis.
Ich würde sagen, das deutet darauf hin, dass wirklich was Schlimmes passiert ist. Weil sie verliert ja nicht einfach ihre Tasche. Wurde sie überfallen? Hat sie einen Unfall gehabt?
Aber es sagt aber auch nicht, dass sie unbedingt was passiert sein muss. Vielleicht hat sie die auch nur verloren.
Aber hier klingt es halt so, als wenn es ein positives Indiz ist.
Ich glaube, als Elternteil, wenn die Tochter weg ist, kann man jedes kleine Detail als letzten Strohhalm sehen.
Ich würde mir mehr Sorgen machen, Benjamin, du als einziger Vater hier in unserer Runde, der sogar eine Tochter hat, würdest du dir nicht
mehr... Die ich das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen habe.
Ist gemein. Würdest du dir nicht mehr Sorgen machen, man würde die Tasche auf einmal irgendwo finden, die sie eigentlich immer bei sich trägt?
Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Bitte. Gut.
Also meine Tochter ist jetzt 7 Jahre alt. Wären jetzt in der Tasche 4 Lippenstifte? Nein. Sagen wir das mal so. Also ich glaube schon, man freut sich erstmal, ein Zeichen, aber das Direkte, was danach kommen würde, sie wurde entführt oder die Tasche wurde angespült oder die liegt im Meer darum.
Aber jetzt hast du doch wieder neue Hinweise, denen man nachgehen kann. Also und ich glaube, die Hoffnung würde in so einem Fall überwiegen, oder? Olli geht gleich davon aus, alles klar, die ist tot.
Die liegt
irgendwo aufgeschnitten auf der Müllkippe.
Auf jeden Fall weiß man jetzt, ich meine, wir erfahren ja später noch, dass sie vor 2 Monaten das letzte Mal mit ihr telefoniert hat und die sollen sich keine Sorgen machen. Da würde ich als Vater, wenn jetzt 2 Monate ich nichts von ihr höre, einfach denken, okay, sie wohnt irgendwo, wahrscheinlich ist alles gut, nicht schön, dass ich nichts von ihr höre, aber sie ist ja nicht entführt worden oder irgendwas. Von daher würde mich dann so eine angespürte Tasche am Strand dann wieder doch mehr beunruhigen, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen sie jetzt eigentlich vermisst wird, was nicht so dramatisch ist.
Aber du hättest ja trotzdem wieder einen Punkt, an dem du sagen kannst, wir kommen vorbei, wir gucken uns das an und vielleicht können wir jetzt anhand der neuen Sachlage was rausfinden.
Gut, aber jetzt muss man Olli recht geben, der Vater sagt, es ist ihr nichts passiert.
Ja, also ja, wenn es ein Hinweis ist, dass ihr nichts passiert ist,
sagt er sich so? Genau das. Sagt er wirklich, ihr ist nichts
passiert? Die Tasche sei ein erster greifbarer Hinweis, dass hier nichts passiert sein muss.
Ihr Anruf ist der erste greifbare Hinweis darauf, dass Lucille nicht unbedingt was zugestoßen ist. Wir müssen sie sprechen.
Sein muss. Ist wieder richtig, anders
als... Aber das war die Tasche kein Hinweis.
Als wenn er sagt, so, ihr ist definitiv nichts passiert, dann würde ich das
nicht. Ist richtig, aber die Tasche ist doch kein Hinweis, dass hier nichts passiert sein muss. Ganz im Gegenteil.
Nichts passiert sein muss.
Richtig, für mich wäre halt die Tasche ein deutlicher Hinweis, dass irgendwas passiert ist.
Ja, kann man jetzt so oder so auslegen, aber es geht auch wieder darum, ob man Optimist oder Pessimist ist. Und da ich hier mit einem 100%igen Pessimisten rede.
Ach, und du bist ja 100%iger Optimist. Ja,
also wenn du hier ein 100%iger Optimist bist, dann hat die Welt echt ein Problem.
Was. Ist eigentlich auch merkwürdig, weil Opti heißt ja eigentlich so
optimal
sehen. So, oder weiß ich nicht.
Optimierung.
So ein bisschen.
Ja.
Und dann Mist.
Ja gut, Mist ist wahrscheinlich, ist bestimmt was Lateinisches und das heißt bestimmt positiv in die Zukunft sehen oder sowas.
Okay.
Na, die Silbe Opti. Was gibt's denn? Guck mal, es gibt. Bei mir geht es wahrscheinlich von der Optik aus.
Mhm. Ja.
Dann und gibt's
von dem Mist auf dem Heuer. Optimist, optimieren und optimieren ist ja ein anderes Wort für verbessern und so, ne? Was gibt's noch? Optimal.
Ja.
Optipie. Das ist die Steigerung von Utopie.
Und Obelix. Fängt auch mit O an.
Ich gebe dir recht, ich weiß nicht, was das hier heute werden soll. Ja, naja, es gäbe im Raum Los Angeles einfach zu viele Ausreißer. Wisst ihr, woran ich daran denken musste? Nee. Kennt ihr noch den Song Runaway Train von Soul Illusion?
Nein.
Das kennst du, das war so ein 90er-Jahre-Hit. Runaway, das wird jetzt, das wird jetzt eingespielt.
Und warum musstest du daran denken?
Weil im Vorspann von dem Video steht auch, dass jährlich in Amerika irgendwie 1 Million Jugendliche verschwinden oder so.
Ach so.
So, Mr. Anderson sagt, das Aufwind der Tasche sei der erste Hinweis, das hatten wir schon. Er bittet Justus um Hilfe und er will am nächsten Tag in aller Frühe mit seiner Frau vorbeikommen. Und jetzt, apropos wieder krankes Gehirn, jedes Mal, wenn ich das Hörspiel höre, der Typ sagt auch noch am Ende, wir kommen vorbei, helfen Sie uns bitte.
Mhm.
Habe ich immer so ein Auflegen im Kopf, weil ich mir immer wünsche, Justus legt einfach auf. Der bittet um Hilfe, der legt einfach auf.
So lustig.
Ja, oder?
Und dann sagt er seinen Kollegen, ihr glaubt nicht, was ich gerade gemacht habe.
Na, und er sagt noch, dass die Polizei nicht weiterhelfen konnte, weil zu viele junge Leute verschwinden.
Aber okay, ich habe dreimal schon gehört. Das ist so lustig, wirklich.
Remy, kennst du das Lied Runaway Train von Soul Illusion?
Spiel das doch mal ein.
Guck mal, ihr erzählt 90% uninteressante Sachen.
Für dich.
Und darum wiederholst du Sachen?
Und irgendwo macht
es das besser? Nee,
aber 5% sind dann sinnvoll, die anderen 5% kann ich nicht nachvollziehen.
Okay, dann vergisst du, wo wir abgeschlossen haben.
Da schaltet das Gehirn.
So, pass mal auf, jetzt kommt nämlich was
Sinnvolles. Das nenne ich krankes Gehirn.
Und zwar, im Buch trägt das Buch den Titel, was die Tochter aus der Bibliothek ausgeliehen hat, Deine Fantasie, der Schlüssel zum Erfolg.
Oh, das kommt ja im Dings nicht vor.
Im Hörspiel nicht. Ne? So, pass mal auf. Ich lese das mal kurz vor. Justus klappte das Buch zu und betrachtete nachdenklich den Umschlag. Deine Fantasie, der Schlüssel zum Erfolg, las er laut den Titel. Dann sagte er, ich habe von diesem Buch gehört. Der Verfasser behauptet, man könne ganz nach Wunsch jeglichen persönlichen oder geschäftlichen Erfolg dadurch erzielen, dass man sich diesen in der Fantasie bildhaft vorstellt. Also einen hochbezahlten Job oder ein tolles Haus mit allen Schikanen oder eine Traumrolle als Filmstar in Hollywood. Bob war ein Licht aufgegangen. Schon möglich, meinte Justus. Er schlug wahllos eine Seite des Buches auf und fing an zu lesen. Vergiss alles, was man dir über den Einsatz deiner Willenskraft erzählt hat. Willenskraft befasst sich mit Einzelheiten und Einzelheiten würden dich auf deinem Weg behindern. Statt zu schuften und zu stöhnen, musst du dir nur deine Zukunft mit allen Erfolg, den du dir wünschst, ganz bildlich und lebhaft vorstellen. Das ist das große Geheimnis. Das Erfolgserlebnis, hier und jetzt, nichts als das in ferner Zukunft erstrebte, sondern als die Realität, mit der du heute schon lebst. Danke, es reicht, fand Peter grinsend. Justus legte das Buch auf den Tisch und die drei Fragezeichen verließen ihre Zentrale.
Und das schneidest du auch raus, hoffe ich.
Nein, ich fand das witzig, dass die sich über das Buch lustig machen.
Okay.
Und worum es in diesem Buch überhaupt geht.
Ja,
haben wir denn schon gesagt, dass die Tochter nach Hollywood gegangen ist, um beim Film zu landen? Das hat der Vater nämlich auch am Telefon erzählt. Wenn du mal zuhören würdest, hättest du diesen das einbringen.
Ich hab's hier auch aufgeschrieben. Ich kann ja nicht dafür, dass du dann gleich hier mit der Buchszene anfängst.
Weißt du, du hast letzte Mal bei Giftiges Wasser gesagt, ich bin die zentrale Bremse, ich bring hier nichts rein.
Ja, hat man ja gemerkt gerade, wie du gebremst hast.
Ich will indem ich ein bisschen Informationen aus dem Buch reinbringe. Du bist aber auch nie zufrieden, oder?
Doch, bin ich.
Ja, merke ich.
Läuft da gut.
Olli, bitte mach du weiter.
Gerne. Am nächsten Tag fahren sie gemeinsam zu Kommissar Reynolds.
Moment, die Musik.
Diese traurige Musik da, die nach dem Telefongespräch kommt?
Die erinnert mich ganz stark so an alte Computerspielmusik. Zelda-mäßig.
Ich finde die ganz schlecht.
Ja, sie ist nicht gut, aber sie hat was so von alten Computerspielen.
Ja,
ne? So Mega Drive, Super Nintendo Zeit. Recht,
aber sie ist halt sehr eintönig auch. Ja. Ne? Und ich finde sie nicht schön anzuhören.
Nee, ist so langweilig. Ja.
Wie fandst du die Musik, Olli?
Ich habe tatsächlich bei der Musik wieder nicht so genau hingehört, weil ich dachte, ich habe eh wieder eine andere. Aber mir hat die Musik jetzt aus der Erinnerung her zu mir nicht so gut gefallen in der ganzen Folge. So, am nächsten Tag fahren sie gemeinsam zu Kommissar Reynolds, der diesmal... nicht von Horst Frank gesprochen wird, sondern von Wolfgang Dräger. Ist das, kommt es noch öfter vor?
Oh, Wolfgang Dräger ist...
Ich weiß, wer das ist.
Ach, komm, mach schon den Gier aufs
ganze Gag. Wolfgang Hosenträger.
Nein, das war...
Und sein Gag war schon mal nicht schlecht.
Und zwar Jörg Dräger mit dem Zong.
Genau.
Ohne Witz, ich glaube, wir haben jetzt... Wolfgang Dräger kam schon in 20 Hörspielen vor, die wir besprochen haben. Und jedes Mal kommt dieser Gier aufs ganze Gag. Ja? Deine Frage zu beantworten. Die letzte Folge, in der Horst Frank als Kommissar Reynolds zu hören war, war der Superwahl, Folge 36.
Ach, tatsächlich?
Ist ja.
Der Horst Frank gestorben?
Nein, der ist erst 1999 gestorben.
Okay.
Also, und ich glaube, Superwahl ist von 86 oder so. Aber ich habe mal gelesen, dass der... glaube ich, gar nicht mehr dann durch Theaterengagements und so viel Zeit hatte, um bei im Europa-Hörspiel vorstellig zu werden. Und der soll ja auch Gebissdreher gewesen sein. Und wenn man mal so ganz genau hinhört, so bei den älteren Folgen, hört man das, dass er ein Gebiss trägt. Und vielleicht haben sie auch deswegen...
Er hat ja auch so eine ganz komische, ich möchte das mal fast Akzent sagen, ja, beim Reden. Mit dem Gebiss tatsächlich, jetzt wo du es sagst, kommt es mit seiner Stimme auch gut hin.
Ja. Und Wolfgang Dräger ist dann in dem Sinne der Nachfolger von Kommissar Reynolds geworden, den man aber auch nicht mehr so oft hört, weil er eigentlich jetzt Inspektor Kotter der Ansprechpartner von den drei Fragezeichen ist. Aber es gibt Folgen, in denen Reynolds immer noch auftaucht.
Mhm. Und da ist er dann, Wolfgang Dräger, lebt der noch?
Der ist jetzt vor 2 Wochen 92 geworden.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, hallo Wolfgang. Wir wissen nicht, wann dieser Podcast veröffentlicht wird.
Aber wir wissen, dass du den hörst.
Ja.
Und daher herzlichen Glückwunsch, nachträglich 92, Mensch, alte Socke.
Genau. Man hat ihn noch mal bei 9 Live gesehen. Da hat er noch mal, da gab es ein kurzes Revival.
Da hat er diese Zongkrawatte an, ne?
Nee, da gab es wirklich ein Revival.
Ja. So, also bei Commissar Reynolds möchten sie eine Vermisstenanzeige aufgeben. Jetzt kommt eine ganz relativ witzige Szene.
Alles ist lustig.
Commissar Reynolds betrachtet die Bilder und meint, na, hübsch ist sie ja wirklich. Ach, könnte ich eins von den Bildern behalten?
Aber wie also, er es sagt.
Das klingt wirklich so, wie man es hier denken könnte.
Also
ne?
Ganz kurz. Da kommt eine Familie, total traurig. Die denken vielleicht, ihre Tochter ist tot, ja? Und Reynolds lacht erstmal. So. Die Ausreißer.
Das verschwinden so viele.
Sie wollen zum Film. Und sie erreichen aber nichts.
Und es ist nicht mehr übertrieben, wie Baby das hier darstellt.
Ja? Er lacht wirklich. Und dann, lacht darüber.
Und dann guckt er sich die Fotos an und so. Hübsch ist sie ja. Hübsch ist sie ja wirklich. Und ja, er ist ein ermittelnder Polizeibeamter. Wir wissen, wie er es meint, aber es kommt eher so rüber wie: Darf ich eins von den Bildern behalten?
Ja, dann sagt er noch: Ach so, und eins für die Polizeikartei brauche ich ja auch noch.
Ja. Und das alles steckt er sich schon in die Hose.
Nee, aber wenn ich jetzt so der Vater wäre und der lacht so darüber, die Ausreißer.
So. Ich weiß, es interessiert euch nicht, ich würde trotzdem gerne noch dazu beitragen. Im Buch ist Lucille, so heißt übrigens die verschwundene Tochter, auf den Fotos unter anderem als Balletttänzerin in Uniform mit stark geschminktem Gesicht oder auf einem Schönheitswettbewerb zu sehen. Sie ist nämlich die Siegerin Miss Teen Fresno geworden. Also auf den Bildern ist sie immer wieder in anderen Kostümen und stark geschminkt und mit anderen Haaren zu sehen. Was schon mal unterstreichen soll, dass sie so wandlungsfähig ist und diese Karriere als Filmstar anstrebt.
Wie so ein Portfolio, womit sie sich bewirbt.
Ja, oder? So ungefähr, genau. Und
der letzte Kontakt
war vor 2 Monaten.
Genau, vor 2 Monaten.
In einem Telefonat, wo sie meinte, sie sollen sich keine Sorgen machen und dann das Gespräch auch einfach beendet hat. Mhm.
Und Reynolds empfiehlt die drei Detektive.
Das ist auch eigentlich so lustig, wie er sie empfiehlt.
Sind Amateurdetektive.
Dann meint er so, wie die drei Jungen? Sicher, sie waren
hilfsbereit. Meinst du Vater?
Der Vater, wie die drei Jungen? Ja, sie waren hilfsbereit, aber sie sind Amateurdetektive. Das sagt er so, als wenn, ja, das sind Yps-Detektive. Die haben sogar ein Stempelkissen und so eine Brille und so.
Aber ich finde das sehr sympathisch,
wie er es macht. In dem Moment sympathisch. Sie haben eine richtige Detektei, sagt er dann sogar noch.
Manchmal stören sie mich, sind mir im Weg, aber im Großen und Ganzen.
Oh, ja, manchmal sind sie mir im Weg und stören. Das fand ich dann in dem Moment so ein bisschen,
Na gut, was soll er sagen? Er ist nun mal leitender Polizeibeamter und...
Ja, aber macht er jetzt Werbung für die oder macht er nicht Werbung für
die? Ja, du kennst doch die flammende Spur, wo...
Ja, ich finde das gut, wie er das macht.
Bei flammende Spur scheucht er sich auch weg und sagt so... Haut ab, spielt Fußball, wie andere in eurem Alter.
Stimmt, da ist der überhaupt, es ist ja ein sehr launischer Mensch, der Kommissar Reynolds.
Ja, aber ich finde ihn hier sehr sympathisch. Auch später gibt's ja eine Szene, wo er die auch ankeift, aber das hatte der Horst Frank wieder besser drauf als jetzt der Wolfgang Dräger. Der hat trotzdem immer noch so ein bisschen Milde in der Stimme.
Kotter ist ja auch so eklig zu denen manchmal.
Nein, gut, man merkt aber jetzt, dass der Reynolds denkt so, naja, die ist beim Film, eigentlich will er sich damit gar nicht so beschäftigen, gibt er das mal den drei Detektiven.
Das finde ich aber für einen Polizeibeamten jetzt auch so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, so wie er es rüberbringt durch die Stimme, wir haben die ist weg, ne? Und, dass er irgendwie so vertröstet, nehmen Sie doch diese drei Jungen hier. Das ist irgendwie so nicht professionell.
Es kommt einem auch so vor wie, ach, die Tochter ist weg. Naja, hier, könnt ihr hier drei Kinder erledigen, hier, so, macht mal.
Behalten wir das mal kurz im Hinterkopf, ja, weil die Detektive fangen ja gleich zu ermitteln an. Und da gibt's eine Sache, wo ich denke, warum ist das nicht Aufgabe der Polizei? Ich will aber noch eine Sache sagen, Olli, der Sprecher von dem Vater. Woher kennst du den?
Oh, da muss ich gucken, erstmal nach dem Namen.
Ja, schon wieder schneiden.
Henry Kielmann. Henry Kielmann
ist wer?
Ist Bürgermeister von Kiel. Entschuldigung, Thomas.
Ich weiß. Denk mal an die Funkfüchse.
Wer könnte das da sein?
Ah, der zweite Funkfuchs.
Es ist ja bei den Fans durchaus schon rausgekommen, dass ich doch nicht so dieser Funkfuchs-Scanner bin. Ich habe immer nur mein ganzes Kind, meine ganze Kindheit, diese 15 Folgen rauf und runter gehört. Und wusste nicht mal, wer der erste
Funkfuchs ist. Ich dachte immer, wirklich, deine ganze Existenz ist
auf, eigentlich war das
auf dem so, Wissen von
bis ich das aufgebaut. Bis mir dann eingefallen ist, ich war die ganze Zeit auf dem Holzweg, was den ersten Funkfuchs.
Okay, ich nehme es jetzt mal vorweg, bevor sich die Zuhörer langweilen. Es ist der Vater, der Lehrer.
Ach, der Doktor, der Lehrer
Becker, der Herr Becker. Herr Becker, genau, der Schuldirektor und Lehrer und Vater von den hier Bohne und...
Ah, okay, aber da klingt da wirklich ganz, also es... Ja, müsste ich nochmal hinhören.
Danke für diesen Exkurs. Reynolds vertröstet übrigens.
Moment mal, erstmal wird die Visitenkarte vorgelesen.
Müssen wir das erwähnen?
Muss jedes Mal erwähnen.
Mensch, das ist ja schon wie auf der Live-Tour.
Ich verstehe da, ja.
Wo alle Leute sich in die Hose fassen vor Freude. Ja, geil,
Visitenkarte. Was glaubst du, dass sich unsere Hörer jetzt in die Hose fassen, weil ich das erwähnt habe? aber diesmal ist es ein bisschen anders. Die wird vorgelesen, erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw und dann mischt sich Bob ein, ja, und sagt sowas wie, ja, für die Recherche und Archiv bin übrigens ich zuständig.
Aber ist doch eigentlich nett. Mal so ein bisschen Abwechslung, ne?
Ja, darum wollte ich das auch unbedingt erwähnt haben. Also jetzt Hand wieder aus der Hose
raus. Was sagt denn der Bob-Fan dazu? Wie findest du, wie Bob sich hier einbringt?
Sehr gut. Ich finde, er sollte die Karte alleine vorlesen, weil er hat auch von allen Sprechern die beste Stimme.
Ich finde, er sollte die Visitenkarte sein. Ja.
Gut. Das Ehepaar soll auf Empfehlung von Reynolds zu Hause am Telefon bleiben, falls die Tochter anruft.
Genau, also sie sollen rasch nach Hause.
Ja, verpisst euch.
Genau,
und jetzt kommt wieder absolute Computerspielmusik.
Es kommt wieder die gleiche Musik.
Ja, genau. Von eben.
Ja, mag ich nicht.
So. Und man ist wieder in der Zentrale.
Ja, die geht relativ schnell, die Szene. Die ist gar nicht so lang.
Peter frohlockt erstmal, wie toll der Kommissar die drei empfohlen hat.
Richtig, der ist total begeistert und er betont das auch. Mensch, der hat uns ja richtig empfohlen. Also kennen sie ja anscheinend auch nicht so. Bob ist so ein bisschen auch begeistert, aber dämpft die Euphorie, sagt, ja, wo setzen
wir denn jetzt an? Oder so.
Ja, das war ja schon krass, ne? Aber was machen wir jetzt? Und Justus schlägt vor, die Pfandhäuser, in denen Lucille persönliche Gegenstände versetzt hat, aufzusuchen und so nach ihrem Verbleib zu forschen. Und das ist das, was ich sage. Ich meine, die haben die Tasche gefunden und da sind Scheine von den Pfandhäusern drin. Mhm. Jetzt könnte doch eigentlich der Kommissar sagen, oh, das sind ja eigentlich handfeste Spuren, denen wir nachgehen können.
Haben die eigentlich den Kommissar überhaupt darüber informiert, dass er eine Tasche gefunden
hat? Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit vielleicht der Tasche... Vielleicht
haben sie das vergessen.
Ich glaube, dass sie mit der Tasche... Ja, das ist ja nicht ganz klar, aber glaubst du nicht, dass sie die Tasche gezeigt haben bei dem Polizeipräsidium und sich der Kommissar das mal angeguckt hat? Okay, es wird auch nichts Gegenteiliges gesagt, Olli, da gebe ich dir recht.
Es könnte, weil dann wäre es wirklich wahrscheinlicher, dass der Kommissar die Tasche mit dem Beweis bitte natürlich behält.
Ich möchte gerne noch eine Sache aus dem Buch einbringen.
Oh, oh.
Bevor nämlich die Eltern mit den Detektiven zum Kommissar fahren, fährt das Ehepaar erst auf den Schrottplatz und sucht mit denen so ein bisschen Rocky Beach ab.
Ja.
Und da fällt folgende Unterhaltung. Charles, das sagt die Mutter, das Kind hat nichts zu essen. Am Ende treibt sie sich mit Kriminellen und Pennern auf der Straße herum. Da könnte ihr alles Mögliche zustoßen. Sie gab ihrem Mann eine der Pfandhausquittungen. Er warf einen raschen, ergrimmten Blick drauf. Dann stieß er energisch hervor. Manche Leute versetzen ja mal was von ihrem Hab und Gut, ohne dass sie deshalb gleich auf der Straße liegen und es mit Pennern treiben. Du malst ja den Teufel an die Wand.
Sehr schöne bildhafte Unterhaltung, finde ich.
Fand ich auch für ein Drei-Fahrzeichen-Buch ein bisschen krass. Auch für so ein
junges Mädchen.
Ja, es ist schon so ein bisschen TKKG-Niveau, oder? Ja.
Aber man muss dazu sagen, wenn die Eltern so wirklich besorgt sind, vielleicht redet man wirklich so.
Ja, von der Mutter her würde ich sagen, dass sie sich so Sorgen macht. Deswegen treibt man sie
mit seinen Pennern. Und der Vater darf sich keine Sorgen machen.
Richtig. Man muss ja natürlich dazu auch sagen, dass die Eltern im Buch natürlich mehr beschrieben werden und da hattest du das Gefühl, das muss irgend so ein erfolgreicher Geschäftsmann sein, der all seine Probleme mit Geld löst. Als er die Detektive auch beauftragt, sagt er gleich, was ist eure Gage, wie viel Geld kann ich euch geben?
Ja. Auf jeden Fall wollen sie natürlich die Pfandhäuser abklappern und Peter ist schon erfreut. Mensch, dann ist ja der Fall eigentlich schon so gut wie gelöst. Justus ist da schon ein bisschen skeptischer. Zu Recht, denn sie hat in den Pfandhäusern immer einen falschen Namen und falsche Adresse hinterlassen.
Ja, das ist ein bisschen später, Olli.
Ja, das ist alles schon ganz
schön. Ist wieder sehr spät. Wollt
ihr denn man merkt immer, nee, also ihr macht hier lauter Zwischenkommentare.
Guck dir das mal an. Jetzt kommt nämlich eine ganze Szene, jetzt kommt nämlich der namensgebende Werwolf und das hat er alles weggelassen.
Da hat Olli recht. Also ich wollte nur noch einbringen, dass die Pfandhäuser in Hollywood liegen.
Ja, habe ich auch hier stehen. Ja. Und es kommt gute Musik als Übergang. So.
Achso, und dann steht hier Kenneth fährt dahin.
Ja.
Und da wollte ich fragen, wer ist das?
Das ist einer der Angestellten, der irischen Angestellten von Jonas. Jonas ist ja der...
Wer ist Jonas?
Warte mal, da muss ich kurz nachschlagen. Jonas ist der Onkel von Justus, der den Schrottplatz besitzt.
Titus Jonas.
Titus Jonas. Ihr wisst immer,
also streu jetzt keine falschen Gerichte.
Entschuldigung. Sonst
denkt er wirklich, sein Onkel heißt Jonas.
Ja? Jonas.
Sein Onkel heißt Jonas.
Gut. August.
Nein, nochmal für
aber
dich.
Aber warum verdreht ihr die Augen, wenn ich frage, wer Kenneth ist?
Weil das ich schon alles schon mal hier erzählt habe.
Na, dann reicht das
doch. Hör doch einfach mal zu. Wirklich.
Ich hatte eine Folge, wo der vorkam. Überleg genau.
Ich glaube nicht.
Siehst du, aber das ist so ekelhaft
von euch. Ich habe schon ganz oft gesagt, Patrick und Kenneth, die beiden irischen Gehilfen auf dem Schrottplatz von Onkel Titus Jonas. Ja,
wahrscheinlich
Jonas.
Olli beim Ameisenbären, aber nicht hier beim Gaukler.
Nee, das Traurige ist, Olli hat das alles schon vor 30 Jahren gehört und weiß es auch nicht.
So, und jetzt kommt nämlich Keyboard-Musik und da kommt nicht dein Werwolf. Olli hat nämlich recht.
Jetzt also ganz kurz. Jetzt pass mal auf. Nur so, wie es jetzt hier ist. Erstens kenne ich diese Folge seit über 25 Jahren.
Und dann bin ich ja noch schockiert,
dass hab sie bestimmt so 500 Mal gehört. So, Justus sagt, sie müssten alle Pfandhäuser im Bereich Hollywood abklappern. Dann das mit Kenneth, was du gesagt hast. Dann kommt die Musik.
Und kommt jetzt kommt Justus der... Justus behielt recht, steht jetzt bei mir.
Ja.
Skepsis war angebracht.
Der Erzähler sagt das nämlich vorher noch.
Ja, aber ich habe jetzt hier aufgeschrieben, die drei Fragezeichen müssen bei ihren Nachforschungen feststellen, dass Lucille in allen Pfandleihen immer andere Namen angegeben
hat. Das habe ich doch auch gesagt.
Und eine andere Adresse angegeben hat.
Und dann kommst du da an? Nee,
Werwolf kommt ja erstmal.
Guck mal, jetzt schämt er sich ein
bisschen. Ja, das habe ich gerade gemerkt.
Hier in der nächsten Szene. Und das wird
wieder geschnitten. Ihr müsstet mal sein schelmhaftes Lächeln jetzt sehen. Oh, scheiße.
So.
Ja, jetzt, ja, unten, weiter geht's.
Noch kurzer Funfact aus dem Buch. Ich weiß, ihr könnt's kaum erwarten. Im Buch hat die sich immer wie Schauspielerin aus dem Film verkleidet, wie die in dem Film aufgetreten sind. Und hat dann nochmal den Schauspielnamen angegeben. Von der Schauspielerin.
Thomas, würdest du bitte einmal sagen, dass ich recht hatte?
Ja, mit und meiner, ich bitte auch.
Mit meiner Chronologie. Dass der Werwolf nämlich
noch gar nicht kam. Ja, habt ihr gehabt, aber versucht
ihr das? Wie ihm das tut, man sieht auch die Schmerzen in seinem Gesicht.
Ich würde so gerne ein Foto machen, wirklich.
So, okay, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, vor einer weiteren Pfandleihe kommt es zu einer Begegnung mit einer Gestalt mit Werwolfskopf, der Peter übrigens im Buch auch packt und zu sich heranzieht, weil der kommt doch rausgestürmt.
Während die reinkommen, ne?
Nein, weil Peter sagt doch im Hörspiel auch, kannst du nicht aufpassen. Und das sagt im Buch auch zu dem. Und dann dreht er sich um und packt den so und guckt dem so ins Gesicht mit der Wolfsmaske.
Oh, das fände ich so eine gute Szene, wenn die das im Hörspiel irgendwie noch dargestellt hätten.
Entschuldigung, dass ich deinen wertvollen Pulli
gerade sagen, was soll das?
Aber ist das nicht der Pulli von deinem Bruder?
Nee.
Okay. Was ist das für ein Material? Kaschmir?
Also was soll die... Das ist ja...
Auch jetzt schleimt
der hier. Also Thomas, es ist nicht so schlimm, dass du jetzt eine Szene vertauscht hast. Du wirst jetzt nicht meinen Pullover loben.
Ja, ich finde, der fühlt sich so ein bisschen an wie so...
Der ist doch schon wieder...
Eigentlich wollte ich sagen, der fühlt sich an wie so eine... Kennst du das im Hotel, so diese Handtücher, die schon 20.000 Mal gewaschen wurden?
Achso, danke.
Gut. Ja, so jetzt fühlt er sich an.
Jetzt ist alles wieder gut. In Ordnung.
Ja. Mann, mach doch du mal weiter, Olli, sonst heulst du wieder rum. Ich habe so viele Notizen und darf nie ran.
Ist okay,
Ja, gut, danke.
Ja, der jetzt kommt der Werwolf.
Okay. Schönen Pulli hast du drin.
Passt auf. Und zwar, erstmal ist im Hintergrund leise, spannende Musik. Die finde ich ganz gut.
Mhm. Finde ich okay, nicht gut.
Okay, wieso kommen bei euch so eine ekelhafte...
Ich bin wieder voreingenommen, weil diese Musik wird in den Masters of the Universe Hörspielen ungefähr 30 Millionen Mal eingesetzt, immer wenn Skeletor auftritt. Und deswegen mag ich die nicht, weil ich die so oft gehört habe.
Und zwar, wie findet ihr, was dieser Werwolf
für Geräusche macht?
Wie ein Meerschweinchen.
Ne, dieses eigene Kicher da im Hintergrund.
Ja, nein, dieses überhaupt... Dieses
ich habe mir das ungefähr 45 Mal angehört. Um mich zu fragen, was ist das?
So, Benjamin, du willst die Stelle jetzt raus.
Olli, pass auf, ich hab die Stelle. Pass auf, Olli, ich erzähle dir was dazu.
Mal.
In der alten Fassung hier von meiner MC,
ja,
musst du dir vorstellen, ist keine Musik. also die Benjamin toll fand, die wurde erst für die späteren Auflagen eingefügt. Die
Hintergrundmusik?
Diese Hintergrundmusik kommt im Original nicht vor. Und auch dieses Gekichere, was man da hört, ist auch nachträglich einbearbeitet worden. Denn André Mininger hat doch mal bei rockybeach.com eine Fragebox. Mhm. Und da hat er gesagt, er hat für die Neuauflage das aufgebessert, weil er den Auftritt vom Werwolf ganz peinlich und schrecklich fand.
Ist es auch.
Ich finde, er hat es nicht verbessert mit diesem Gekichere der Musik.
Also pass
auf. Es klingt eigentlich noch schlimmer.
In diesem Gefängnis hier habe ich keinen richtigen Empfang. So, pass auf. Ich möchte, dass du jetzt Soundfile Teil 7, Minute 1,4 bis Minute 1,6 einspielst.
Ja, ich kann es aber nicht von Spotify runterladen.
Ist mir egal.
Aber ich weiß ja, bin ja nicht dumm, ich hab's ja hier stehen.
Und dann können die Hörer mir mal sagen, ob sich so ein Werwolf anhört. Also derjenige, ob der sich vorstellt, also der saß jetzt zu Hause und hat gedacht, das ist ein Werwolf.
Benjamin, ich bitte dich, die denken sogar, Werwölfe haben Flügel.
Okay,
dann kann ich mir auch sowas schon vorstellen.
Wie sieht die denn aus? Festhalten!
Was war denn das?
Ein Werwolf.
Also, es ist wirklich mit das schrecklichste Werwolf-Geräusch, was es, glaube ich, im Filmgeschäft gibt. Naja,
generell, der ganze Auftritt ist überhaupt nicht gruselig. Man hört ja auch im Hintergrund so Passanten, die irgendwie sagen, wie sieht der denn aus? Und, oh, der ist ja ein Monster. Und es kommt auch überhaupt kein Grusel auf, weil der macht ja auch so komische, keuchende Geräusche. So,
ne? Und dann so dieses...
Das ist nachträglich eingearbeitet.
Das ist wirklich peinlich.
Das war.
Dann würde ich lieber die alte Fassung hier mal anhören wollen.
Aber das ist schon wieder so witzig. Ihr werdet jetzt wieder sagen, keine Wertschätzung gegenüber André Mininger. Aber der saß dann auch so da und dachte, das geht so nicht. Wir müssen es nochmal überarbeiten. Ich habe hier diesen Jack in the Box hier, diesen, kennst du das hier, wo immer dieser Teufel.
Achso, wo man kurbelt und dann kommt der Teufel daraus.
Ja, was ist denn das?
So Jack in the Box?
Ist Jack richtig. In the Box, aber wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt denn das hier, so, wo man kurbelt und dann kommt so ein Vieh raus?
Jack in the Box.
Jack in the Box, okay, nehmen wir.
Gut.
Ja. Und dann hat Mininger gesagt, ja, wir nehmen einfach das Geräusch, das passt doch viel besser.
Na, aber er hat ja jetzt beide genommen. Er dachte so, dieser Soundfile ist wirklich schlecht. Also das Originalding. Deswegen baue ich noch was Schlechtes ein, damit es länger ist.
Das fand ich nicht so pfiffig von ihm.
Ich wünsche mir so sehr, dass wir mal ein Interview mit André Mininger haben.
Eigentlich ja.
Oder? Aber was ist das? Ich traue mich aber nicht, ihn anzuschreiben. Aber
ich wusste auch gar nicht, ich habe mir das so oft angehört. Ich wusste gar nicht, ist es der Werwolf? Ist es ein Kind, was lacht? Ich wusste nicht, was ist...
Also ich habe so ein Meerschweinchen in Verbindung gebracht. Für mich klang es wie ein Meerschweinchen.
Ja, so ein bisschen so.
Jetzt ist auch ein bisschen witzig.
Aber er entkommt. Dann sagt Bob, wollen wir denn nichts tun? Dann meint Justus so, was ich sehr komisch für Justus finde.
Ja, gebe ich dir jetzt schon
recht. Wir werden ihn nicht verfolgen. Ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Ja,
das passt überhaupt nicht
zu Justus. Eigentlich würde er sagen, jetzt vergiss doch mal die Schlampe, die da verschwunden ist. Wir verfolgen hier den Werwolf. Ist ja viel spannender. Ja,
normalerweise hörst du immer von Peter sofort einen, den schnapp ich mir. Oder Justus sagt, hinterher Kollegen. Hier ist so, das ist nicht unsere Aufgabe. Naja, auf jeden Fall, nachdem auch Justus gesagt hat, das ist nicht unsere Aufgabe, betreten sie den Laden und dann ist dieser Sprecher. So, und wir haben uns ja schon vor 3 Tagen bei dieser Folge unterhalten. Oh. Ne? Ich zitiere jetzt nun mal Benjamin. Ich probiere es, ihn zu zitieren.
Irgendwie. Ein bisschen freundlich, aber
bisschen
nicht,
freundlicher,
dass die Hörer denken, ich bin...
Ja, so. Also, was Sprecher in dieser Folge angeht, dieser Verkäufer im Laden... Der kann ja überhaupt nichts. So ganz grob hat Benjamin das gesagt, weil, wie findest du seine Sprechleistung?
Ist nicht die schlimmste in diesem Hörspiel, weil darauf kommt
man auch. Danke, du weißt, dass es noch schlimmer ist. Weil Thomas sagt, die sind alle nicht so schlimm.
Na gut, aber ich meine, er ist jetzt auch, ich gebe dir recht, er ist jetzt nicht so wie, er wirkt nicht wie jemand, der gerade überfallen wurde, sondern so ein Schuft.
Genau so.
Naja.
Also, Peter dachte, er wird gebissen.
Ich dachte,
und der Verkäufer,
naja.
So, war das ein Werbe?
Aber noch sah so aus.
Ja, das noch fand ich aber witzig, dass sie bis dahin alle noch geglaubt haben, die haben es hier wirklich mit dem Werwolf zu tun, bis er dann irgendwann mal sagt, naja, wahrscheinlich wird es einer mit einer Maske gewesen
sein. Das ist schon zu emotional. Schon,
aber viel besser ist,
er sagt ja auch noch, wollen wir nichts tun, wollen wir nicht die Polizei rufen? Ja, das bringt doch sowieso nichts. Der ist doch schon längst
weg. Ich kann ihn ja eh nicht beschreiben.
Ja, ich habe doch nur dieses Gesicht gesehen.
Und jetzt noch besser, Peter sagt, ja, ich muss ihm recht geben. Er gibt ihm recht.
Nee, das sagt Bob, glaube ich. Ist ja egal.
Ist ja egal, wer
übrigens sagt. Im Buch ist übrigens die Polizei vor Ort.
Ist witzig, wenn Bob was Schlechtes macht, schreibe ich Peter hin.
Ja, so ein Automatismus bei
dir. So verbunden bist du mit ihm.
Ja. Denn stimmt, Peter sagt ja, war das ein Werwolf? Sah auf jeden Fall so aus. Da dachte ich, hallo?
Ich habe hier mal so einen Satz geschrieben, wie ich habe mich probiert, in Benjamin hineinzuversetzen, wie er diese Stelle sieht. Lest mal bitte vor.
Verkäufer wirkt eh sehr lethargisch und will nichts tun. Vielleicht schämt er sich.
Das habe ich aber auch geschlussfolgert, ja? dass er sich vor der Polizei schämt, eine Aussage zu machen, ja, ich wurde von einem Werwolf überfallen.
Gut, das haben wir aber nun, wenn du diese Szene dir angehört hast, haben ja da vor dem Laden auch 1000 Menschen Angst. Das muss doch das Gesprächsthema vom Laden sein.
Stimmt, dass da vorne jetzt wieder Normalität herrscht. Ja. Die haben ihn wegrennen sehen und laufen einfach wieder weiter.
Ja, lustigerweise, im Buch ist ja die Polizei wirklich vor Ort. Die helfen sogar Peter auf und so. Und da unterhalten sie sich drüber. Da sagen die, hör, wir sind hier in Hollywood. Hier ist es normal, dass Leute mit einer Maske Läden überfallen. Kennst du zum Beispiel, Olli, hier am Times Square in New York? Mhm. Gibt's doch irgendwie, der ist weltberühmt, ein Typ, nur mit einem Cowboy-Hut, der aber Gitarre spielt und nackt ist.
Wieso fragst du nur Olli
eigentlich? Weil du Amerika hast.
Was?
Nein, ich brauche einfach mal einen Ansprechpartner. Aber
ich liebe Amerika, aber kenn diesen Typen tatsächlich nicht.
Benjamin, kennst du den?
Ja.
Der ist witzig, ne?
Ja.
Der ist weltberühmt, ne?
Ich kenne ihn wirklich nicht.
Und da fragst du, warum ich Olli frage. Weil Olli guckt doch so einen Scheiß wie Tough und so.
Also, gut. Ja. Sie zeigen gut. Jetzt einen Schein von Lucien. Wie heißt sie?
Lucille.
Und dann kommt bei mir Zwischenmusik.
Ja.
Aber der hat doch bestimmt was geantwortet,
und
oder?
Der sagt, also sie beschreiben ihm das und dann sagt er, wenn ich helfen kann, werde ich das tun. Musik.
Ach, das ist wirklich so.
Ihr seid eben hier ein bisschen zu schnell.
Das ist jetzt der letzte Satz nach, ich rufe nicht die Polizei.
Ich bin immer noch bei dieser Werwolfsgeschichte, habe ich nämlich viel mehr geschrieben als ihr.
Okay,
jetzt bin ich gespannt. Nämlich meint ja der Typ, der da in dem Leihhaus arbeitet, ich könnte ihn ja gar nicht beschreiben. Dann sagt Justus, außer dass er einen Wolfskopf hatte, wo ich schon dachte, Wolfskopf, er hat eine Maske. Und dann sagt nämlich der Leihhaus-Typ, na richtig, aber es war wohl eine Maske. Da dachte ich so, danke. Aber an der Stelle muss Peter nochmal betonen, dass er den Wolf für echt gehalten hat.
Ihr seid aber auch nie zufrieden.
Nein.
Weißt du, Benjamin beschwert sich, was er bei der Fragezeichen nicht mag. Er weiß, dass es am Ende immer ein Mann unterm Laken ist. Und hier wird wenigstens mal so beschrieben, dass es ein echter Wolf gewesen sein könnte.
Na, eben nicht.
Wow.
So, ganz kurz. Jetzt kommt Zwischenmusik. Ja?
Ja.
Und es ist wieder so eine Computerspielmusik. Und ich habe jetzt geschrieben, Link hält wacht gerade nach einer Übernachtung in einer Taverne auf. Schön. So hört sich die Musik
an. Ich finde schön, dass die Musiken diese Fantasien dir auslösen.
Wirklich?
Das freut mich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum du noch bei diesem Projekt dabei bist. Die nächste Szene habe ich getauft, wieder in der Zentrale. Und jetzt kommt es mit Blackie, weil Peter lässt sich enttäuscht irgendwie auf den Boden sinken. Und dann hört man Blackie sagen, Pleite! Was ich sehr mag. Ja. Weil ich finde es gut, dass der Papagei hier auch mal wieder ein bisschen eingebunden wird. Peter sagt auch, ja, du hast recht, Blackie. Unsere Nachforschungen haben nichts ergeben.
Übrigens ist es hier witzig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie heißt der, Peter Pastelli? Hier sagt nämlich, Peter Pasetti sagt hier nämlich...
Danke, Peter Pasetti.
Peter ließ sich mit finsterer Miene zu Boden sinken, direkt neben ihrem sprechenden Rahmen Blackie. Und hier fängt nämlich, das habe ich mit Absicht gerade gemacht, hier fängt nämlich Peter Pasetti ein bisschen an zu kichern, als wenn er lachen muss bei dem Wort Blackie.
Das ist öfter im Hörspiel.
Hast du damals, ja, das ist mir noch nie aufgefallen.
Hör mal die Folge Der giftige Gockel, die ich mit Bami besprochen habe. Und da gibt's eine Szene, da sagt er einen Satz.
Hörst du mal auf, so viel Satz? Ja, widerlich.
Sagt er einen Satz.
Benjamin sitzt hier und nickt, als wenn ja, hör mal so zu, was Thomas hier sagt.
Da sagt er einen Satz und der reimt sich. Und dann hörst du, wie er selber lachen muss. Ja. Das haben die drin gelassen.
Ja. Verdammt. Ja. Und hier ist es nämlich auch, man hört am Anfang so ein bisschen, wie er ins Kichern gerät. Aber
ja, und auch bei der Doppelgänger.
Ihr dürft doch nicht vergessen, es ist Alfred Hitchcock und Alfred Hitchcock erzählt es nach. Und weil er die drei Detektive kennt, muss er schmunzeln bei der Vorstellung, dass Blackie mit Peter redet.
Alleine bei der Vorstellung würde ich gerne das Band zerreißen, dass es Alfred Hitchcock ist, wirklich.
Was hast du gegen Alfred Hitchcock?
Also,
ich mag das.
Was ist denn das
ich
Problem?
Ich habe so einen Erzähler, so einen Märchenerzähler und zum Schluss ist er auf einmal wirklich der Alfred Hitchcock.
Ich finde das eine witzige Ebene.
Ja, finde ich auch.
Ich mochte das immer, ich habe immer Alfred Hitchcock geliebt. Ja, genau. Außer in diesem Hörspiel, aber dazu kommen wir später.
Offensichtlich gibt es keine neuen Erkenntnisse. Weil sie haben ja eigentlich, wo die Szene ja unterbrochen wurde, haben sie ihn ja auch nur nach Lucille gefragt. Dann kommt ja diese Musik. Und offensichtlich hatte er auch keine
Es wird nochmal wiederholt, dass sie immer mit anderen Namen und mit einem veränderten Aussehen in allen Pfandleihen aufgetreten ist. Jetzt schlägt Justus vor, man könnte ja bei den Filmagenturen nachfragen, weil sie will ja Schauspielerin werden,
auch wir so wissen. Auch eine peinliche Szene jetzt.
Denn wenn sie wirklich
die das Thomas gut
hat bauen, hat da sie ja wirklich ernsthaft Schauspielerin werden will, muss sie ja da ihren echten Namen und ihre Adresse hinterlassen.
So, wie witzig ist es, dass Justus das jetzt gerade sagt, was seine Idee ist, ja?
So. Na gut, aber
was? Und dann sagt Peter,
wie, du willst wieder beim Film vorsprechen? Wo ich dachte, wie dumm ist dieser Mensch eigentlich? Sorry, da ich das. Nein, aber ganz ehrlich, die reden die ganze Zeit über den Fall. Reden darüber, dass sie ja zum Film wollte. Und vielleicht sollten wir auch mal bei einigen Filmagenturen vorsprechen. Wie, du willst wieder zum Film?
Gut, Quizfrage, wie meint Peter das denn?
Na, weil Justus früher beim Film war.
Genau.
Ja, ja, das wird ja auch erklärt.
Wo würden das zum Beispiel gesagt?
Das haben, keine Ahnung.
Aber ist ja egal.
Du so als alter Drei-Fragezeichen-Fan von früher.
Aber sagen...
Da wird doch ganz oft gesagt, Justus, das Pummelchen aus dem Kinderfernsehen. Mhm. In den ganz alten Folgen.
Ja, er hat
und da, darauf er hat spielt das hier
an. Aber Baby Fett so gespielt. Das sagen die ja auch hier nochmal. Aber so eine ekelhafte Szene einzubauen, nur um einzubauen, dass so. Justus im Fernsehen
pass mal auf. Ich finde, sie haben es hier ganz schlau gelöst. Denn...
Wow.
Im Buch klappern sie ja wirklich Filmagenturen ab und sind so bei mehreren Empfangsdamen. Und eine davon erkennt Justus als Baby Fatso. Und das haben sie natürlich, um das Hörspiel zu straffen, rausgeschnitten. Und stattdessen übernimmt Peter diesen Part, indem er ihn auf sein Baby Fatso-Image anspricht.
Das finde ich aber alles andere als schlau gelöst.
Warum?
Weil ja, Peter hier wie ein Dummbatz rüberkommt.
Aber Peter ist doch manchmal ein bisschen
aber nicht daneben. So. Das war sogar eine Steigerung für Peter.
Ich mach das für Thomas deutlich. Sagen wir mal jetzt...
Du brauchst mir nicht deutlich machen. Ich weiß, dass euch jetzt, das da nicht gefällt.
Sagen wir mal jetzt, ein Kind... was entführt wurde, ja? So, und um raus... Und ich sag dir jetzt, pass auf, Thomas, die Lösung, um dieses Kind zu finden, damit es nicht in 5 Minuten stirbt, steht im lustigen Taschenbuch 250. Wir müssen schnell in den Zeitungsladen reingehen und dieses Buch holen. Und du sagst so...
Du willst im Zeitungsladen arbeiten?
Na, das? Oder Thomas, was, warum? Hast du das Buch noch nicht? Fehlt es in deiner Sammlung?
Also ich möchte nur mal betonen, dass gerade diese Szene sehr unterstreicht. Erstmal, dass ein alter Fakt aufgenommen wird, dass Justus ja ein Kinderstar war. Und dass Peter ja oft mal begriffsstutzig ist, ist ja jetzt auch nicht neu. Und ich finde auch, dass die anderen beiden nicht gehässig und eklig sind, so wie ihr beide, sondern sie lachen nicht über Peter, sie lachen mit ihm.
Also der Plan steht, sie klappern die Filmagenturen ab.
Das ist mal ganz kurz, jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte was mit Benjamin besprechen.
Oh, danke.
Schönen Pulli hast du.
Ist das Kaschmir?
Jedes Mal, wenn ich das sage, fasse ich Benjamin an, damit du es verstehst. Findest du nicht, dass dieses Hörspiel ganz schön kurz durch die vielen Musikeinsätze rüberkommt, so kapitelweise, aber die Kapitel sind alle sehr schnell?
Es ist ähnlich wie bei der vorigen Folge, die wir hatten. War das Giftiges Wasser?
Ja, die war auch sehr musiklastig.
Die war auch sehr musiklastig und auch sehr oft vom Sprecher unterbrochen. Und ich finde, hier ähnelt sich das fast, so dieses
nur das Konzept. Peter Passetti hier nur die Hälfte von dem beiträgt wie bei Giftiges Wasser.
Das stimmt. Und Peter redet noch nicht so
angeberisch?
Nee.
Oder was?
Der Sprecher, Peter.
Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Du sagst konsequent zu Peter Shaw Peter und jetzt sagst du zu dem Erzähler Peter Passetti immer Peter.
Na, weil er Passetti
Wollt ihr mich echt?
Was hab ich denn damit?
Wollt ihr mich wahnsinnig, weil du hast auch mit Peter Passetti
angefangen. Ja, aber ich mittlerweile durcheinander gekommen.
Jetzt redest du von Peter und meinst den Erzähler. Und das ist aber ein Deutscher, der Peter heißt. Und der amerikanisierte Peter, den du konsequent, wie heißt
der das? Der amerikanisierte Peter.
Nee, ich raste
gleich aus. So, nee, das ist so unlogisch. Aber der amerikanisierte Justus.
Sonst sagst du immer der Sprecher. Dann frage ich mal, welcher Sprecher? Na, der Erzähler. Dann bleib doch wenigstens bei der Kacke, weil da kann ich dir besser folgen, als wenn du jetzt mit Peter Passetti anfängst.
Pass auf. Die Musik erstmal ist jetzt 80er Jahre Amiga-Musik. Schön. Und zwar kennst du das Spiel so Mr. Nuts oder Soccer Kid.
Mr. Nazi?
Das hab ich auch verstanden. Ich wollte nicht wiederholen.
Mr. Nuts.
Also so. Mr. Nuss.
Ja.
Nee, kenne ich nicht. Was ist das?
Ja, schön.
Ich will wissen, worum geht's in
Mr. Nuts. Das ist ein Jump'n'Run-Spiel.
Mit einem Eichhörnchen. Amiga.
Ja?
Wirklich?
Wirklich. Und das,
dass dieser Name Nuts das überhaupt nicht suggeriert hat, dass es ein Eichhörnchen ist, oder?
Und das war für ein Amiga-Spiel mit einem ziemlich sanftes Scrolling verbunden und Parallax-Scrolling und so.
Was ist denn sanftes Scrollen, dass es nicht so geruckt hat?
Sehr gut. Sanft.
Olli, wie geht's denn weiter?
Jetzt kommt wieder. Also der Plan steht, sie klappern die Filmagenturen ab, ohne Erfolg. Abends in ihrer Pizzeria bei Pizza Shack sehen sie ein junges Mädchen, was ein Videospiel spielt. Ist so eine typische 90er Jahre Kaufhausszene von uns, sage ich mal. Weil ihr kennt ja alle früher den Super Nintendo oder den die Playstation, die in so einen Kästen eingebaut waren und man konnte da Probe spielen. Und da haben sich auch immer die Jugendlichen drum versammelt. Genauso was haben wir hier.
Aber da wir uns ja in den 80er Jahren befinden, ist es bestimmt so ein Arcade-Ding.
Naja, obwohl, stimmt, es wird so ein Pizzeria-Arcade-Ding. Stimmt, ich habe eigentlich an so ein, da war ich total auf
dem falschen Nein, dann brauchst du ja nicht rechtfertigen, also aber
Du hast jetzt mal an Karstadt
gedacht. Ich habe an Karstadt gedacht. Aber man muss ja dazu sagen, bei uns gab es ja sowas kaum oder gar nicht.
Genau, in Deutschland war das ja eher eine absolute Ausnahme.
Also da gab es wirklich so eine Hallen, wo die drinne waren, ganz wenig in Deutschland.
Ja, also ich kenn's
da
nur,
durfte man aber auch erst ab 18 rein.
Und so eine Arcade-Dinger kenne ich eigentlich, wenn dann nur so aus Bowlinghallen oder so.
Oder vom Spreepark.
Ja, genau. Aber hier ist, also in den USA ist das ja eigentlich gang und gäbe. Ja, die Pizza Shack, Pizzeria. Also du hast es ja gerade so schön gesagt, Olli. Die sitzen da und da ist ein junges Mädchen, was aber so sehr altmodisch gekleidet sein soll, die von den umstehenden Jugendlichen angefeuert wird.
Ja.
Wie findest du da die Soundkulisse?
Da geht's tatsächlich noch. Viel schlimmer finde ich, wo sie denn gewinnt am Ende.
Ja.
Und denn da finde ich die Soundkulisse noch bemerkenswert lustiger.
Weil es keinen Sinn macht. Sie wird von zwei Sprechern angefeuert und dieser Sample, das ist ein Sample, was wir mit der hören, dieses Gejubel, endet mit einem gewinnt gerade.
Das ist das erste Sample, da habe ich auch gedacht, sie ist wohl gerade am Verlieren, weil in dem Moment, dann meint der Bob noch, sie scheint ja ziemlich gut zu sein, nach diesem
Aber nach diesem kommt erstmal Totenstille und die Detektive reden kurz und da ist kein Sound, nichts, was ist das denn für eine Soundkulisse? Das ist
eigentlich merkwürdig, da hinten jubeln die ganze Kinder, auf einmal sind sie
still. Auf einmal kommt da dieses so,
und dann
so, Pause. Pause, die Jugendlichen sprechen, die Detektive, und dann ist ihr Gespräch beendet und dann kommen auf einmal wieder hey.
Ja, es wirkt nicht aus einem Guss.
Deswegen muss ich sagen, hat diese Folge, ich nehme es vorweg, für mich eine ganz schwache Soundkulisse. Dafür, dass es eine alte Folge ist, wird hier ganz komisch mit Sounds gehandelt.
Ich finde aber auch teilweise die Hauptsprecher nicht so gut. Zum Beispiel diese Erkenntnis von Bob. So, die jubeln alle und dann Pause und dann sagt er, nur die scheint ja ganz gut zu sein. So, er sagt es so ungefähr wie, als wäre sein Fuß gerade eingeschlafen. Naja, egal, es wird wieder gejubelt und dann die kommen. Man
hört sogar noch ein, ich liebe es immer, wenn sich so Sachen aus gewissen Jubel, wie zum Beispiel bei dem Lachszenen von Schrecklich nette Familie, da hört man auch immer einen ausklingenden Lacher. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Immer dieses Ah.
Ja.
Und hier ist es, da kristallisiert sich so ein Juhu raus, was ich ganz witzig
finde. Auf jeden Fall verletzt.
Oh, Entschuldigung. Unbeeindruckt zieht sie nach dem Spiel von dann.
Nee, du.
Ich hab das einfach mal übernommen, bevor ihr euch hier
aufpasst. Nee, Benjamin darf auch mal.
Ja, Peter sagt.
Welcher Peter? Passetti oder Peter Shaw?
Nee, na, Peter.
Gut.
So, der sagt dann, sie sah ja ein bisschen so aus, als ob sie von der Theaterbühne kommt.
Man muss dazu sagen, sie verlässt jetzt nämlich den Raum.
Das hat der Olli eben gesagt.
Hat er das?
Ja, sei denn, du hast es rausgeschnitten.
Wow. Wie metaphorisch. Ja, erzähl weiter, Schuh.
Ja, das war's eigentlich, dass er sagt, dass sie wahrscheinlich von der Theaterbühne kommt, so wie sie aussah. Und
gekleidet wie aus dem vorigen Jahrhundert.
Und in diesem Moment kommt auch die Pizzafrau rein.
Wie fandet ihr die Pizzafrau?
Das ist erstmal Beate Hasenau.
Da wollte ich nämlich fragen, ich habe nämlich aufgeschrieben, bekannte Stimme,
aus Ariel die Meerjungfrau.
Sehr gut, Olli.
Da spielt sie die böse Hexe.
Olli.
Und Bernhard und Bianca, da spielt sie die böse
Adoptivmutter. Olli ist mein Mann heute. Olli, der hat seine Hausaufgaben gemacht.
Und da wollte
ich Gänsehaut.
Und da wollte ich euch jetzt fragen, diese Stimme ist ja schon wahrscheinlich auch in diesem zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen bekannter.
Ja.
Also Bernhard und Bianca hatte sie zu dem Zeitpunkt schon.
Okay.
Aber Ariel die Meerjungfrau noch nicht.
Und jetzt wurde sie genommen für einen Satz.
Nein. Was ich glaube ich auch schon öfter mal probiert habe, hier zu erwähnen, aber ich werde immer wieder unterbrochen.
Ich weiß, dass sie in mehreren
Folgen dass sie Sachen wahrscheinlich nicht nur für diesen einen Satz gebucht wurde, sondern vielleicht hat sie dann noch teilweise zeitgleich in der Funkfüchse-Folge was gesprochen und in der TKKG.
Okay,
das war das, was ich finde, wie sie hier spricht, aber auch sehr,
ich finde sie aber jetzt auch nicht.
So, hier ist eure Pizza. Gleich kommen die Getränke. Nur noch einen Moment.
Ich habe eine Frage.
Voll overacted.
Kriegt man nicht normalerweise zuerst die Getränke und dann das Essen?
Okay.
Was ist mit dir los? Thomas hat absolut recht.
Danke. Wirklich, sagte Olli.
Das fällt mir jetzt erst auf.
Liebe zentrale Hörer, ich glaube, in Zukunft werdet ihr nur noch Besprechungen mit mir und Olli hören. Ich glaube, Benjamin ist raus. Der ist mir zu stänkerisch.
Das ist so eine.
Die Pizza hat uns verändert heute, muss ich sagen.
Das ist so eine uninteressante Information.
Nein, das ist wirklich.
Nee, ganz ehrlich, jemand, der sich wie du immer so an Kleinigkeiten reibt, zum Beispiel, dass irgendwie das eine Musikstück zu 3 Millisekunden zu früh ausgeblendet wird, regt sich jetzt über sowas Elementares auf.
Erstmal ist das ein Hörspiel für Kinder. Zweitens, Kam das noch nie bei euch vor? Oh, ich habe die Getränke vergessen.
Man kriegt immer zuerst das Getränk.
Ich hatte schon ganz oft, oh, es tut mir leid, ich habe die Getränke vergessen.
Aber du gehst ja auch immer in so Scheißläden.
Ja und? Das ist ja hier ein Scheißladen.
Nein, das ist kein Scheißladen, darum muss es hier erwähnt werden.
Was ist denn das wieder für eine Anti-Haltung von dir? Ich habe nur gefragt, kriegt man normalerweise nicht immer zuerst die Getränke? So kenne ich es in einem guten Laden.
Und jetzt fällt es Justus wie Schuppen aus den Augen. Das war sie doch. Und er will sie noch schnappen, aber erwischt sie nicht mehr.
So, jetzt kommt wieder, das ist so gut. Was? Na, weil er rennt los. Hier, Justus springt auch, will sie erwischen.
Okay, jetzt darf ich vorlesen,
Moment, was Benjamin Moment, da hat? Moment, ich habe aufgeschrieben.
Ja, pass auf, ich lese vor. Benjamin hat aufgeschrieben, er ist nach circa 0,00000001 Sekunden zurück.
Frage, kriegt man nicht zuerst immer die Getränke?
Nein, aber das ist immer das, was ich schon ein paar Mal bei den drei Fragezeichen kritisiert habe, so Verfolgungsjagden. Die können das nicht. Die können es nicht.
Na, ich glaube, er hat sofort aufgegeben, weil er ist ja zu dick.
Warum geben die Justus und Bob, Peter und Bob nicht noch ein bisschen Dialog, sodass sie kurz sagen, jetzt ist er weg und Mensch, vielleicht war sie es ja wirklich.
Oder dass er so irgendwie gegen den Tisch rempelt oder man hört wieder den Stuhl.
Das ist ja eine tolle Soundkulisse. Aber stimmt, auch wieder null Soundkulisse beim Wegrennen.
Danke.
Wisst ihr übrigens, dass ich mich echt in Vorbereitung von dieser Folge gefreut habe, weil ich ja das Buch gelesen habe, weil es mal wieder ein älteres Drei-Fragezeichen-Buch ist. Ich mag so diese alte Sprache in diesen Büchern. Ja. Zum Beispiel, bevor die in die Pizzeria gehen, sagt Bob Folgendes. Auch Bob war angetan. Ich habe zu Hause schon vorgebaut, dass es vielleicht später wird. Habt ihr schon mal jemals das Wort vorgebaut, in dem Sinne, dass es später Bescheid sagen, vom Sinn her ist es ja Bescheid sagen, habt ihr das schon mal verwendet?
Immer nur Vorbau für Titten.
Danke. Und ich, wenn ich zum Beispiel was, eine Lego-Stadt baue und ich habe den Garten vorgebaut.
So, okay. Ja, also, auch, ist das Beste. Also auch wir haben vorgebaut, denn wir haben ja mal eifrig Notizen, wenn wir sowas machen. Jedenfalls, wie Benjamin und Olli schon gerade erläutert haben, kehrt Justus zurück in den Laden, ein bisschen außer Atem, nach 0,00001 Sekunden. Ja, und er ruft alle auf, ihm zuzuhören. Er sagt, dass er und seine Freunde das Mädchen suchen, das gerade gegangen ist.
Ich stell mir gerade vor, Justus steht vor der Tür, sieht, dass sie 2 Meter von ihm entfernt ist, ganz normal läuft und er denkt so, oh, das schaffe ich nie und geht wieder rein.
Er stößt jedenfalls aber bei den anderen Besuchern der Pizzeria auf Skepsis und Misstrauen, denn als er sagt, wir suchen das Mädchen, hört man, na, wen hört man, Olli?
Ein Typen.
Es ist Klößchen aus TKKG.
Ach, echt?
Und wenn du mal aufgepasst hättest,
ja.
Ist jetzt kein Vorwurf, um Gottes Willen.
Hat er dich noch gelobt,
wie
du aufpasst.
Nein, sag mal so,
ich kann Olli, nein, das war jetzt wirklich falsch formuliert, weil ich weiß,
Sendung der Kontraste.
Ich weiß ja, dass Olli auch immer nur Hörspiele hört in Vorbereitung von diesem Podcast.
Ja.
Und ich glaube, du warst auch nie so der TKKG-Fan.
Absolut nicht.
Aber wir haben hier in dieser Pizzeria 3 von 4 TKKG-Sprechern. Nämlich das Mädchen, was gleich sagt, wie die
Gabi
heißt.
Glockner.
Gabi Glockner, habe ich mir auch so notiert. Also wenn ich jetzt gleich vorlese,
Gabi Glockner. Und die Stimme ist so markant, leider schon tot seit 10 Jahren, die Sprecherin. Ja,
sehr traurig.
Wirklich traurig, an Darmkrebs gestorben. Darmkrebs, ja.
Dann spricht Pfötchen.
Nee, das ist ja Gabi Glockner.
Ja, tu's für die Quote, wie Gabi die Pfote.
Aber man hört auch Karl. Karl ist der sagt, die heißt aber nicht Lucille, die heißt anders.
Ich fand das übrigens ganz ist das eigentlich eine 3-Fragezeichen-TKKG-Crossover-Folge?
Und wenn wir jetzt das Hörspiel danach besprechen würden, die Folge 44,
aber der gestohlene
Preis. Nee, heute nicht mehr. Leider keine
Lust. Keine Lust. Ich wollte
gerade sagen, nicht die Zeit, aber keine Lust.
In dem Hörspiel sind alle dabei.
Mhm.
Beim gestohlenen Preis.
Wie fandet ihr denn, wie die einmal gesprochen haben?
Alle schlecht.
Nee, danke. Gabi fand danke. Ich gut.
Nein, danke. Gabi fand noch, ich okay. Aber ich finde, generell sind die Sprecher von TKKG nie so meine Lieblinge gewesen.
Das kann ich nicht sagen. Ich habe früher auch TKKG gehört, lustigerweise. Nie 3 Fragezeichen.
Yep.
Und ich muss sagen, es ging. Also das hat in diesem Kosmos gepasst. Was haben denn die Kinder so für Infos gegeben?
Naja, der eine sagt, was wollt ihr von ihr?
Toll. Berechtigte Frage.
Der andere sagt, sie heißt nicht Lucille.
Genau, wie heißt sie denn?
Sie heißt Arienne Arges.
Ariel.
Ja. Ariel Arges. Jetzt kommt nämlich auch die böse Hexe ins Spiel.
Und wo wohnt sie?
Um die Ecke, Mann. Irgendwo da hier.
Und was ist denn hier für eine Stimmung? Wo wohnt sie?
Nein, pass auf. Es ist ein Fehler in diesem Hörspiel. Während die sich mit den Jugendlichen unterhalten, hört man im Hintergrund ein Da haben die das Wolfsgeheul von dem höllischen Werwolf aus Versehen reingeschnitten. Müsst ihr mal drauf achten.
Aber wieso hört sich denn dieses Jaulen so gut
an? Und warum höre ich zum ersten Mal ein Werwolf-typisches Geräusch, wo es gar nicht hinpasst? Und immer wenn der auftritt, höre ich ein Meerschweinchen.
Gabi Glockner sagt, das Mädchen wohne hier seit einer Weile in der Gegend. Der Besitzer des Ladens betritt den Raum, fragt, was hier los sei. Die Bedienung setzt ihn über die Sachlage in Kenntnis.
Mir tut es so weh, dass ihr nicht sagt, wo sie wohnt, weil ich kann
weil
nicht
aussprechen. Weil erst jetzt der Besitzer von dem Laden kommt. Es kommt doch jetzt der Besitzer und sagt so, was ist denn hier los? Weil irgendwie keine Stimmung ist.
Ja, so, weil nichts los ist. Keiner bewegt sich hier, keiner isst hier, keiner arbeitet hier.
So, und ihr als schlaue Jungs, habt ihr da gedacht, oh, wenn der Typ jetzt eine Rolle hat, also dass der einen Satz sagen darf, wird der später nochmal wichtig oder hast du gedacht, so soll einfach nur unterstreichen, was gerade da los ist?
Natürlich, gut. Also niemand hat eine Sprechrolle, der nicht irgendwas, also entweder gibt er eine Information oder er taucht überraschend auf ohne Information, denn er spielt da aber auch noch eine Rolle in diesem
Und das ist das ja, was ich immer sage, in drei Fragezeichen passiert nichts ohne Grund. Genau, du hast recht.
Ja, Olli Jonas.
Gabi Glockner erzählt, dass das Mädchen Ariane Ardis heißt und sie wohne im Benjamin, ich habe es extra groß geschrieben, lese es bitte vor.
Cheshire.
Ist euch aufgefallen, dass es falsch ausgesprochen wurde? Also unterschiedlich ausgesprochen wird.
So Shasha,
sie sagt irgendwie Cheshire Square und der Erzähler sagt Cheshire Square später.
Okay. Ja. Ich habe Shisha Square geschrieben.
Shisha, ein Wort, ich kann es nämlich auch nicht aussprechen, einigen wir uns auf Cheshire.
Auf jeden Fall habe ich geschrieben, es handelt sich da um eine bewachte Wohnanlage. Mhm. Die drei Detektive begeben sich natürlich auch direkt.
Erstmal kommt noch was. Denn im Hintergrund, während Gabi Glockner diese Information gibt, hört man Schritte und dann hört man das Geräusch von einer Registrierkasse und Münzengeklipper. Geklimper, oh Mann, bin auch schon durch. Geklimper. Ja. Das fand ich gut, weil im Buch wird nämlich gesagt, der Typ, der reingekommen ist und gefragt hat, was ist denn los? Der ist ja der Besitzer vom Laden. Da steht dann, er geht hinter den Tresen und zählt das Geld, die Tageseinnahmen. Und das haben sie hier sehr gut eingearbeitet als Soundkulisse.
Okay, ohne dieses Wissen ist es doch sehr unspannend. Aber danke, dass du
mich darum bereichert hast. Ja, aber es wurde so viel auf dieser Folge heute schon rumgehackt, dass ich auch mal was Positives anmerken möchte.
Und jetzt kommt wieder Musik, die mich an Zelda erinnert hat.
Ja.
Und zwar ist es jetzt so, wenn man jetzt in so einem Dorf ist, und da habe ich mir so vorgestellt, so eine Vogelperspektive und Link läuft diesmal im Dorf so hin und her. So. Und da links rein. Und das ist so richtige Dorfmusik.
Haben wir erwähnt, dass Gabi Glockner sich fragt, warum Ariane ausgerissen ist, ob die Eltern scheiße zu ihr waren? Und Peter sagt, naja, sie will zum Film.
Ach so, das fand ich ganz schlecht, weil ich mir so dachte, die wissen das doch immer noch gar nicht. Und Peter hat gesagt, pass auf, Peter sagt, sie will unbedingt zum Film und berühmt werden. Das ist der Hauptgrund. Wo ich mir so dachte, laut Hörspiel nur weiß man gar nicht, ob das der Hauptgrund ist. Man weiß doch noch gar nicht, was mit ihr los ist.
Ja gut, aber sie dürfen sich ja da in Anführungsstrichen irren oder erstmal davon ausgehen, ob es nun richtig ist oder nicht. Dürfen sie erstmal sagen, das ist die einzige Information, die wir haben. Also gehen wir erstmal davon aus.
Punkt für Olli.
Danke.
Ich mach das lässig, ich gebe hier Punkte. Also Olli führt schon 5-1.
Was macht denn meine Schnalzstrichliste?
Lustigerweise, seit ich das gesagt habe...
Mach ich's nicht mehr,
ne? Machst du es nicht mehr.
Hab ich unfassbar unter Kontrolle.
Wie so ein Shaolin-Mönch. Das ist 2 Stunden weniger schneiden.
Das ist gut.
So, wir befinden uns jetzt auch im Cheshire Square. Das ist die nächste Szene. Der Erzähler beschreibt die Wohnanlage, also für uns, für die Hörer natürlich, und dass die drei Fragezeichen sich bei einem Wachhaus bei einem uniformierten Pförtner anmelden.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema, war nicht der schlechteste Sprecher.
Ich wollte gerade an Benjamin abgehen.
Okay. Ich möchte nur mal kurz sagen, ich habe mich darüber schon mit Thomas unterhalten und Thomas sagt mir tatsächlich, so schlecht ist er gar nicht. Und ich muss sagen, jetzt ohne
beleidigend zu werden.
Also, wie kann man denn so schlecht sprechen? Also wirklich so schlecht.
Also ganz ehrlich, ich finde, wenn er sagt, hier gibt es keine Lucille, finde ich immer noch besser als jetzt hier die drei Frauen aus Legende der Gaukler.
Vergiss es. Vergiss es, weil es kommt gleich eine Szene.
Also das hier gibt's keine Lucille, ist ja noch nicht mal das Schlechteste von ihm.
Nee, das
ja
stimmt.
Der steigert sich ja noch richtig in seiner Unfähigkeit rein.
Dann gehen wir chronologisch vor.
Ja.
Also sie befragen ihn, auf einmal hört man eine Polizeisirene und ich glaube, dann sagt auch euer Lieblingssprecher, was ist denn da los?
So, jetzt kommt nämlich ein Soundfehler, vielleicht hört man es auch nur mit Kopfhörern, da hört man wieder so dieses Geräusch vom Werwolf.
Das hört man natürlich nur mit Bose-Kopfhörer, liebe Leute.
Nein, das Problem ist, dass dieses Soundfile einfach abgebrochen wird.
Mhm.
Da hat also ist Heike Dine Körte gemerkt, dass sie das falsche Band drin hat und schnell rausgezogen. Denn die hängen ja
es
immer
auf einer Wäscheleine. Wollt ihr den Funfact wissen? Es wird jetzt beschrieben, dass der Werwolf aus der Wohnanlage auf die zugerannt kommt. Mhm. Im Buch ist es ein Mann mit Strumpfmaske.
Ach, warum ist es denn da auf einmal kein Werwolf?
Es ist viel witziger. Also ich nehme es jetzt mal vorweg. Der Werwolf tritt ja im Hörspiel insgesamt dreimal auf. Im Buch einmal. Und dann hat sich damals der Kosmos Verlag gesagt, wir nennen das Buch Der höllische Werwolf. Lasst euch das mal so auf der Zunge zergehen. Auf jeden Fall.
Ja, da hat aber der pfiffige Minninger mitgedacht und sich...
Minninger war zu dem Zeitpunkt nicht Skriptautor.
Gut, also Minninger hat zwar die Soundkulisse gemacht in diesem Hörspiel, aber nicht am Skript rumgeschrieben.
Nein, das hat er erst... Er wurde der Nachfolger von H.G. Francis,
ja.
Der ja Mitte der 90er in Rente gegangen ist.
Das ist nicht der, der die Alien-Figuren gemacht hat?
Welche Alien-Figuren? Du meinst H.R. Giger?
Ja.
Ja, der auch.
Gut.
Der Hans Rüdiger. Mann, ist das...
Also plötzlich taucht der Werwolf auf, was wir schon gesagt haben, und er schlägt den Pförtner und er schlägt Peter und verschwindet.
So. Schlechtes. Na gut, die stehen ihm im Weg.
Ja, okay. Achso, ja. Ich dachte, achso.
Verdammt, der kommt dachte, einfach
wirklich,
an.
Der geht zu dem, gibt dir eine Schelle und geht.
Stimmt, witzig, der stand. Stimmt, der joggt da lang. Das ist gar keine Maske, das ist eine Kapuze.
Wie findet ihr da übrigens auch in dieser Szene so, sie wurden geschlagen und weiß nicht, die Soundkulisse?
Benjamin, pass auf. Das ist so unspektakulär. Bevor du hier,
ja, was ich, denn jetzt
ich
schon
gebe
wieder?
Dir recht. Soundtechnisch und von den Geräuschen her ist es sehr spärlich
auch,
und auch nicht überzeugend. Gebe ich dir recht. Die Folge ist nicht herausragend, was die Sounduntermalung angeht. Ja. Und das zieht sich wirklich von Anfang bis Ende durch. Ja. Da kommen später noch ein paar
und
Sachen.
Und jetzt wurde der Pförtner geschlagen.
Und er betont es auch nochmal, indem er sagt, er verdammt, er hat mich geschlagen.
Ja. Aber genau so.
Auch so gut, ja. Genau so. Verdammt, er hat mich geschlagen. Auch mit dieser Emotion. Gerade ist was Aufregendes passiert.
Verdammt.
Und Peter ist schon überzeugender, weil Justus ihn fragt, brauchst du ärztliche Versorgung? Und er sagt, nein, die Zähne sitzen zum Glück noch alle fest. Ich weiß ja, ich bin ja Peter-Fan, ja, sowohl von Peter Pazetti als auch von Peter Shaw. Jetzt mache ich mich...
Ich weiß nicht mehr, jetzt, wer hier was sagt.
Ich mache mich jetzt unbeliebt. Man hört jetzt die Hilfeschreie eines Mädchens. Jetzt haben wir wieder eine super Auswahl, was eine Sprecherleistung angeht. Dann hört man so ganz billige Geräusche, wie jemand läuft. Die Schritte auf dem Asphalt wirken ein bisschen billig. Das finde ich. Und übrigens...
Der Hilferuf ist auch schrecklich.
Der ist auch wirklich,
ja, habe ich ja gesagt. Weil das so arrogant ist. Ich dachte zuerst, sie arbeitet mit dem Werwolf zusammen. So, Hilfe! Bitte helfen Sie mir!
In dem Moment hast du geschlussfolgert, die arbeiten zusammen.
Ja,
und das verarschen die.
Ja.
Aber auch so, Bennys Kopf ist so verrückt manchmal. Wirklich.
Ich finde auch witzig, dass der Förder dann sagt, das Mädchen kommt aus dem Haus von Mrs. Fowler. Und im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass er das Mädchen kennt und auch weiß, dass sie da wohnt. Und das klingt so wie, als würden wir beide jetzt vor der Haustür stehen von Olli und Olli kommt raus und sagt, er kommt aus der Haustür von Olli. Na gut.
Hab ich verstanden, trotzdem lustig.
Ariane sagt, der Kerl war bei ihr im Haus. Und als sie ihn bemerkte, rief sie die Polizei. Also er war im Nebenraum und da hat sie dann das gemerkt. Und jetzt habe ich hier geschrieben, lautes Geschrei, Peter sagt, die Polizisten kommen zurück. Ach so, da hört man wieder so einen Zaunzeppel, ne? So. Erzähl du bitte.
Wie finde ich, also die Polizisten, die zurückkommen. Mhm. Warum nimmt sie da Fußball-Hooligans als Soundfile?
Und das ist auch so witzig, sie sagen, die Polizisten kommen zurück, einer. Ja. So, haben sie ihn geschnappt? Nein, Mr. Evans, leider. Und dann ist er weg.
Ja, keine Aufnahmen, keine Zeugenaufnahmen, mit dem Mädchen wird nicht gesprochen, ja, kann ich ja wieder gehen.
Der Pförtner aber nimmt alles, er sagt, passen Sie auf, Ariane, Sie gehen jetzt rein, die Polizisten müssen feststellen, was geklaut wurde.
Das ist auch so witzig, er sagt aber nicht, dass ich geschlagen wurde oder so.
Nicht? Im Buch ist es übrigens so, dass die Polizisten Peter aufhelfen und fragen, ob alles okay ist. Und dann sagt er diesen Satz mit, die Zähne sitzen noch fest. Justus spricht jetzt das Mädchen direkt als Lucille an.
Genau, sollen wir ihre Mutter anrufen, Lucille?
Genau, und da reagiert sie geschockt. Und sagt auch so, warum nennst du mich so? Und dann sagt der Pförtner, lass sie in Ruhe. Du siehst doch, dass sie einen Schock hat.
Und da ist Justus fast ein bisschen bockig.
Ja.
Und sagt so, ja, schon gut, Entschuldigung.
Ja, er ist so, das kippt auch nicht von ihm, ne?
Ich glaube, das ist so, weil er wusste, dass er recht hat. Ja. Der Pförtner, aber wollte sich nicht zurechtweisen.
Aber dann muss dir das doch gefallen haben, weil du bemerkst ja immer, dass der Justus in den aktuellen neuen Hörspielen immer so leicht dümmlich und bequem wirkt.
Ich muss dir sagen, mir hat das auch gefallen.
Das tatsächlich.
Dieses leichte, arrogante, da ein bisschen Detektiv sein,
Finde ich ja auch gut. Ja. Ich weiß, Thomas mag das ganz oft nicht, wenn Justus so ist, aber das ist auch sein Charakter.
Es kommt drauf an. Ich finde es an dieser Stelle okay. Es stört mich nicht. Ich finde es eigentlich nachvollziehbar, dass er ist eigentlich so, er wirkt so wie nach Motto, ja, er weiß, dass er recht hat, aber im Anbetracht der Situation muss er sich ein bisschen zurücknehmen. Bob fragt nach dieser Mrs. Fowler und kann denn jemand jetzt mal bitte dem Pförtner nachmachen, wie er das sagt? Wer Mrs. Fowler ist?
Nee.
Sorry, ich habe geschrieben, dass ich nicht nach. Mrs. Fowler sei in Europa und Ariane passt auf ihr Haus auf. Sie wohnt bei ihr. Wisst ihr, habt euch so darüber aufgeregt, wie scheiße der ist und ihr könnt es nicht mal wieder...
Ja, aber ich frage mich immer noch so, wie du ihn gerade nachmachst. Wie kannst du denn sagen, seine Leistung ist in Ordnung? Das verstehe ich immer noch nicht.
Fandst du das gerade gut, was du gemacht hast?
Ja. Ich habe ja das Hörspiel so erstmal mit Reizen gehört und da habe ich gedacht, so reden Erwachsene. Der Pförtner fragt Justus, warum er sie als Lucille angesprochen hat. Und dann sagt Justus auch so ganz energisch, weil sie so heißt.
Ja, du Idiot.
Und dann zeigt er ihm nämlich die Fotos und sagt, na... So, auch als würde man mit Idioten reden. Ist das Mädchen, was sich Ariane nennt?
Der ist da echt angepisst von ihm, seitdem er ihn da zurechtgewiesen hat.
Link läuft an einem Fluss entlang und angelt.
Die Musik beschrieben.
Wobei jetzt der Pförtner sich ein bisschen steigert. Er sagt dann...
Ach so, ich werde mal mit ihr reden.
Genau, er will vermitteln. Und das sagt er aber... Ja, okay.
Und nach der Musik ist
wie
sogar...
Wie heißt der eigentlich?
Der Typ. Pförtner.
Der Pförtner.
Mich würde echt mal interessieren, ob er jemals noch mal eine Sprechrolle hatte.
Bernd Falzke.
Peter Pasetti ist überrascht, dass der Pförtner hier was Sinnvolles zu beitragen kann, weil er sagt zu Anfang, Mensch, und der Pförtner konnte wirklich helfen. Und meldet sich tatsächlich auch schon am nächsten Tag.
So, ganz kurz. Ich habe jetzt hier eine Seite gefunden, hörspielforscher.de. Die lädt er gerade. Habe ich Bernd Falzke eingegeben. Der den Pförtner Mr. Evans spricht.
Die gute Leistung.
Ich bin in Ollis WLAN und er lädt das nicht.
Okay,
das ist unglaublich, mal. Wirklich.
Weil mich interessiert wirklich dieser Sprecher, auch wie er aussieht.
Bernd, sag mal den Nachnamen nochmal.
Stelter. Falzke, so wie Fall und SKE.
Mit Doppel-L.
Genau, ich mache derweil kurz weiter, während hier gegoogelt wird. Am nächsten Tag besucht Justus Lucille, nachdem der Pförtner vermittelt hat, so wie Peter Pasetti das erstaunt feststellt. Sehr verlegen empfängt sie ihn an der Haustür. Bittet ihn rein und dann sagt noch der Erzähler, dass sie einen Job in einem Friseursalon angenommen hätte. Im Buch wird übrigens dazu gesagt, dass sie da eigentlich nur die Haare vom Boden aufkehrt. Mehr macht sie da gar nicht. Aber da hat sie die Mrs. Fowler kennengelernt, bei der sie ja gerade wohnt und auf das Haus aufpasst. Justus überredet sie, sich doch mal bei ihren Eltern zu melden. Die machen sich schließlich große Sorgen. Und Lucille ist dann auch so erstaunt und sagt irgendwie so, na, ich habe denen doch gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen. Ist es so schlimm? Und dann ruft sie zu Hause an. Olli, möchtest du erzählen?
Ja, ist sehr witzig. Moment. Ich habe ja gerade gegoogelt. 3 Stellen habe ich gefunden, wo das Spiel erscheint.
Ja, Bernd Falzke hat in 3 Europa-Hörspielen mitgemacht. Einmal bei 3 Fahrzeugen der deutsche Werwolf, dann TKKG Folge 58, der doppelte Pedro und TKKG Folge 64, Schwarze Pest aus Indien.
So, also Lucille ruft ihre Mutter an und ich finde, das muss ich sagen, jetzt werde ich bestimmt gleich geschlagen, von ihr gut geschauspielert, dieses Telefonat, muss ich sagen. Sie sagt, ja Mom, es geht mir gut. Gerade ist Justus bei mir, der Dicke.
Das finde ich so witzig.
Da musste ich laut lachen.
Du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht hört. Ich stelle mir wirklich vor, er sitzt am Tisch, sie sitzt 1 Meter neben ihm, telefoniert.
Justus ist bei mir. Er guckt ihn dabei so an, der Dicke.
Guckt ihn genau in die Augen. Und nickt so dabei. Der Dicke, genau. Und Justus so...
Ich habe auch gehört, ob er irgendwas im Hintergrund dazu sagt, er macht er nicht. Er nimmt das wirklich stumm zur Kenntnis.
Ja, das ist aber schon, ein bisschen scheiße ist es schon, oder?
Ein bisschen schon. Vor allem, die kennen sich kaum, Justus ist da, um zu helfen und dann kommt sowas, ein bisschen scheiße ist sie da schon, ja. Also auf jeden Fall geht das Telefonat weiter. Verdammt nochmal, ich will das aber nicht. Ja, das war's ja eigentlich schon.
Ein Anruf bei euch bringt gar nichts.
Verdammt nochmal, ich will das aber nicht. Ein Anruf bringt gar nichts, dann legt sie sauer auf.
So, und dann läuft...
Und dann sagt Justus, tut mir leid.
Tut mir leid.
Das ist alles. Also Justus sitzt die ganze Zeit da, lässt sich die Sache mit dem Dicken über sich ergehen, hört, wie sie da ausrastet, legt auf und dann tut mir leid.
Und dann läuft Link durch ein Cyberpunk.
So, Szene 10, da habe ich nicht mal eine Überschrift für gefunden. Hier ist sie leer, die Stelle. Am nächsten Tag, ich muss wieder das Buch... Guck mal, ihr seht schon, wie ich das Buch zur Hand nehme, weil ich möchte mir was so ein Buch
Gott sei Dank, die Lesezeichen werden weniger.
Also ja. Eben die Stelle war ja spannend, es war ja nur ein Satz.
Ja. Ja.
Aber ich habe Angst.
Bleib bei.
Oh, das wird jetzt viel, was ich jetzt vorlese. Nee. Pass mal auf. Am nächsten Tag fahren die drei Fragezeichen zusammen mit dem Ehepaar Anderson, also Lucils Eltern, dahin zu dem Haus, wo sie aufpasst. Und da ist laut Erzähler, also der Erzähler sagt, eine große Party, die mit Lucille mit ihren Freunden feiert, bis der Vater die laute Stereoanlage ausmacht und die Freunde von Lucille nach Hause fahren. Dann hört man auch so im Hintergrund irgendwie so ein vorbeifahrendes Auto und dann hört man sie so schmollen, ihr habt mir meine Party kaputt gemacht. So, pass mal auf.
Ja.
Ich werde gleich eine Frage...
Du bist ja schon bei der Szene.
So, pass auf. Ich lese jetzt ganz kurz noch was aus dem Buch vor.
Ich habe was beim Telefonat vergessen, was wichtig ist. Was nachher nicht wichtig ist.
Ein Parkplatz fand sich erst 4 Häuser weiter. Auf dem Weg zum faulerischen Haus sahen Mr. und Mrs. Anderson, dass der Vorgarten völlig mit Beschlag belegt war. Auch auf der Terrasse seitlich am Haus wimmelte es von jungen Leuten. Justus, Bob und Peter erkannten einige Gäste aus dem Pizzascheck wieder. Die meisten tanzten zur Musik, sangen mit oder unterhielten sich brüllend und aßen matschige Pizza von Papptellern. Einige trugen Schmuck aus grellbunten Neonröhren. Ein Junge, dessen Kostüm überwiegend aus Sicherheitsnadeln zu bestehen schien, das erinnert mich sehr an die 80er, da hat man ja viel so Sicherheitsnadeln getragen,
okay,
hatte sich eine lebende Schlange um den Hals gelegt. Ein anderer tanzte nicht, dafür kippte er mit Bedacht den Inhalt eines Zierfisch-Aquariums in das Schwimmbecken hinter der Terrasse. Mr. Anderson stieg beherzt die Vortreppe hinauf und klingelte an der Haustür. Nichts rührte sich. Die Musik dröhnte einfach weiter. Ein Junge, der eine Papptonne mit Waschpulver schleppte, kam von hinten um eine Ecke. Er sah die Andersons und rief zum Hausgewand, »Hey Baby, da kommt Besuch für dich!« Und dann kippte er den gesamten Inhalt der Tonne in den kleinen Springbrunnen auf den Rasen des Vorgartens. Hattet ihr anhand der Soundkulisse in dem Hörspiel so das Gefühl, dass da so eine krasse Party
abgeht? Also erstmal ganz kurz. Ein Junge schüttet den Inhalt eines Aquariums
in des Aquariums im Schwimmbecken hinter der Terrasse und der andere kippt den Inhalt einer Tonne Waschpulver in den Springbrunnen auf dem Rasen.
Ja, das ist verrückt. Mir war auch die Szene generell viel zu kurz abgehakt.
Das ist so traurig. Ich darf nicht mehr über die Soundkulisse sprechen und ihr beide sprecht jetzt, wie schlecht die Soundkulisse war. Möchte ich nur mal...
Eine Sache habe ich noch.
Benjamin, du darfst nicht mehr über die Soundkulisse
sprechen. Also. Binnen weniger Minuten kam die Party zu einem Ende. Auch die Tanzenden hatten nun mitbekommen, dass irgendwelche Eltern sich eingemischt hatten und verdrückten sich. Bald darauf standen Lucille und ihre Eltern allein da und nur noch die Pappteller mit kalten Pizzaresten und die überall am Boden verstreuten Kartoffelchips erinnern an das wilde Treiben. Justus, Bob und Peter hatten sich bis ans Ende des Gartens zurückgezogen und wünschten sich weit, weit weg. Ich würde gerne noch eine Sache aus dem Buch vorlesen. Oh. Und dann, es ist das letzte Lesezeichen. Pass auf, da musste ich wirklich sehr lachen. Bevor,
so wie eben?
Ja, bevor die nämlich zu der Party hinfahren. Also die Eltern bitten die drei Fragezeichen um Hilfe. Und also pass auf, hier steht, Justus erkannte plötzlich, dass das Ehepaar Anderson sich vor der eigenen Tochter fürchtete. Wäre er diesen Leuten doch nie begegnet. Ich finde das witzig.
Ich habe gerade Déjà-vu, das hast du mir schon mal gesagt.
Ich habe dir das geschickt als Foto. Richtig, da richtig. Hast du besser stimmt. reagiert als jetzt.
Stimmt. Ja, weil ich gerade überlegt habe, wo habe ich das schon mal gehört?
Ja, deswegen konnte ich gerade nicht reagieren. Ich finde das so witzig, dass da kommt ein Ehepaar, die sagen, könnt ihr uns bitte helfen? So die, und die haben Angst vor ihrer Tochter und Justus ist so angewidert, dass er sagt, wäre ich denen noch nie begegnet. Ja, schön, dass ihr Spaß hattet.
Ja, war ja. Wirklich Wahnsinn.
Ja, lest du doch vor.
Ja, ich bin schon, ich weiß gar nicht, wo wir stehen.
Wir waren bei der Dicke.
Also,
die sind jetzt alle von der Party weg.
Genau. Das ging mir viel zu schnell übrigens hier in dem Hörspiel, weil, wie gesagt, der Erzähler sagt, er macht die Musik aus und auf einmal steigen alle in ihre Autos und verschwinden.
Ja, und dann ohne Geräusche, ich gerade das ohne aus dem gar Buch vorgelesen.
Lucille ist natürlich mega angepisst, denn der Anlass der Party war ein Vertrag für den Film Dracula Mon Amour.
Im Buch übrigens nein.
Warte, ich habe noch ein Lesezeichen.
Ich habe Dracula mitgebracht, den Roman, den werde ich jetzt mal vorlesen.
Ja. Da spielt sie nämlich die Vampirprinzessin, habe ich nee, schon dahinter geschrieben, ja. Sehr albern.
Es wäre auch albern, wenn ich das Buch mit hätte, aber ich habe ja die Kindle-App. Und da habe ich das Buch.
Witzig. Und den Film. Nein, die Sprecherin übrigens, die ist ja 16.
Ja.
Findet ihr nicht, die hört sich an wie 12 oder 11?
Ja, ihre Sprechweise macht sie jünger.
Klingt sehr
aber
jung,
ja. Olli hat es auch gerade so schön gesagt, sie ist sehr aufgebracht und enttäuscht. Und wie sagt sie das? Ihr habt mir meine Party ruiniert.
John McClane taucht auf, Nee. Wohl der Entdecker.
Craig McLean.
Ja, das war doch ein Witz.
Das war ein Gag.
Ja. Ja.
Und du willst das wirklich nur noch alleine mit Olli machen. Bei diesem Gag-Niveau.
Übrigens, also an alle, die das hier hören, ich suche übrigens zwei neue Mitpodcaster.
Das Hörspiel und der Film stirbt langsam sind übrigens im gleichen Jahr rausgekommen.
Mensch, das sind ja Informationen.
Das ist schon nicht schlecht.
Ja. Das ist jetzt und jetzt Quizfrage an Benjamin, welches Jahr war das?
1988.
Was? 1988. Naja, okay. Die Gags werden aber wirklich immer besser.
Wir werden nie wieder Pizza essen.
Ich wollte gerade sagen, können wir noch so eine leckere Pizza bestellen. Ich
muss unbedingt kotzen, damit das alles raus ist aus meinem...
Lucille stellt ihren Eltern diesen Craig McLean vor. Dann sagt sie, sie hätte durch ihn ihre erste Filmrolle ergattert.
Und der schleimt sich auch gleich ganz ekelhaft ein bei der Mutter.
Ich habe aufgeschrien, er kommt mir davor wie ein Kinderschänder.
So ein bisschen vor allem, er sagt, oh, du siehst aus wie die ältere Schwester.
Arianes Mutter.
Nein, ich kann die Sorgen der Eltern verstehen.
Der ist, also ich habe aufgeschrieben, McLean schleimt sich ein. Er sagt aber auch, die Vertragsunterzeichnung würde sich noch ein bisschen hinziehen. Und er müsse erstmal mit seinem Partner Henry Morell sich treffen. In Klammern bei mir, Notiz, ist im Buch ebenfalls anwesend und fällt die Treppe runter.
Es ist eigentlich
das ist lustig.
Das ist wirklich, was? Die unterhalten sich. Das ist lustig. Ich wusste, dass die Scheiße ankommt.
Siehst du, so und so, was ja. Ist man einfach mit dem Hörspiel so. Er redet mit denen und im Hintergrund fällt einer die Treppe runter.
Ich hab mir das nicht ausgedacht.
Darf ich vorstellen, Henry?
Ich hab mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich im Buch. Die unterhalten sich mit dem McLean, auf einmal steht da so, im Hintergrund rumpelte etwas, ein Mann war die Treppe runter.
Das ist Peter Sellers Humor.
Das ist kein Witz.
Das ist und dann müsste er ganz normal aufstehen und sich vorstellen.
Ja, mach doch. Wirklich. Es ist wie bei Clouseau hier. Das Verhör da in diesem Landhaus.
Aber hattet ihr jetzt nicht dieses Gefühl bei dieser Szene, wie er mit den Eltern spricht und so, dass das ein großer Kinderschänderring ist?
Na,
und dass die sich prostituieren also,
als ich das Hörspiel zum allerersten Mal mit 12 und 13 oder 13 gehört habe, wusste ich sofort, an der Sache ist was faul, so wie der sich gibt. Also der wirkt nicht realistisch. Arianes Mutter.
Nein. Sag mal, ist eigentlich der Henry, ist das eigentlich sein Mann oder wirklich nur sein Geschäftspartner? Weil er auch erzählt, dass er mit dem zusammen wohnt in den Bergen.
Ist es wichtig? Ist es wichtig, ob sie zusammen sind oder Geschäftspartner sind? Ganz ehrlich?
Wow, Thomas, du erzählst hier so viel Müll, dass ich hier nicht mal so eine Frage stellen darf. Den Blick hättet ihr mal von ihm sehen müssen.
Aber guck mal.
Ist es wieder ein Grund zu sterben für mich?
Na gut, ich habe nicht in der versunkenen Dorffolge erzählt, irgendwie die Ärztin ist eine Lesbe.
Aber das ist doch heutzutage normal, dass zwei Männer auch zusammenleben können.
Oder? Das ist ja auch. Ich wollte es doch bloß wissen. Wenn es eine Frau gewesen wäre, hätte ich auch gefragt. Nee. Ist es seine Ehefrau oder ist es nur eine Geschäftspartnerin?
Olli, ganz ehrlich, in so einen aufgeklärten Zeiten erübrigt sich diese Frage. Es ist scheißegal.
Du hättest niemals gefragt, wenn es eine Frau wäre, ob die zusammenleben.
Das hat keinerlei Bedeutung. Und das solltest du eigentlich wissen.
Was? Gerade jetzt im Jahr 2020.
Ja, überleg mal, was gerade in Thüringen passiert ist und du stellst so eine Frage. Willst du mal weitermachen?
Achso, du meinst mich.
Auf jeden Fall habe ich geschrieben, er will sich eigentlich auch gleich wieder aus dem Staub machen, aber nicht bevor er ungefragt mit seinem Mann Henry angegeben hat und wie und damit wie schön sein ländlich abgelegen, wie schön ländlich abgelegen
sie wohnt. Verstehe kein Wort. Ja, er sagt.
Mal zuhören und dazwischen brabbeln.
Ja, aber eigentlich ist es witzig. Der Typ stellt sich vor und sagt, die Vertragsunterzeichnung muss noch ein bisschen warten und so. Und der Vater ist ja schon sehr misstrauisch.
Der ist schon angepisst, misstrauisch.
Ja. Und dann erzählt er irgendwie so, ja, Henry und ich, wir leben ein sehr ländliches Dasein in den Bergen. Wir wohnen in einem Haus, das früher Cecil B. DeMille gehört hat. Für alle, die es nicht wissen, Cecil B. DeMille hat zum Beispiel den Film Die 10 Gebote gemacht mit Charlton Heston.
Oh. Ja. Wieder so spannend.
Und das weiß ich, ohne vorher gegoogelt zu haben, weil das ist ja Allgemeinbildung. Den mache ich heute sehr beliebt.
Ja, weil ich habe aufgeschrieben, Cecil Bindemittel, weil ich den Namen nicht richtig verstanden habe. Ich muss dazu sagen, was die Hörer ja nicht wissen, dass ich ja eine Mittelschwerhörigkeit habe. Ja. Ernsthaft. Weil ich mir als Kind früher ein Ohrenstäbchen ins Ohr gehauen habe.
Das finde ich eine total lustige Geschichte.
Als wenn das nicht genug wäre, hat er so vor circa 10 Jahren noch einen ordentlichen Fußballschuss dagegen gegen das Ohr bekommen, also wo er auch im Krankenhaus
war. Ja, zweimal ist mein rechtes Trommelfell geplatzt.
Das war übrigens ganz peinlich letztes Jahr auf meinem Geburtstag, so 20 Leute da. Und ich sag so, ja, Benjamin, du warst ja mal irgendwie so dumm, du hast den Ohrenstäbchen ins Ohr gemacht und bist dann eingeschlafen und deswegen hast du das Trommelfell durchbohrt. Und Benjamin so, nee, ich war ein Kind. Und hab mir das außerdem zu doll ins Ohr gesteckt. Das war mir richtig.
0,8 Monaten oder ja.
So. Und ich habe so einen Witz draus gemacht, dass Benjamin eingeschlafen ist, weil er so dumm ist. Und dann war das mir richtig peinlich.
Wo hast du das eigentlich erzählt?
Auf meinen Geburtstag. Und keiner hat gelacht auch, weil du so weißt, eigentlich war ein Baby.
Da war, du warst da auch schon so ein Arsch, ja?
Letztes Jahr auf mein Geburtstag, ja. Okay. Das war jetzt keine Geschichte von 1995.
Übrigens, die Tatsache, dass er hier so blumig erzählt, wie ländlich er lebt und das fast bildlich beschreibt, wird nachher nochmal interessant, weil ich das nämlich in Bezug auf der ganzen Geschichte sehr merkwürdig finde.
Es ist noch sehr wichtig, das hast du ausgelassen, dass es da so schön ist, dass die Schafe sie wecken.
Ja, durch das Blöken der Schafe werden die aufgeweckt. Genau, das ist nachher nochmal
wichtig. Das fandst du schön, ne, die Vorstellung, ne?
Ja.
Finde ich gut.
Da dachte ich so ich schön kann, zwei ich Männer. Ich
kann ja mal vorgreifen. Aufgrund dieser Beschreibung finden sie ja nachher das Haus von den beiden.
Sollst du nicht spoilern. Aber kannst du nicht ein Hörspiel von 1988 spoilern.
Wie? Findest du das denn auch schön, Olli? Obwohl da zwei Männer.
Halt mal kurz deinen Mund. Ich finde es merkwürdig,
für Olli war's ja wichtig.
Wie ein Betrüger dieser Art einfach so ungefragt ganz bildlich beschreibt, wo man ihn findet.
Na gut, er gibt ja jetzt vor, dass er...
Ist wirklich lustig, also, da muss Olli recht geben.
Okay, gut.
Er könnte ja auch sagen, er wohnt...
er wurde gar nicht gefragt, er hat doch gar nichts sagen müssen. Ich meine, er ist ein Betrüger und Hochstapler, ich erzähle doch nicht, wo ich wohne.
Naja, hier ist wieder der Fall, es wird nichts umsonst erwähnt, ne?
Ja, darum, aber auch schon wieder...
Aber später...
Nicht pfiffig gelöst.
Du hast ja jetzt vorgegriffen. Später sagt Justus ja auch, ein Aufschneider und Angeber wie dieser McLean...
Ach so,
ja, der sagt das natürlich, der würde ja niemals zugeben, dass er keine Wohnung hat, sondern... Der muss so vorgeben, ja, ich wohne in dem Haus von Cecil B. DeMille.
Und außerdem also, ist es ein Hörspiel für Kinder, die wollen mitraten.
Auch das.
Richtig.
Ja. Anderson droht jedenfalls mit der Polizei.
Ja, wenn das hier eine faule Nummer ist irgendwie, dann
nee, liegen sie gleich hinter Gittern. Weil er denkt, die beiden sind zusammen, er und sein Partner. Ja. Nein, natürlich
nicht. Weil da herrschen noch andere Gesetze 1985.
Aber die Welt noch in Ordnung.
Nein, natürlich nicht, sondern weil...
Nein, natürlich nicht. Wir distanzieren uns natürlich von so einem... homophoben Meinungen.
Mhm. Also Anderson droht mit der Polizei. Aber ich finde auch gut, wie der darauf eingeht, der Typ, ne? Dass er sagt so, oh, dafür habe ich volles Verständnis. Als Vater ist man halt besorgt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Na, aber das finde ich ja gut, wie er das sagt.
Find ich
weil
auch.
Ich dadurch wirklich so diesen Kinderschänderring im Kopf hatte.
Also ich habe nicht so viel an Kinderschändern gedacht, muss ich gestehen.
Die hört sich an wie neun, wie eine Neunjährige. Und der Typ, ja, mit dieser merkwürdige Mensch, sagt, sie darf die Vampirprinzessin spielen. So, und sie ist einfach weg, die Tasche ist am Strand und so, da ist doch ein ganz großer, so ein Ring.
Aber ich finde aber auch, dass die Eltern hier deutlich versagen. Also im Buch ist es natürlich wieder, soll ich mal vorlesen aus dem Buch? Nein.
Nein.
Im Buch ist es natürlich ein bisschen deutlicher. Der Vater sagt dann auch zu ihr, ich kann dich zwingen, jetzt mitzukommen. Und dann sagt die Mutter, nein, lass sie, sonst wird sie dich auf ewig hassen. Und dann ziehen die beide den Schwanz ein und gehen einfach, die Eltern. Und hier im Hörspiel geht's ja ziemlich schnell, der McLean haut ab. Und der Vater sagt, auch, glaube ich, im Beisein von Lucille, ihr habt euch so gut angestellt, findet doch mal raus, ob der wirklich Filmproduzent ist.
Was nachher auch noch komisch wird, aber das kommen wir nochmal
drauf. Im Buch ist es so, die gehen mit denen mit. Die Jungs, mit den Eltern. Und im Auto sagt nicht der Vater, kümmert euch mal drum, sondern die Mutter beauftragt die Jungs. Das nur so als
Info. Und das ist hier nicht dabei.
Aber ich muss sagen, dass es in dem Buch richtig gut ist, dass die Eltern sagen, nee, lass sie, weil sonst kommt sie gar nicht mehr wieder.
Ja, aber trotzdem finde ich, dass sie da ein bisschen so als Vormund versagen, indem sie die da einfach weiter wohnen lassen und auch gar nicht mehr jetzt So, ich finde es falsch. Ich finde, sie sollten sie mitnehmen. Egal, ob die jetzt dann bockig ist oder nicht.
Ja, was sollen sie machen? Sie also Handschellen anlegen? Die ist 16.
Ja, aber in den USA noch nicht erwachsen. Also hier mit 16 wärst du ja auch noch nicht volljährig. Und in den USA bist du ja erst mit 21 sogar volljährig. Das ist jetzt die Frage. Darüber könnte man diskutieren, ob die Eltern hier versagen oder ob sie vorbildlich sind, weil sie der Tochter ihrem Willen überlassen. Wir schließen damit, dass die mit den Nachforschungen über den McLean beauftragt werden.
Ja. So, und Link denkt jetzt an alte Zeiten mit Zelda.
Genau, weißt du, was auch witzig ist? Im Buch haben die schon gar keinen Bock mehr, die Detektive. Die fanden es gerade ganz schlimm, die Szene zwischen den Eltern und Lucille. Deswegen standen die ja so ganz weit abseits, weil sie sich geschämt haben. Und jetzt sitzt sie im Buch im Auto und die Mutter sagt irgendwie, könnt ihr euch nicht mal um diesen McLean kümmern? Und dann rollen die schon so mit den Augen, weil die keinen Bock mehr haben.
Aber das passt ja gar nicht dann zu der nächsten Szene im Hörspiel, weil ich habe hier aufgeschrieben, dass sie den neuen Auftrag sehr ernst
nehmen. Ja, das wird im Hörspiel erzählt. Im Buch ist es ein bisschen anders, da nehmen sie es ja auch ernst. Im Hörspiel sagt der Justus sogar noch, na, wir können natürlich gucken, ob er einen Ruf in Hollywood hat.
Genau, und jetzt rufen sie Morten an.
Am Morten?
Beziehungsweise rufe ich nicht an, die sind ja wahrscheinlich in der Zentrale und fahren zu Crack.
Ja, das übernimmt ja auch wieder der Erzähler. Am nächsten Tag fahren sie dahin nach Hollywood, finden das Büro von dem Typen, von Mr. McLean. Und im Treppenhaus hat Bob einen Klops in der Hose.
Gut.
Weil.
Sagt Peter Passetti.
Ja, das sagt er so. Weil er halt denkt, ich würde mich jetzt unsichtbar machen. Wenn Lucille das rausfindet, dann hasst sie uns auf immer.
Jetzt verstehe ich aber nicht, denn auch Peter sagt, ja, also Peter hat auch Bedenken. Mhm. Und erstens finde ich komisch, Lucille müsste doch wissen, dass die Detektive drauf angesetzt wurden.
Ja, im Hörspiel
weil kam sie, so rüber, weil ne? sie eigentlich dabei noch daneben stand im Hörspiel. Ja gut, wenn wir das mal beiseite lassen, hat Justus jetzt eine wahnsinnig tolle Idee und sagt, ja, ihr habt recht, wir haben wohl keinen Gewinn damit, wenn wir zu dritter hochgehen.
Finde ich aber gut.
Ich gehe alleine hoch. Ja, aber es hat doch nichts damit zu tun, ob Lucille jetzt sauer ist, wenn die drei Detektive gegen die ihren Typennamen mitteln.
Aber das wäre jetzt so, wie wenn wir drei wollen jetzt... Jetzt im Filmpark Babelsberg und wir wissen, es ist ausverkauft. Wir kriegen keine Karte mehr und sagen, jetzt gehen wir da hin und hauen mal mit der Faust auf den Tisch. Und auf dem Weg dahin kriegen du und ich Bedenken. Oh, nicht, dass die jetzt denken, wir sind frech und schmeißen uns raus. Und dann sagt Benjamin, na, ihr seid ja auch Luschen, ich mach das schon und geht alleine vor. Das
hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich meinte. Mhm. Denn die haben ja Bedenken, dass Lucille sauer sein wird, dass sie gegen ihn ermitteln. Was ändert sich aber dagegen, wenn Justus alleine da hochgeht?
Weil Justus es egal ist.
Ach so.
Dem ist egal. Sie hat ihn der Dicke genannt. Mhm. Also, denkt er sich, ist mir scheißegal? Also, Justus will zum Büro reingehen, tritt ein und man hört diese Sekretärin, wie sie sagt, die Dreharbeiten sind gestoppt. Hitchcock lehnt es ab, die gefährlichen Stunts selbst zu drehen. Wir brauchen einen Stuntman. Benjamin sich wieder in die Faust gebissen, weil er denkt, dieser scheißbehinderte Hitchcock, ich hasse ihn, warum kommt der immer wieder vor? Im Buch übrigens ist es nicht Hitchcock.
Ja. Aha.
Ja.
Deswegen sind die Bücher besser.
Aber guck mal, das ist doch Fanservice. Da hat sich der HR Giga gedacht, ich baue mir Hitchcock ein, da freuen sich die Fans.
Übrigens, am Anfang...
Will dazu nichts sagen.
Ja, besser ist. Ja. Am Anfang hast du ja gesagt, du fändest es witzig, wenn Justus aufgelegt hätte, nachdem er gesagt hat, wir brauchen eure Hilfe. Jetzt habe ich mir was ausgedacht. Und zwar sagt die Sekretärin, guten Tag, du siehst ja, dass ich telefoniere. Mhm. Dann müsste eigentlich Justus sagen, ich weiß, ich bin Detektiv.
Justus zeigt McLean seine Visitenkarte. Achso, muss man sagen, dieser McLean, es kommt ein Mann namens McLean rein, nachdem Justus gesagt hat, er hat Mr. McLean getroffen und hat jetzt überlegt, ob er nicht auch eine Rolle in seinem Dracula-Film spielen könnte. Und dann sagt auch die Sekretärin so, Verwendung für dich? Und dann kommt ein Mann rein, den die Sekretärin mit McLean anspricht. Es ist aber nicht der McLean, den wir eben in der Szene davor kennengelernt haben.
Genau, es ist nicht der Typ von Lucille, sondern offensichtlich ein Schwindler.
Genau. Und
nein, Quatsch.
Nein, ist richtig. Justus
sagt... Nein, also, ich habe gerade geschrieben, der da rauskommt, ist natürlich kein Schwindler, sondern der Typ, der bei Lucille war, ist ein Schwindler.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist der echte Mr. McLean. Ja. Und Justus sagt auch so, sind Sie Mr. McLean?
Heißt er nicht Henry?
Nee, Henry Morell ist sein Partner. Der weiß hier.
Henry Maske war Boxer.
Ne? Genau, der kommt auch noch vorbei.
Genau, also Justus sagt dann, der Mann, den ich gestern getroffen habe, hat mir diese Visitenkarte gegeben und gesagt, er ist Mr. McLean. Und der Typ sagt dann auch, der hat denn eine faustdicke Lüge aufgetischt.
Lucille soll lieber aussteigen und ihm nicht vertrauen.
Nee, so sagt das nicht. Nein, Justus, er fragt ja, hat der Typ eine Rolle in einem Film versprochen? Na, mir nicht, aber einem jungen Mädchen. Und dann sagt er, ach, tut mir leid. Und sie soll nicht jedem glauben, der sich Filmproduzent nennt. Und wenn sie dir wichtig ist, richte ihr mal aus, sie soll denen nicht vertrauen, weil es könnte lebensgefährlich werden.
Naja, habe ich doch so ähnlich gesagt.
Ja, so ungefähr. Das ist übrigens die überraschendste Szene in dieser Folge, muss ich sagen. Mit dem falschen McLean.
Das fandst du überraschend? Das fand ich überraschend. Du bist ja leicht zu unterhalten.
Ja. Die gute Nachricht ist, dass jetzt die bekannte Drei-Fragezeichen-Musik kommt.
Ach so, du meinst diese Musik, die immer kommt, was ist? Baum. Baum, 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 Baum. So. Und Benjamin hat mir ja gesagt, er liebt diese Musik. Ich glaube, er sagt es auch ein bisschen, um mich zu ärgern, weil er weiß, ich mag die.
Nein, nicht. Ich mag die wirklich.
Ja, du magst sie so sehr, dass sie jetzt den Rest
des Hörspiels. Dass du sie nicht magst und dass sich das ärgert, ist bloß ein Bonus.
Wir haben jetzt die Hälfte vom Hörspiel durch.
Oh Gott.
Ja.
Oh Mann.
Welcome to Intermission.
Thank you.
Nächste Szene heißt bei mir zurück zu Lucille.
Beladen mit diesen Big News fahren sie zu Lucille.
Beladen mit diesen Big
News. Habe ich doch toll gesagt. Ich habe extra, ich musste diesen Satz so vorlesen.
Da sagst
habe.
Du nix.
Benjamin, wie fandst du das?
Ich glaube, Benjamin ist schon wieder
sehr Rolls-Royce.
Natürlich fahren sie schön mit dem Rolls-Royce vor.
Siehste?
Zum Erstaunen des Pförtners, ja, der vor Freude fast auf das Auto
ornaniert. Komm, hier kommt da mal richtig aus sich raus.
Ja, Sprecher, hier oder? Ist mal richtig.
Das ist ja ein toller Wagen. Das ist
mal richtig Action.
Ich habe auch geschrieben, in Anführungszeichen, er flippt fast aus. Und jetzt erzählt er den Jungs. Der langhaarige Bursche McLean und sein Partner Morell waren vorhin da, die sind aber schon wieder weggefahren. Und dann lässt er die drei Fragezeichen zu Lucille vor, weil die wollen ja zu ihr und wollen ihr das beichten, das was sie eben erfahren haben, dass das ja nicht der echte McLean ist. Du hast
was ganz Wichtiges unterschlagen.
Das Link jetzt gerade gegen Monster kämpft.
Und zwar hat der, witzig, ich habe wirklich aufgeschrieben, Zelda-Kampfmusik. Aber du hast was anderes unterschlagen, und zwar, dass der Pförtner sagt, und das ist sehr wichtig für die Immersion.
Ja.
Vielleicht ist sie im Swimmingpool.
Das wollte ich gerade erzählen, hast du mich unterbrochen.
Ernsthaft?
Ich wollte sagen, dass der Typ sagt, seht auch am Swimmingpool nach, da ist sie oft.
Oh, ich habe echt einen schönen Pullover.
Dann kommt, glaube ich, wieder diese Baum, 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 Baum Musik.
Ja, bekannte Musik, zweite Mal. Ja,
Lucille öffnet die Tür nicht. Justus ist in Sorge, ruft den Mr. Evans, den Pförtner, herbei. Der schließt mit einem Universalschlüssel die Tür auf. Und was ich sehr schön finde, was in diesem Hörspiel ungefähr 3 oder 4 Mal betont wird, auch Morten ist dabei.
Der aber keinen Text hat.
Der kein Wort sagt. Wo war Andreas von der Meden?
Was da ich, muss ja? ich auch sagen, in den Trivia auf der Seite, die ich immer ausdrucke, steht, Morten spielt in diesem Fall eine große Rolle und ist Faktor ein vierter Detektiv.
Ja, im Buch.
Okay. Ach so, stimmt, wollte ich ja fragen, ob er im Buch Text hat.
Ja,
okay.
Deutlich mehr Text. Er ist sogar am Ende, dazu kommen wir später.
Okay. Olli, ich habe mal eine Frage. Es ist ja ganz wichtig, dass man immer Wörter einbaut und wiederholt, damit die im Kopf bleiben.
Mhm.
Und der Podcast hier heißt ja die Zentrale.
Mhm.
Wieso sagt Thomas Universalschlüssel und nicht Zentralschlüssel?
Stimmt, ist eigentlich...
Sie rufen nach Lucille.
Ist so, als wenn man in einer Milchschnitte-Werbung sagen würde, ist nicht Milch drin, sondern so weißes Zeug.
Ja.
Üben wir heute eigentlich schon mal für den 17-Stunden-Podcast? Ja. Wollen wir gucken, wie lange wir das hier heute in die Länge ziehen können? Rufen Sie, was habe ich hier geschrieben? Sie rufen nach Lucille, sie finden sie nicht.
Und warte mal, mit was für einem Schlüssel sind Sie nochmal in...
Mit einem Zentralschlüssel. und jetzt kommt, glaube ich, eine diskussionswürdige Szene. Ja. Sie gehen ins... Also sie sagen schon, hier ist ja alles unordentlich. Dann gehen sie ins Badezimmer. Und
ja, den finde ich gut.
Und Peter...
Da ist Bob wieder dein Held.
Ja. Und, ja, es kommt jetzt. Es kommt. Nicht so ungeduldig, Brauner.
Ja, ich bin so aufgeregt.
Ja. Im Badezimmer stellt Peter fest, schaut mal die Wanne. Guck mal, die sitzt hier gackert wie die Hühner auf der Stange, weil sie wissen, was kommt. Ja. Peter sagt, Mensch, die Wanne ist ja voll. Da ist Badewasser drin mit Schaum. Aber wo ist Lucille? Und was sagt Bob dann?
Was für eine Schlampe.
Mein Bob.
Frage. Schlampe im Sinne von... Ist sie unordentlich oder im Sinne von...
Also keine Bitch.
Ja, unordentlich, natürlich.
auch ein Satz, der im Fandom sehr auf Kritik gestoßen
oder,
hat. Also ich gebe zu, mit 12, 13, wo ich es erstmal gehört habe, ich habe nie in Erwägung gezogen, dass er Schlampe im Sinne von, so wie Olli es so schon gesagt hat, Bitch meint.
Da meint er ja auch nicht.
Da meint er auch nicht.
Wie es kommt gibt, man denn noch ansatzweise auf diese Idee?
Auf rockybeach.com zu dieser Folge gab es Diskussionen, wo sich Leute über das Wort Schlampe echauffiert haben.
Ja, gut.
Weil man es sofort mit diesem einen Begriff in...
Okay, wie haben wir denn mit 14 gesprochen?
Na, halt's Maul, du bist da der Dreckshurensohn.
Zumindest haben Benjamin und ich jetzt genauso reagiert, wie wir auch mit 14 reagiert hätten.
Das ist übrigens der Grund, warum unser Podcast jetzt mit E wie explizit gekennzeichnet ist.
Justus sagt
jetzt... Ich wäre stolz.
Justus sagt jetzt, sie ist nicht unbedingt eine, weil jetzt kombiniert er richtig krass. Vielleicht wollte sie Bahn, McLean klingelte, deshalb hat sie sich etwas angezogen, um zu öffnen.
Ich dachte, warte.
Nee, dann muss etwas passiert sein, sonst konnte sie keine Ordnung. Also, jetzt mal ganz ehrlich, also... Krasser Detektiv.
Aber wirklich.
Wieso, ist doch gut kombiniert. Bob ist in seiner Schimpftirade gefangen. Diese Schlampe. Peter hat wahrscheinlich immer noch den Zeigefinger so in der Wanne. Ist kalt.
Die ist in der Schimpftirade. Ist aber nicht mehr rausgekommen. Ja.
Er wurde ausgeblendet.
Aber du darfst nicht vergessen, diese Kombination kam von dem Detektiven, der am Anfang glaubte, Justus will wieder beim Film vorsprechen.
Hä? Wieso Peter?
Na, Peter Justus sagt doch.
Hat das gesagt.
Ach, Justus Wann? Hat das ja gesagt.
Gott, Mann. Und dann finden sie noch ein Handtuch mit Blutflecken. Und jetzt rastet ja hier der Pförtner fast wieder aus.
Ich hol die Polizei. Ja.
Und dann kommt wieder Baum, Baum, so. Baum, Baum, Baum.
Und das fand ich
jetzt, Musik nicht aufgefallen.
Und das fand ich jetzt richtig das erste Mal spannend, warum sind da Blutflecken. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich finde, die Folge plätschert vor sich
und hin. Und das klärt sich leider nie auf.
So, pass auf. Darf ich mal eine Frage stellen, auch wenn es schon ein bisschen ins Fazit geht? Wir haben ja letztes Mal giftiges Wasser besprochen. Mhm. Wir beide, wo wir festgestellt haben, mit der Erpresser, mit dem Erpressungsversuch. Stimmt. Und mit dem...
Fand ich spannender wie das hier.
Du fandst die Folge besser als die.
Was ist an dieser Folge hier spannend?
Na, die Blutflecken zum Beispiel.
Ja, na, da sag ich ja gerade auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so also nicht im Sinne von Spannung, sondern von ist interessant. Weil ich wollte bis jetzt wissen, was hat der Werwolf damit zu tun? Ja, das war es eigentlich schon.
Gut. Geht ja auch nachher ins Fazit. Fazit. Ich kann das Wort Fazit.
Fazit.
Kommissar Reynolds trifft ein und ist grummelig, weil er guckt sich halt diesen Tatort an und der Erzähler sagt auch, einen sehr düsteren Blick wirft er auf das Durcheinander. Und dann befragt er Mr. Evans nach dem Besuch, den Lucille empfangen hat. Und Evans sagt, er schwört darauf, dass er nur die beiden bei der Abfahrt im Auto gesehen hat, aber Lucille war nicht dabei. Reynolds sagt, er befragt die Nachbarn und dreht sich dann zu den drei Detektiven um und sagt, und ihr drei, ihr fahrt jetzt mal schön nach Hause. Ich will euch hier nicht sehen. Und dann kommt Justus mit, Herr Kommissar,
das ist Polizeiarbeit.
Finde ich gut. Wie gesagt, er ist nicht so wie Horst Frank, so bärbeißig, so, er spielt Fußball.
Lust, spielt Fußball. Ja.
Das ist auch schon wieder die Frage, wieso hat jemand zwei Vornamen Horst Frank? So, egal.
Ja.
So, sie sind jetzt wieder in der Zentrale.
Nein. Jetzt noch nicht.
Ja.
Sie fahren nach Hause und im Rolls-Royce, da fasst Peter schon mal die vergangenen Ereignisse zusammen. Und das finde ich aber gut an dieser Stelle, dass das passiert, weil für den unaufmerksamen Hörer jetzt nochmal das wird Revue passiert. Und, was ich auch so witzig finde,
das ist interessant.
Pass auf. Peter spricht ja den Werwolf an. Was hat der Werwolf mit der ganzen Sache zu tun? Da habe ich mir notiert, weil er gleich... Ich muss das kurz zu Ende führen, dann könnt ihr drauf eingehen. Weil Justus nämlich dann sagt, er glaubt, der Schlüssel des Falls liege beim Werwolf. Woraufhin Peter gleich wieder sagt, was, der Werwolf soll der Schlüssel des Falls sein? Da habe ich mir notiert, Peter stellt die richtigen Fragen, widerspricht sich dann aber selber. Weil er halt erst mit dem Werwolf anfängt, was hat er damit zu tun? Dann sagt Justus, er glaubt, er hat eine Menge mit zu tun. Und dann sagt er, nö, glaube ich nicht.
Ja, aber dass er der Schlüssel des Falls ist, würde mich als Peter an Peters Stelle auch interessieren. Auf jeden Fall sagt ja Peter, warum der Schlüssel? Weil ich kann ihn da verstehen, warum soll er der Mittelpunkt des Falls sein? Dass er damit was zu tun hat, mag sein, aber warum soll er der Mittelpunkt des Falls sein?
Aber für mich kam es immer so raus, irgendwie, wie ich hier schon notiert habe, er stellt so ganz schlaue Fragen. Und als dann Justus begründet das ja auch so ein bisschen, da sagt er gleich, nö, glaube ich nicht.
Bei mir ist was ganz Merkwürdiges.
Ja, was steht da?
Und zwar muss ich irgendwie Gehirnaussetzer gehabt haben. Das ist ja nichts Neues. Bei mir steht in der Zentrale Peter fast zusammen. Und bei euch war es im Auto.
Ja, war auch sogar im Hörspiel im Auto.
Ja, dann was ist da los mit mir?
Mir die Frage beschäftigt mich schon länger.
Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass Justus hier wieder so einen kleinen Aussetzer hat.
Ach ja, auch.
Weil er so einen kleinen Klugscheißer-Kommentar gegenüber Peter macht.
Jetzt kommt das Beste des Hörspiels.
Nee, das ist richtig eklig.
Das ist eklig, oder?
Das ist wirklich eklig.
Indem er sagt, ein guter Detektiv sollte immer zuhören. Das solltest du mal beherzigen, Peter.
So richtig gut, weil jetzt Bobs Reaktion...
Ups. Ach so, deswegen.
Wirklich.
Ich dachte, weil du das magst, wenn Justus so eklig ist.
Moment, ich musste das,
ohne zu lügen,
96 Mal zurückspulen. Weil Bob nämlich sagt, jetzt riecht er durch.
Wie kann ich mir das vorstellen? Du sitzt in so einer S-Bahn, klopfst dir vor Lachen wieder mit der Faust das Knie blau und spulst es immer und immer wieder zurück.
Wie witzig ist es?
Jetzt dreht er durch.
Justus war diese ekelhafte Ansage, die so gar nicht so so richtig.
Aber die ist schon ein bisschen Benjamin Kasper Niveau. Wenn du mal denken würdest, du Idiot.
Aber wie witzig ist das, Bob? Jetzt dreht er durch.
Jetzt dreht er ganz durch. Und dann noch der, du musst den Satz richtig sagen, weil dann sagt er, bist du vom Werwolf gebissen. Genau, und da sagt Peter nochmal, der Werwolf soll der Schlüssel des Falles sein. Glaube ich nicht. Und jetzt sind wir auf dem Schrottplatz. Ich habe da im Buch folgende Stellen. Nein.
Der so. Geheimgang wird auf jeden Fall mal wieder erwähnt. Das ist durch den Geheimgang in die Zentrale.
Na, Moment. Erstmal sagt Peter Passetti, dass die drei auf dem Schrottplatz noch helfen müssen beim Abladen und so.
Sowas finde ich zum Beispiel nicht wichtig.
Doch, finde ich gut, weil das wieder für dieses Worldbuilding sehr wichtig ist. Tante Mathilda besteht drauf, Peter will sich eigentlich schon verdrücken, lässt sie nicht zu. Finde ich gut, sowas.
Witzig, Peter, der gar nicht mit zur Familie gehört, der nicht bezahlt wird, nichts davon hat, will gehen und mit Tante Mathilda sagen, nein, hier, Spaten und Schippe, weiterarbeiten.
Ist
hier.
Aber...
Ja, da habe ich mir so... Die Szene hat auch überhaupt nicht gepasst. Da sind die Blutflecken am Handtuch. Es geht hier um Leben und Tod.
Ja, aber der Kommissar hat doch die drei Detektive von dem Fall ausgeschlossen, gesagt, ihr geht jetzt nach Hause. Ihr,
ja, aber
ich will euch nicht mehr sehen.
So, und das passt doch dann auch wieder nicht, dass die nicht so heimlich so.
Also ich möchte dazu eine Sache sagen. In den Büchern ist es immer so, da wird Tante Mathilda so beschrieben, wenn sie einen Jungen irgendwo rumlümmeln sieht, also jetzt nicht einfach wildfremde Jungen von der Straße.
Kann ich mir aber gut vorstellen.
Da wird immer betont, wenn sie einen von den dreien sieht, wird er zum Arbeiten abkommandiert, da kennt sie nichts.
Weiß sie, dass sie Detektive sind?
Ich glaube, in den ersten Büchern noch nicht. So, gerade so noch in der Phase. Jetzt, ich meine, das ist jetzt Hörspiel Nummer 43, jetzt haben die das schon so ein bisschen mitbekommen. Aber also in den allerersten Geschichten nehmen die das noch nicht ernst. Die denken, das ist ein Knobelclub. Also, dass die immer zusammensitzen und so Kreuzworträtsel und so machen. Oder so aus der Mickey Maus, so Rätsel. So, das denkt hier Tante Mathilda über
ihn. Und auch wenn Reynolds mal da ist und so und...
Ja.
Reynolds knubbelt mit. Gut. Er gibt für mich, diese Welt ist für mich wahnsinnig.
Das ist für mich. So. Und dann sagt Bob, es ist ja schon so spät geworden, er will nur mal kurz zu Hause anrufen. Und jetzt gehen sie, glaube ich, durch den Geheimgang in die Zentrale. Wie heißt du denn, Olli?
Ich bin Olli. Ja.
Und Peter sagt, oh, ihr müsst auch mal telefonieren. Und dann fängt Justus schon den nächsten Satz an. Morgen treffen wir uns. Und dann?
Und dann hören sie ein Geräusch und der Werwolf taucht auf einmal wieder auf.
Ich muss eine Sache dazu sagen. Ja. Nochmal der Hinweis, das Buch heißt, und das Hörspiel, Der höllische Werwolf.
Mhm. Das ist ja höllisch.
Es ist im Buch so, dass Justus alleine in der Zentrale ist. Die anderen sind schon gegangen. Und er hat die Tasche vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Und dann hört er draußen ein Geräusch. Und dann schleicht er sich durch einen der Geheimgänge raus, guckt, ob draußen jemand vor der Zentrale ist, geht durch einen anderen Geheimgang wieder rein. Und dann hat sich der Typ in der Zentrale versteckt, überfällt Justus und Justus fällt auf die Fresse so gegen Aktenschrank mit dem Kopf und es ist wieder kein Werwolf, sondern irgend so eine Monsterfresse, so eine Maske. Das heißt also, das Buch, was der höllische Werwolf heißt, hat gerade mal einen Auftritt von diesem Wolf.
Aha, jetzt muss man aber sagen, dass die Klappentexte denn sinnvoll sind. Weil ich wundere mich ja, warum da steht Dracula, Monster und weiß ich nicht, aber wenn er jetzt eine Monska Metzgermaske auf hatte.
Dann macht es mit Dracula Sinn.
Ich würde gerade sagen, wir sind alle so fertig, es ist ja schon spät, ja, es ist Viertel nach neun. Naja, auf jeden Fall, genau, der Werwolf stürmt jetzt auf die Jungs zu und dann sagt Bob auch so, ich kann ihn nicht halten, was ich nicht so gut geschauspielert finde. Und Justus sagt, also Justus flucht, er entwischt uns schon wieder. Dann hört man auf einmal ein Auto starten und der Erzähler so ganz trocken, daran war nichts zu ändern. Der Werwolf konnte abermals entkommen.
Und schon wieder diese komischen Geräusche. Hat da der Minninger auch diese Geräusche?
Nee, er hat ja in seiner Fragebox, wie ich schon anfangs erwähnt,
war da noch nie drin,
bemängelt, wie schlecht die Umsetzung war beim alten Hörspiel. Und er hat sie ja noch mal ein bisschen aufgemotzt. Mhm.
Ja. Aber auch wenn die Geräusche nicht da sind, dann ist ja da einfach Stille.
Na, denn du hörst immer nur...
Das habe ich nicht einmal rausgehört.
Ja, das haben sie, glaube ich, leiser gemacht und dafür die...
Du tust doch nur so, das kommt gar nicht vor.
Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Also, der Werwolf entkommt, dann stellt Justus fest, wie er sich schon gedacht hat, die Tasche ist weg. Jetzt vermutet Justus auch witzig, etwas Wertvolles darin. Ach nee, im Teddybären. Nein.
Justus vermutet, dass es in der Entführung auch um diese Tasche ging.
Genau.
Und Peter ist auf einmal entsetzt. Eine Entführung? So als wenn es nicht schon auf der Hand
liegt. Echt, das sagt er, eine Entführung?
Ja, wie kommst du auf eine Entführung aus? Wie war Peter? Ist fast entsetzt, Entführung?
Hier finde ich aber witzig, dass sie sinnieren ja erstmal darüber, worum ging's eigentlich den Werwolf? Um die Pfandscheine? Nö, Lucille hat bestimmt nichts Wertvolles verpfändet. Ging's vielleicht um das Buch aus der Bücherei? Nein,
auch Quatsch. Bestimmt.
Und dann sagt Justus, nein, den Teddybären. Und da finde ich Peter gut, der Teddybär. Ja, das finde ich super. Er sagt, nein, dem Einbrecher kann es nur um den Teddybären gegangen sein. Immerhin ist sein Fell aus echtem Pelz. Und dann sagt Peter, und wenn es der teuerste Nerz der Welt wäre, hätte sich das alles nicht gelohnt.
Da finde ich Peter gut, weil ja. Hat er recht.
Ja, hat er, super.
Also, ja, und dann kommt aber Justus, also das ist ein Versteck. In dem echten Fell. Das ergibt wieder, das ist das wieder eine Kombination. Ist wieder
so ein bisschen das ein Fell herbeigezogen.
Aber wer darauf abgeht, so behalten wir mal Bermins Satz gerade im Hinterkopf, dann ja. Ist das ein Schwachsinn. Aber dein Liebling Bob sagt, stimmt, es geht bestimmt um Schmuck oder Rauschgift. Also der sabbert ja auch schon so, weil er das vermutet.
Ja, natürlich, weißt du, warum man das, jetzt denkt ja jeder, Bob glaubt das wirklich. Er verarscht ja nur Justus. Er sagt ja, stimmt Justus, da wird sicher Schmuck drin.
Und der zu Peter so, in der, ja. ne?
Ich würde mir wirklich wünschen, dass Bermin anfängt, Fanfiction über Bob zu schreiben.
Boah, soll ich mal Bob-Kurzstory schreiben? Okay, das mache ich wirklich, da habe ich richtig Lust drauf. Ich schreibe nächstes Mal eine Bob-Kurzstory.
Aber die wird sowas von unrealistisch, weil es geht schon los. Bob saß in seiner Küche und stemmte Gewichte. Da klingelte das Telefon. Er nahm den Hörer in die Hand und sagte, ups, schon wieder zerbrochen. Er hatte nur noch zerbröselte Krümel des Hörers in der Hand. Da kam Peter herein und sagte, Bob, du musst kommen. Halt dein Maul, sagte Bob und schlug ihn bis zum Mittelpunkt der Erde mit seiner Faust. Ende.
Und diese Folge müssen wir dann zu zweit besprechen.
Das wäre so gut. Ich hätte absolut Lust, Bob-Stories zu schreiben.
Sie kombinieren, dass Lucille ihren Entführern gesagt haben muss, dass die Tasche mit dem Teddy in der Zentrale liegen müsste. Deshalb wurde die Zentrale vom Werwolf überfallen. Und jetzt wollen sie Nachforschung über die Teddybären anstellen, was in der nächsten Szene ist. Wir befinden uns jetzt gleich bei einem Pelzhändler. Achso, vorher wollen sie aber noch das Ehepaar Anderson befragen, ob die wissen, wo Lucille den Teddybären hat. Und auch in Pizzascheck fragen sie nach,
genau.
Ob die Jugendlichen da was mitbekommen haben. Keiner kann ihnen helfen. Also,
genau, und dann geht Bob zu der Kellnerin und sagt, du scheiß Schlampe.
Genau.
Benny hat wirklich Bock darauf, Bob-Geschichten zu schreiben.
Und also ihre Nachforschung wären jetzt mühsam, weil das bedeutet, sie müssten sämtliche Pelzhändler von Hollywood abklappern. Aber schon im zweiten Geschäft hatten sie Glück. Und jetzt kommt eigentlich ein Sprecher, den ich sehr schätze, aber ich glaube, der war auch in dieser Folge total unterfordert, weil seine Sprechleistung ist jetzt auch nicht besonders.
Ich finde immer gut, das machst du immer so. Wenn jemand schlecht spricht, sagst du immer, er ist unterfordert. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Aber so rede ich auch über dich. Guck mal, ich kriege ja manchmal auch E-Mails, wo gesagt wird, na, der Benjamin ist ja manchmal nicht so gut drauf bei euch im Podcast. Und da sage ich, ja, da war er unterfordert. So rede ich über dich.
Ich kriege ja immer ganz viele Mails, wo drin steht, wie schlecht du bist.
Und du sagst,
die meine Antwort ist dann ja.
Er ist überfordert.
Ja.
Naja.
Und Olli kriegt gar nichts.
Nee, Olli kriegt nichts. Ja, auf jeden Fall sagt der Besitzer des Ladens, der erzählt irgendwas von Einbrüchen.
Das Traurige ist, ich finde schon seit 10 Minuten nicht
mehr
meine Notizen.
Ach, deswegen ist immer dieses komische Rumgewirbel hier.
Ich finde es sowieso schon merkwürdig, also schon krass. Es geht zwar um einen Pelz-Teddy, aber den kann sie doch auch überall her haben, dass man da dann wirklich beim zweiten Pelzgeschäft schon Glück hat. Was ich ja schon eingangs, also wo wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt haben, spielt auch Kommissar Zufall eine ganz, ganz große Rolle. Schon alleine, wo sie im Pizzascheck waren und da zufällig Lucille am Automaten gespielt hat.
Da bist du mit der Minninger die Hand im Spiel. Ja.
Kommissar Minninger.
Ja. Endlich gefällt mir deine Denkweise.
Jetzt wird es langsam besser, ja.
Was viel witziger ist, dass der Typ, der Ladenbesitzer, sich über seinen Mitarbeiter aufregt, weil der zu dumm ist zum Staubsaugen.
Genau.
Oh, sagt, diese ganze
Szene. Die Ecken nicht.
Möchte ich jetzt nochmal sagen, ich habe ja diese Folge über Kopfhörer gehört. Ja. Und sie sind jetzt wirklich bei diesem Händler im Laden. Und es hört sich an, als ob sie direkt im Garten stehen oder in einem Wald, wo eine Uhr hin und her, also so ein
Pendel hin und her. Die Uhr hin und her läuft.
So, mitten im Wald.
Wie bei Alice im Wunderland.
Ja. Und dann regt er sich auf, wie dumm alle Mitarbeiter geworden sind. Und dann macht sein neuer Mitarbeiter den Staubsauger an. Und ich dachte so, warum saugt er jetzt den Rasen?
Was ich aber viel witziger aber finde, wie er erzählt irgendwie, ja, es ist so unmöglich, gutes Personal zu finden. Und in deiner Welt, also wenn das jetzt eine Fanfiction-Story wäre aus deiner Feder, dann würde wahrscheinlich Bob sagen, ja, das ist sehr interessant, aber interessiert keinen.
Bei mir könnte auch Bob gerade.
Vor allem jetzt. Benjamin, es ist so schön, dass du es ansprichst. Es gibt in einer gewissen Phase der der Bücher.
Jetzt was
wir. Ja, die Crime Busters. Wir fangen gleich an zu weinen. Wir haben doch den giftigen Gockel besprochen. Und da habe ich doch damals erzählt, dass das die Crime Busters Ära ist, ja, ab da, wo sie erwachsen sind und die Fälle mehr so brutal sind und nicht so was Mystisches wie hier mit dem Werwolf und so. Und in diesen Folgen in diesen Fällen können sie Karate.
Und der
alle. Nein, nur Peter und Bob. Und ich habe mal ein Buch gelesen, die Musikpiraten, und da wären wirklich, ich schickte das, ich mache zu Hause ein Foto, da stehen so richtig so die Begriffe drin, Bob wendete einen Ching-Chung-Chang an und legte seinen Gegner auf die Bretter.
Und das jetzt in dem Pelzgeschäft mit dem Händler.
Ja. Dadurch, dass ich ja jahrelang Karate gelernt habe, ist es für mich eine Freude, Bob so treten und schlagen. Also diese Vorstellung macht mir so eine Freude.
Ja,
so Hitzagiri gegen den Kopf und so.
Ja, Hitzagiri, so eine Begriffe kommt vor. Ja. Oder er parierte mit einem Hitzgangong. Und als ich das gelesen habe, hab ich fast geweint, aber nicht vor Rührung, sondern weil ich gedacht habe, das sind nicht meine drei Fragezeichen. So ging es mir damals.
Also für mich ist das...
Das sind die Wahrheit.
Das sind die richtigen drei Fragezeichen. Ist Folge 204 so geworden?
Nein.
Schade.
Gibt's auch noch gar nicht.
Ich finde es nur merkwürdig, da sind zwei fremde Leute in seinem Laden, also offensichtlich Kunden, und wie er über sein Personal herzieht und wie offenherzig er auch über den Vorgänger spricht.
Wie findet ihr eigentlich, dass er den Typen anmacht, so, er soll mal auch in den Ecken saugen?
Finde ich gut.
Ja, aber das wieder, also überhaupt keine Reaktion.
Und ich stelle mir den Typen so vor wie so ein Sklave, der einfach ganz still da seine Arbeit macht und einfach nur nickend zur Kenntnis nimmt, dass er auch in den Ecken saugen soll.
Nee, der macht den Staubsauger aus. Ich glaube, er geht einfach.
Das ist noch besser. Der Nächste, der gefeuert ist.
Ja, aber wie du schon sagst, er ist ja sehr gesprächig, was das... Dann sagt er irgendwie, ja, sein Vorgänger, der war noch dümmer, aber der war Experte im Filmwissen. Ja, aber
das erzählt ja alles von sich aus. Die müssen nichts fragen.
Aber also, im Buch ist es ein bisschen anders. Ja. Da fragen sie ihn ganz viel. Und da ist er sehr misstrauisch und sagt, wenn er jetzt nicht aufhört, hole ich die Polizei.
Oh.
Ja. Naja.
So, er sagt jetzt, die ganzen Arbeiter sind Schrott. Der letzte konnte nicht mal richtig Staub saugen. Aber er war ein riesen Filmfan.
Genau, und das sagt Justus dann auch so, was? Er war Experte? Interessierte er sich vielleicht für Horrorfilme? Und dann sagt der Typ auch so, ja, für den ganzen Schmarrn mit Monstern und so ein Schwachsinn.
Und haben sie ihn vielleicht vor den Einbrüchen gefeuert, bevor die Einbrüche stattgefunden haben?
Ja, davor. Ja. Und dann fragen die ihn, haben sie denn eine Adresse von ihm? Natürlich, ich habe ihm ja für seine 2 Tage Arbeit auch einen Check geschickt.
Und der Check wurde eingelöst?
Das fand ich auch mal...
Naja, weil er sagt, glaubst du, so ein Faulpelz lässt sich ein paar Dollar entgehen?
Gute Antwort.
Und dann hat Justus kombiniert, das ist er nicht.
Nein. Naja, der hat natürlich. Wichtig, jetzt die Teddys stammen von einem Großhändler, die der Pelzhändler hat. Und der sagt auch, das ist der RJ Importers Laden.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Check zu sprechen kommen. Warum haben die ihn denn nicht nach dem Namen gefragt, wie der Mitarbeiter hieß?
Das machen sie im Buch.
Ey, weil hier, warum machen sie es hier nicht? Das brannte mir die ganze Zeit an den Nägeln. Warum fragen die nicht einfach, wie der hieß?
Ich gebe jetzt noch mal kurz was vorwegzunehmen. Ganz am Ende bei Alfred fragen Hitchcock sagt doch Justus so ganz beiläufig McLean, der eigentlich Pelucci heißt. Und in dieser Szene beim Pelzhändler fragen sie, wie hieß der denn? Ja, der hieß Pelucci.
So. Ich sag nur 8 Buchstaben. M-I-N-N-I.
Minninger. Jetzt muss ich nachzählen und Minninger 8 Buchstaben.
M-I-N-N-I. Das war auch gerade meine Herausforderung.
Ja, okay. Mensch, dafür, deswegen war es jetzt die letzte halbe Stunde so still.
Soll ich mal zugeben, was ich... Ich habe wirklich heimlich unter meinem Zettel die Finger benutzt. Aber es sind 8 Buchstaben. Ich wusste nämlich, dass du nachzählst. Ich wusste es.
So, sie fahren mit ihren Fahrrädern zum Großhändler. Dabei bemerken sie einen Audi. Und ich weiß, du musst schon sagen, Bob, mein Held, der sagt dann so, diesen Audi habe ich heute schon 3-mal gesehen. Ich muss euch aber enttäuschen, im Buch ist es Justus.
Das ist ja eine riesen Enttäuschung.
Na, für Benjamin schon, weil... Fanfiction Teil 200 über Bob ist schon eine Arbeit in seinem Kopf.
Ich finde noch bemerkenswert, was ja vom Erzähler Peter auch erwähnt wird. Jetzt haben sie nämlich die Wahl, ob sie zu diesem Arbeiter gehen, der da gearbeitet hat und sich mit Horrorfilmen auskennt, der für mich eigentlich eine richtig heiße Spur wäre, oder zu diesem dämlichen Großhändler, der halt diese Teddys führt.
Genau, das habe ich auch.
Wo ich sage, da fahren die zu dem Großhändler, was erwarten die denn da? Oh, Sachen.
Okay, ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich anhand eurer Reaktion gemerkt habe, ihr brennt da nicht so drauf. Im Buch machen...
Ich lese euch was aus dem Buch vor.
Ich möchte dazu sagen, im Buch ist es so, sie fahren dahin und dann finden sie den Typen nicht an. Dann kommt die Haushälterin und sagt, ja, der wohnt hier, bla bla. Und ja, der ist ja ein riesiger Filmfan, der hat schon 2 Garagen angemietet, wo er Requisiten aus Filmen lagert. Dann kommt dieser Morell, er erkennt die wieder, weil er ist ja... die Treppe runtergefallen. Es ist kein Witz, deswegen war er war an dem Abend da.
Ja.
So, und jetzt mein Lieblingsszene eigentlich. Und jetzt, da habe ich wirklich heute fast geweint, weil er erkennt die 3 Fragezeichen und Justus spricht ihn direkt an, na, wo ist denn Lucille?
Ja. Da
konfrontieren sie ihn damit, wo ist Lucille? Wir wissen Bescheid, wir wissen auch, dass McLean nicht McLean ist. Und dann rudert der Typ schon so zurück und dann packt Peter ihm sogar noch am Arm, der verdreht ihm den Arm und dann sagt er, Lucille, ja, wir müssen sie darauf trainieren, dass sie ein großer Star wird. Und dann, pass auf, sagt er, also das passiert alles im Buch, kommt mal mit, ich will euch was zeigen. So, und er hat sich ja eigentlich schon verraten. Dann schließt er die Garage auf und zeigt den Jungs die ganzen Requisiten. Was machen die? Die gehen mit ihm rein und sagen, oh, ist das toll, bewundern die Requisiten, drehen sich um, der Typ ist weg, hat sie eingesperrt in der Garage. Und da habe ich wirklich gedacht, wie dumm sind die? Da bin ich so froh, dass das nicht im Hörspiel ist, weil das überhaupt nicht zu 3 Fragezeichen passt. Sie haben den Typen und der sagt, kommt mal mit, ich zeig euch was.
Geht mal an die Garage, geht ruhig vor.
Nee, das ist witzig so, ich zeig euch mal was, stellt euch mal in diese Benzinlache und habt ihr schon mal gesehen, was passiert, wenn man ein Streichholz anzündet? Ungefähr so ist es. Okay. Egal, auf jeden Fall werden sie dann gefangen genommen und können sich aber befreien, dann kommt auch die Polizei. Ist alles nicht im Hörspiel und für die Leute,
weil mir ist nur diese komische Entscheidung aufgefallen, dass sie zu diesem dämlichen Großhändler fahren, wo ich nichts erwartet hätte.
Im Buch passiert es, aber hier ist es halt aus Gründen der Länge gekürzt. Ja, und sie erkennen jedenfalls diesen Audi von Mr. Sears, der Besitzer vom Pizza Shack. Aber gehen auch gar nicht mehr drauf ein. Dann sagt Justus in so einem ganz komischen Satz, das ist RJ Importers. Sie reden eigentlich über den Audi und über Mr. Sears und dann sagt er das einfach. Wahrscheinlich nur, damit wir wissen, wo sie jetzt sind.
Ja.
Finde ich aber schlecht betont.
Ich finde auch, jetzt so albern.
Ich wette, Mininger sitzt jetzt weinend vor seinem PC, hört das, denkt, ich habe doch damit noch gar nichts zu tun
gehabt. Er hat aber schon für Europa gearbeitet.
Jetzt kommt eine sehr schreckliche Szene. Und zwar überlegen die so, für wem sie eigentlich einen Teddybär kaufen wollen. Wie sie das machen.
Ich wusste, dass ihr das schrecklich findet.
Und dann sagst du das auch. Okay, pass auf, Thomas wusste, dass ich es schrecklich finde. Findest du es gut?
Weil guck mal, geht ja noch weiter. Und dann sagen sie, für Tante Mathilda. Für Tante Mathilda? Was soll die denn mit so einem Teddy so ungefähr? Aber die hätten gar keinen Namen sagen müssen.
Ja, jetzt, ich habe mir auch so gedacht, das interessiert kein Schwein, für wen die so einen Teddy kaufen.
Obwohl das eigentlich witzig wäre. Stell mir das gerade vor, Olli klingelt da und sagt, ich suche ein Geschenk für meinen Vater. Und der Typ sagt sofort, für deinen Vater, ich kenne den.
Pass auf, so ein Teddy kostet jetzt echt fällt 200 Euro. Nee, $400. So, pass auf, $400 kostet so ein Teddy. So, jetzt kommt da einer rein. Ja, ich hätte gerne den Teddy. Für Warum? Wem? Für wem?
Ich verkaufe hier nicht einfach irgendwas.
Nein, Bob ist es, der sagt, Tante Mathilde. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, Justus. Und Justus ist aber schlauer als wir drei zusammen und die anderen beiden, dem man sagt, solange der Typ die Tante Mathilda nicht kennt, kann das funktionieren.
Hat er wirklich gut gesagt,
ja, oder?
Deswegen, er kennt sie ja nicht, wisst ihr? Kollegen, er kennt sie ja nicht.
Und da wusste HR Giga schon vor über 30 Jahren, irgendwann sitzen hier so 2 Idioten, ich zeige jetzt auf niemanden, die das auseinandernehmen. Und deswegen hat er nicht nur Justus auf Peter und Bob reagieren lassen, sondern auch auf euch. So, sie klingeln und niemand öffnet. Dann gehen sie um das Gebäude herum. Wieder sehen sie den Audi von Mr. Sears. Dann steigen sie eine Feuerleiter aufs Dach. Ich möchte dazu eine Sache sagen. Im Buch ist es eine Regenrinne, die sie hochklettern.
Okay, da finde ich es aber...
Mit der Feuerleiter ein bisschen besser, weil Justus und eine Regenrinne...
Ist lustigerweise im Buch auch so beschrieben. Peter klettert hoch, guckt durch das Dachfenster, was gleich eine Rolle spielt. Und auf einmal ist Justus neben ihm und dann steht auch wieder, trotz seiner Leibesfülle hatte Justus erst die Regenrinne hochgeschafft.
Okay, wisst ihr, wie schwer ist das, so eine Ringrinne hochzuklettern?
Das glaube ich, weil du warst ja früher
Ringrinnen geputzt.
Athlet?
5 Cent das Stück.
Wir können es jetzt vorwegnehmen, sie öffnen dieses Dach, das die Dachluke. So,
jetzt kommt wieder. Ja. Ich darf ja nichts über den Zaun sagen.
Doch, in dieser jetzt Folge. Darfst du.
Jetzt darf, du darfst. Also, man muss sich jetzt vorstellen, Dachrinne oder Feuerleiter da ist ja ziemlich weit oben. Ich mache jetzt das Fenster auf Klapp und Justus, der jetzt nicht so schlank ist auch, fällt da rein. Kannst du mal dieses Geräusch nachmachen, was man da hört?
Also erstmal hört man nur
und auch das Geräusch vom Splittern oder so.
Ich habe mir dazu was überlegt. Es klingt wie ein, entschuldige Olli.
Nee, sprich mal.
Wie ein Metallabfalleimer, der umfällt. So klingt das.
Nee, das ist zu heftig.
Das ist schon zu heftig.
Also es klingt.
Okay, warte, dann.
Selbst das ist zu laut.
Es klingt wie eine Klopapierrolle, die aus einem Meter.
Klopapierrolle ist wirklich schon gut. Klopapierrolle ist gut.
Noch eine Sache. Er fällt da hier durchs geöffnete Fenster.
Ja.
Im Buch bricht er durchs Dach ein. Der Balken gibt nach.
Das finde ich ja fast noch besser. Ja. Aber das hätten sie geräuschtechnisch nicht
hinbekommen. Das hätten sie nicht hinbekommen. Sie haben nicht mal das hinbekommen.
Aber, Entschuldigung, liebe Fans. Aber ich habe ja ganz oft die Soundkulisse gelobt und so. Aber in dieser Folge, dafür, dass es so eine alte Folge ist, ist es wirklich schlecht.
Was ich witzig finde, ich habe mich immer gefragt, wie tief er fällt.
Na, aber anscheinend 0,0001 Zentimeter.
Es kam so vor, als wenn er auf so einem Regal fällt, was fast bis zur Decke geht. Also wirklich nur durchs Fenster und direkt auf dieses Regal.
Und ich finde,
weil er kann sich auch noch ganz normal mit den drei unterhalten. Ist was passiert? Nein, ist schon gut.
Nee, so, er ist sauer. Er sagt dann irgendwie, Peter sagt doch, dann komm wieder hoch.
Und ja, jetzt bin ich hier.
So wie du. So wie er ist auch so. Ja, jetzt bin ich schon mal hier.
Ist auch nicht so, auch schauspielerisch so irgendwie so.
Aber alle, guck mal, er fällt durchs geöffnete Fenster und Peter. Er ist runtergefallen. Finde ich jetzt auch nicht so
überzeugend. Ich meine, wir reden ja hier über eine Lagerhalle oder sowas. Das ist ja schon so ein paar Meter
hoch. Ja, so eigentlich schon so mindestens 5-6 Meter.
Ne? Sagen wir mal, alleine guck dir meine Zimmerdecke an. Ich glaube, die ist 4 Meter hoch oder so.
Na, wenn wir Chats raten hätten, würde ich sagen 8 Meter.
Jetzt übertreibt ihr wieder ein bisschen. Das muss ja nicht realistisch
sein. Okay, wenn ich aber aus der Höhe ungebremst da unten knalle.
Das tut auch schon
weh. Aber auch, dass das nicht so halt oder das ist.
Na, alleine schon die Feuerleiter, wie sie die hochsteigen. Man hört keine metallene Leiter, man hört.
Es ist wirklich nicht gut in der Folge. Als ob die ganz
schnell es wird. Also ich gebe dir recht, wenn es eine Lagerhalle sein soll, man hört Justus eigentlich eher dumpf reden, als dass es so halt.
Jetzt denk mal an die Soundeffekte von das Gespensterschloss.
Ja, da kannst du fast jede Folge.
Jedenfalls sagt Justus am Patzig, jetzt bin ich schon hier, ich sehe mich um. Und im gleichen Moment geht da irgendwie am anderen Ende der Lagerhalle die Tür auf und dann sagt Peter, Justus, Mr. Sears kommt. Hier muss ich aber sagen, hier finde ich die Stimmung spannend, weil dann kommt so eine unheimliche Musik. Man wird so im Unklaren gelassen, weil der Erzähler dann sagt, mehrere Minuten verstrichen. Dass man nicht weiß, entdeckt er jetzt Justus oder nicht, wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, indem er sagt, dann haute der Typ ab und Justus kam ihm mit einem Teddybären entgegen.
Muss ich dir leider sagen, Spannungsbogen auch nicht gut, weil das nur der Sprecher macht. Also der Sprecher sagt, er läuft da lang und jetzt ist er wieder weg. Ist jetzt nicht so spannend. Also tut mir leid.
Sears fährt davon, Justus kehrt mit Teddy in der Hand zurück. Wie eigentlich? Fliegt er wieder hoch, oder?
Das habe ich mich auch gefragt. Wie kommt der wieder? Ich spinne mal meine Geschichte weiter. Er ist wirklich auf diesem Regal gelandet. Nee, auf diesem Regal waren die Teddys und somit hat er seinen Kopf einfach wieder durch die Scheibe durchstecken müssen.
Das war Christi Himmelfahrt. Und er ist so hochgeflogen.
Nee, jetzt sag ich euch mal was. Wow. Guckt euch nochmal das Cover an. Ja, Thomas, warst du's?
Martin
McFly. Guck dir das mal genau an. Justus Jonas ist nämlich unter der Maske und das sind seine Flügel.
Danke,
dass jetzt ergibt endlich alles Sinn.
Dass ich für diesen Megagag extra nochmal die Kassette hervorkramen musste. Danke dir, Benjamin, für diese sportliche Bewegung.
Deswegen ist er hochgeflogen.
So, auf jeden Fall, du hast es ja schon angesprochen, dass hier bei diesem Wikipedia-Eintrag Morten wird da doch eine größere Rolle zugesprochen.
Ja,
er ist sozusagen
der vierte Detektiv.
Wisst ihr, wie Justus im Buch entkommt?
Nee,
ja?
Morten befreit ihn.
Weil dieser Mr. Sears sieht ja, dass Justus durchs Dach gekracht ist und er sieht auch die Holzsplitter und Justus versteckt sich so halb hinter einem Lagerregal und er müsste nur noch so rechts um die Ecke kommen. In dem Moment hört man eine Stimme vom Eingangstor und es ist Morten. So. Morten, der sagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verlaufen, wo finde ich denn das und das?
Und das
der rettet Justus den Arsch.
Und das hätte, und du findest das aber, wie die das im Hörspiel gemacht haben, dass der Erzähler das einfach sagt, er läuft da lang und geht wieder weg, ist spannender.
Ich habe gesagt, dass ich das ganz spannend fand mit der Musikuntermalung. Aber ich finde es im Buch natürlich wieder viel cleverer gelöst.
Ich glaube, Andreas von der Meden hat einfach keine Zeit gehabt.
Aber ich komme.
Das klingt wirklich so, als wenn sie ihm aus dem Weg gehen.
Hm? Aber Andreas von der Meden hat in ungefähr 1000 Europa-Hörspielen mitgemacht. Und ich glaube, das ist keine Übertreibung. Hm. Okay, vielleicht waren es 100.
Stimmt, das ist ja? 1000, keine Übertreibung.
Und ich habe mal so bei rockybeats.com habe ich mal sowas gelesen, so wie Leute wie Marianne Kehlau, Andreas von der Meden. Wolfgang Dräger haben ja immer im Europaknast gesessen. Haha, das Tonstudio ist wie ein Knast, weil die.
Ja, den Bruder habe ich schon verstanden.
Und da gebe ich recht, warum ist er hier nicht dabei?
Thomas erklärt wie Justus. Ist wirklich, als ob wir die Dummen sind. Und
eine Frage habe ich dazu aber doch noch. Willst du beim Film vorsprechen oder was? Nein, das war jetzt. Tut mir leid, ich möchte mich dafür entschuldigen.
Das war.
Und ich habe den Todesblick von Thomas verdient.
Ich habe den Witz verstanden.
Einen schönen Pulli hast du an.
Er fässt mich aber auch wirklich immer an, Leute.
Darf ich den Pulli auch einmal anfassen?
Nein.
Einmal.
Ich habe mir notiert, dämliches Gegacker über ist Pizza.
Ein schöner Pulli.
Der Witz funktioniert nur, wenn ich den mache.
Dann mach ihn bitte nochmal, ich will nämlich nochmal.
Nenn noch mal ich jetzt, hören. Weil hier steht bei mir dämliches Gegacker über Pizza vertilgen im Pizzascheck. Stimmt, weil sie ja jetzt merken, scheiße, der Mr. Sears, der hat ja alles mitbekommen, was wir über Lucille Anderson und dem Fall besprochen
genau,
haben.
Genau, und dann sagt der Peter, ja, und dann haben wir, glaube ich, einfach unsere Pizza vertilgt. Dann ist das Lachen, was ist denn da los?
Ja, weil ich es witzig finde, das ist so, wie die Schweine bestimmt gefressen haben.
Ja, fast so, nicht so gut wie der Witz mit Christi Himmelfahrt.
Na komm, aber jetzt stelle ich mir gerade Thomas und mich vor, vielleicht auch mit dir.
Ja,
wenn wir Pizza essen. Wie wir jetzt, komm, wir würden schon ein bisschen lachen, Thomas, oder? Wir hätten jetzt einen spannenden Fall und denken jetzt so, sind wir bescheuert? Die ganze Zeit geben wir unsere Infos weiter und fressen die Pizza. Komm, wir würden doch auch so, dass wir es richtig finden würden.
Naja, darf ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die wirklich so passiert ist? Na. Wir haben ja mal zwei Damen kennengelernt vor vielen Jahren, die Sängerinnen waren.
Ja.
Und irgendwie hatten wir mit denen Kontakt. Ich will jetzt gar nicht weiter sprechen, warum. Aber dann wolltet ihr irgendwie auch mal nochmal bei denen vorbei.
Ha.
Ihr beide, ich war nicht dabei.
Ja.
Und dann habt ihr so bei denen geklingelt und ich meine, ihr wart schon zu dem Zeitpunkt.
Wir haben erstmal nur so getan. Wir haben geschauspielert. Nein.
Also ganz ehrlich, wir haben geschauspielert, als würde sich keiner von uns trauen, da zu klingeln. Genau.
So, ach, das habt ihr geschauspielert.
Das haben wir nur geschauspielert.
So, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr geht da hin und eigentlich, also, weil ihr wart jetzt schon zu dem Zeitpunkt erwachsene, reife Männer und habt bestimmt so ein Gespräch geführt, wie, ich kenn's ja, ich war ja schon mal dabei, aber so, oh, es ist peinlich, wir klingeln da jetzt, die denken bestimmt, wir sind voll die Idioten.
Und dann machen wir das so, da hab ich so getan, so
bei oder neben. So,
und bin dann so weggelaufen von der Tür, und dann hat Olli das auch gemacht.
Natürlich voll in unserer Rolle drin, wir merken dann, dass wir beobachtet werden.
Von der Person.
Bei der ihr klingeln wolltet.
Jetzt wird's ja noch besser.
Es ist lustig, sie ist auf der anderen Straßenseite und leider können die Hörer das jetzt nicht sehen, weil sie neigt sich leicht zur Seite mit einem sehr zweifelhaften Blick und winkt ganz langsam. Nach dem Motto, hallo Leute, ich bin hier.
Seid ihr ganz nicht, pass auf. Wahrscheinlich mit so einem Blick irgendwie, ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert.
Und dann wollten wir aber in unserer Rolle drin bleiben, weil es sonst blöd wäre, wenn
wir einfach
mal wieder normal
Natürlich
wären.
Wolltet ihr das.
Wir gehen über die Straße, und da ist 10 Meter weiter ein Auto, was auf uns zufährt. Und Benjamin ganz laut, wir sind gleich tot. Und das hat also so, dass ich es auch hört, weil Benjamin wollte die Stimmung wieder ein bisschen auflockern.
Aber der Witz, sie fand es nicht so lustig.
Nein. Ach. Und wir haben, glaube ich, nachdem auch
wenn nie wieder was von ihr gehört. Weil da kommen zwei 25-jährige Männer an, die so vor ihrer Haustür rumhampeln und immer so mit Absicht mit dem Daumen an der Klingel vorbeidrücken und hihihi dabei machen.
Ich würde mich doch sagen, wenn ich was sehen würde.
Und da wundert ihr euch, dass die dann so guckt, so wie, das glaube ich jetzt nicht.
Nee, gewundert haben wir uns tatsächlich nicht. So. Gewundert haben wir uns nicht.
Und um das jetzt nochmal in den Kontext zu dieser Folge zu bringen.
Ja, die schon drei Stunden geht.
So ungefähr wäre das jetzt auch. Ihr beide sitzt in dem Pizzascheck und benehmt euch auch so. Und der Mr. Sears steht am Tresen und zählt die Tageseinnahmen und guckt so die ganze Zeit mit so einem halben Augenbrauen nach oben und so einem Stirnrunzel und denkt so, was machen die da?
Der sortiert und putzt und denkt so, das sind die Detektive?
Okay, als Test, Ich habe den Brief ja auch oder die Nachricht ja auch gelesen, dass wir eigentlich mal was Uncut hochladen sollen. Mhm. Wir testen uns mal langsam ran und Thomas lässt jetzt einfach mal mehr Sachen drin, die er sonst rausgeschnitten hätte. Ja. Ich bin mir sicher, das wird uns auf die Füße fallen.
Nein, nicht unbedingt bei dieser Folge. Also ich würde sagen, diese Folge ist ein bisschen schwierig.
Vor allem das Tolle ist, es ist mal wieder so eine kurze Folge mit 50 Minuten und ja, nicht so wie sonst 70, 80.
Schön, aber dafür ist es die längste, die wir je aufnehmen.
Das stimmt nicht. Die House of Horrors war bis jetzt die längste. Aber egal. Bob findet Rätsel über den Teddy raus. Weil er hat den in der Hand.
Bob findet Rätsel über Teddy
raus. Das ist meine Notiz. Okay. Ja, denn er schraubt jetzt den Kopf von dem
Teddy ab. Sie untersuchen den Teddy und stellen fest, dass es ein kleiner Safe ist.
Genau, weil man den Kopf abnehmen kann und da drin kann man was drin schmuggeln oder verstecken. Und dann sagt Peter aus irgendeinem Grund, Mann, sind wir belämmert. So, und dann fällt es Justus wieder wie Schuppen von den Augen und er knallt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn 20 Mal und sagt, belämmert, Mann, sind wir belämmert. Und dann wieder alle so, okay, was ist los? Und jetzt kommt das, was vorhin erwähnt wurde, der falsche McLean meinte doch, jeden Morgen weckt uns das Blöken der Schafe. Vom belämmert kommt Justus auf Schafe. Und jetzt wissen sie, wo sie den falschen McLean und seinen Kumpel finden können.
Genau, weil in den Bergen von Rocky Beach gibt es wohl nicht allzu viele Schafe und schon noch weniger Schafsherden, sodass Justus guter Dinge ist, dieses Haus schnell auszumachen.
Kommt dann eigentlich wieder Baum, 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 Baum? Ich glaube schon, oder?
Die Musik kam übrigens noch zweimal vor, ja. Das habe ich nur nicht angegeben. Auf einmal kam ganz oft die Musik hintereinander. Das fand ich ganz merkwürdig. Die ganze Zeit kommt diese Computerspielmusik und dann viermal Bam, Bam. Fand ich sehr witzig.
Und deswegen mag ich die Musik nicht, weil das war das allererste Mal, dass ich sie gehört habe und da war sie mir zu omnipräsent. In der nächsten Szene...
Jetzt kommt Zelda-Kampfmusik.
Jetzt fahren sie mit dem Rolls-Royce in die Berge. Im Buch hat Morten übrigens einen Geländewagen, weil...
Die in die Berge fahren.
Genau, den hat er sich geliehen.
Gogo Gadgetto Geländewagen.
Genau. Und weil er sagt, der fällt nicht so auf wie der Rolls-Royce. Denn im Buch ist es so, dass die ganz oft, wo sie jetzt im Hollywood unterwegs waren... Morten immer so ein bisschen abseits geparkt hat und jedes Mal wurde er so von Menschen umringt, weil die dachten, da sind Dreharbeiten.
Ich muss auch gestehen, es muss schon ein witziges Bild sein, wie sie da mit einem, man darf ja nicht vergessen, es ist ein goldenes Auto, mit einem goldenen Rolls-Royce durch die Berge fahren.
Nee, er ist schwarz mit goldenen Beschlägen. Er ist nicht komplett Gold.
Also nur Klinken und sowas
aus also Gold. Klinken, genau.
Peter Pasetti redet davon.
Guck mal ein bisschen näher ins Mikro wieder.
Wie noch näher? Sag mal nicht. redet davon, dass sie die Schafsherde suchen und eine finden.
Danke, Benjamin.
Deswegen bin ich so froh, dass du hier bist.
Das hat uns jetzt auch gut vorangebracht.
Sie entdecken irgendwie so eine Wildweststadt, also beziehungsweise etwas, was komplett nur aus Filmkulissen besteht. Da begeben sie sich hin und dann sagen sie auch, naja, hier müssen die jetzt sein und natürlich, dass so ein Idiot wie der McLean, der so ein Filmfan ist.
Also die hoffen jetzt auch, dass hier an Ort und Stelle auch alles aufklärt. Sie wollen Lucille finden, sie hoffen, dass hier McLean und Henry da sind.
Und sie finden Lucille auch, ja?
Ja, aber das machen die so ein bisschen so ein Geplänkel.
Geplänkel, aber hier werden jetzt nochmal wichtige Sachen auch nochmal erklärt, ne?
Ja, aber so eine Mischung aus Geplänkel und Ernsthaftigkeit.
Ja, und ich finde aber, wenn man da nicht zuhört, verpasst man wieder so ein bisschen was.
Ja, was denn zum Beispiel?
Habe ich ja verpasst, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben.
Gut.
Ich habe mir das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Lucille ist in einer Hütte mit Vorhängeschloss eingesperrt. Okay,
also sie haben sie ja wirklich gefunden. Jetzt möchte ich nochmal auf Eingangs zurückkommen.
Wirklich? Ganz das ist kurz. Das nächste, was du aufgeschrieben hast?
Ja.
Bei mir ist das nächste, Lucille geht jetzt zur Schauspielschule, Hitchcock hat Zweifel.
Das ist das nächste.
Okay.
Ja. Benjamin ist mit seinen Notizen etwas durcheinander geraten, habe ich das Gefühl. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Stelle zurückkommen, wo dieser McLean ja so blumig von seinem Ort da erzählt, wo er wohnt und keine Ahnung was. Das ist ja jetzt so bereitwillig erzählt. Wo so. Und dann natürlich,
das hatten wir schon, ja.
Ja, das hatten wir schon, aber ich muss es noch mal betonen, weil ich weiß nicht, ob das die jetzt rausschneidest oder das erste rausschneidest.
Nee, ich gebe dir aber recht, das ist total dumm gewesen.
Ja, das ist wirklich dumm. Auch wenn Thomas schon gesagt hat, naja, das ist halt so ein Hochstapler und der muss natürlich mit
was Aber das angehen. Sagt Justus auch.
Ja, aber ich
finde es trotzdem Justus betont es extra, was das für ein Schaumschläger sein muss.
Erklärung.
Sie brechen jedenfalls diese Tür auf, nachdem sie auch die Stimme von Lucille gehört haben, die auch wieder
ganz schlecht
geschaut. Die wieder richtig hier raus sich rauskommt.
Gut, aber sie will ja auch noch zur Schauspielschule.
Ich bin frei.
Das ist schlimm.
Ich bin frei.
Nee, ich bin frei.
Okay, so hat sie es nicht.
Doch, gesagt. Das sagt sie so. Jetzt
Olli will auch nur fertig werden.
noch anderthalb, noch eine Sie Seite. Werden von McLean und Morell gesehen und die schießen mit Gewehren auf sie.
Ist auch. Man hört keine Geräusche von denen oder so, ja. Man hört nur so einen ganz überlegenen
Schuss. Man hört dann die Schüsse. Aber, und hier gebe ich auch wieder recht, ich meine, sie hatten einen Sprecher. Warum riechst du dir so den Finger? Hast du gerade hintergefasst? Nee,
meine Nase ist verstopft. Also,
ich meine, sie hatten schon Sprecher, zumindest für den McLean. Warum kann der nicht nochmal rüberbrüllen? Ey, ihr da!
Nicht sehen, nee.
Er war schon zu Hause,
glaube ich. Aber man hört auch keine Schritte, nichts.
Ja. Sie fliehen auf einen Glockenturm und Peter bemerkt richtig, dann sitzen wir ja in der Falle. Und Justus, aber sie können uns nicht folgen.
So, warum nicht? 95 Fragezeichen.
Ja, aber warum können sie ihnen da nicht folgen? Ist es im Buch erläutert?
Im Buch ist es ganz anders. Da sind sie auch in so einer Kirche. Es wird jetzt so ein bisschen Mad Max-mäßig. Und cool. Zwar kommt der eine rein und die verstecken sich da oben auf so einer Plattform und die ist wohl ganz eng. Und dann merkt er aber, die sind da und ruft dann auch so, kommt raus oder ich schieße euch mit Blei voll. Man muss aber noch dazu sagen, Peter und Justus befreien Lucille alleine. Justus rennt zu Morden, der soll die Polizei rufen.
Ich hab richtig Mad Max vor Augen.
Lass mich doch mal ausreden. Okay. So, Morden fährt dann weg, weil es spielt ja in der Zeit vor Handys.
Ich hab Herr der Ringe vor Augen.
Weil es vor dem Handy-Zeitalter spielt, sagt Bob zu Morden, fahr mal in die Stadt zu einer Telefonzelle, ruf die Polizei.
Ja, noch ein Autotelefon.
Stimmt.
Aber nicht im Geländewagen.
Stimmt.
Ha, Mensch, wieder ein Fall gelöst. Stimmt, ja. Bei Buch ist es ja der Geländewagen.
So. Dann kommt eine Autokarawane aus so ganz bunten und wilden Autos bestehend.
Jetzt wird's Mad Max.
Von den Jugendlichen aus dem Pizzashack. Soll ich's vorlesen?
Nee.
Doch.
Ich bin auch für Nein.
Ich find's jetzt auch nicht.
Schade. Weitermachen.
Okay, die Jugendlichen kommen an, warum die auch immer da ankommen. Also
aus dem gleichen Grund, warum Henry die Treppe runterfällt.
Ganz vorn fuhr ein einstmals normaler Ford. Nun war er allerdings lilafarben umgespritzt. Und an allen Seiten waren grüne Flammen aufgemalt.
Milka.
Es rührte aus zwei Auspuffrohren und die Breitreifen ließen Staub und Schotter aufspritzen. Hinter dem lila Monster kam ein völlig verrosteter, zerbeulter Wagen ohne Dach. Eine ganze Schar Teenager hatte sich hineingequetscht. Darunter waren vier Jungen, die ihrem Äußeren zufolge viel von Bodybuilding hielten. Sie brüllten lauthals los, als sie den grauen Wagen von Pelucci zu Gesicht bekamen und fuchtelten wild um sich. Yippie! Schrie ein Mädchen, das einen orangefarbenen, lackierten VW-Käfer fuhr. Drei Jungen saßen noch darin, die nur darauf zu warten schienen, bis sie losgelassen wurden. Der Toyota hinter dem Käfer...
Hält sie denn fest?
Der Toyota hinter dem Käfer war ebenfalls mit jungen Leuten vollgepfropft, die dem grauen Auto laute Drohungen entgegenschleuderten. Der letzte in der Prozession war Morten mit seinem Geländewagen.
Jetzt bin ich bei Transformers.
Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Neben ihm, also Morten, saß die Kellnerin vom Pizzashack, die sich vorsorglich mit einem Nudelholz bewaffnet hatte.
Das ist wie ein Cartoon.
Ja, und hier ist es, im Hörspiel haben sie einfach nochmal das Ende von der silbernen Spinne recycelt, indem sie jetzt die Glocken läuten.
Ja, dann fände ich es aber auch gut, warum sie ihm nicht auf den Glockenturm folgen, wenn eine Spinne einfach währenddessen den Eingang verwoben hat. Nee, es kann sein, dass ich das bin. Wenn die Spinne den Eingang verwoben hat und denken, sagen, na, da oben können sie ja nicht sein, hier ist ja ein Spinnennetz.
Wie findet ihr das überhaupt? Wir bemängeln doch immer, dass die Hörspiele zum Schluss so gehetzt wirken und so. Es ist da, ich gucke jetzt dich gezielt an. Ja, innerhalb von 30 Sekunden fliehen sie auf den Glockenturm, läuten die Glocken, sofort kommt die Polizei.
Ja gut, das ist ja
und sie sagen,
sie schon angerufen hat.
Nee, für mich wirkt es so wie, Morten hört das Glockengeläut, ruft an.
Okay, dann ist aber wirklich...
Ja, und dann kommt sofort die Polizei. Und das sagt ja die doofe Lucille auch so, ja, er hat telefoniert.
Und jetzt noch das Krasse, weil es so gehetzt ist, kommt jetzt auch noch fetzige Musik, habe ich auch geschrieben.
Ja, so ein Baum, bam, 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 bam.
Viel Baum vor heute.
Ja, letzte Szene bei Hitchcock.
Ich habe nicht so viel
geschrieben. Lucille trägt Bluse, habe ich mir aufgeschrieben.
Normal.
So, das hat mich so aufgeregt. Ich habe jetzt geschrieben, Lucille bei Peter Pasetti im Büro. So, also, schön gefreut und dann ist er Hitchcock.
Das gibt's. Passt auch. Ich muss dazu eine Sache sagen. Ich habe es ja vorhin schon, bevor das Mikrofon lief, Olli gesagt. Von den alten Folgen endet jede im Buch immer im Büro von Alfred Hitchcock, wo die ihm nochmal das Protokoll von dem Fall zuvor vorlegen und er will dann nochmal die letzten Fragen beantwortet haben. In allen Hörspielen bis zu dieser Folge wurde das immer nie übernommen. Dies ist die erste Folge, in dem sie mal im Büro von Alfred Hitchcock sitzen.
Immer nie übernommen.
Ja. Normalerweise schwärmen wir beide immer ja vom Hitchcock.
Ja.
Ich finde ihn in dieser ganzen Szene, er wirkt so total albern auf mich, als hätte er irgendwie vorher Lack gesoffen. So, er so, na hier, wie geht's denn? Und Lucille, Schauspielerin, ne?
Ach, nicht so wie der vom Psycho, wa? Der Regisseur.
Man muss ja unterscheiden zwischen dem fiktiven Hitchcock und dem realen Hitchcock. Aber du kannst ja nicht zwischen den beiden Hitchcocks trennen. Für dich ist es ja eigentlich die Person, die gleiche.
Was auch merkwürdig ist, was wir hier offline ja schon kurz besprochen haben, ist, dass die Lucille ist ja jetzt normal bekleidet.
Ja.
Und Justus gleich, oh, so kenne ich dich ja gar nicht. So ganz leger gekleidet. Wie lange kennen die sich? Justus sieht sie vielleicht zum zweiten oder dritten Mal.
Wenn ihr euch erinnert, als sie an diesem Arcade-Automaten spielt, sagen ja die Jungs, Mann, die muss gut sein. Ja, aber mit ihrer Rüschenbluse und dem langen Rock sieht sie aus wie aus dem vorigen Jahrhundert. Ja. Das wird im Hörspiel nicht so ganz bewusst. Im Buch wird immer wieder erwähnt, dass sie sich so altmodisch kleidet oder so ein Fable hat für so komische Klamotten. Und dadurch, dass sie jetzt nur eine Bluse anhat, also wie eine ganz normale Frau, wie normales
Kleid. Ah, die hat keine Hose.
Ja, genau, die hat keine Hose. Und dann sagt Justus, kenn ich dich ja gar nicht.
Kenn ich dich ja gar nicht ohne Hose.
Jetzt verstehe ich die Aussage.
Finde ich gut. So, ja. Ich habe hier kaum noch Notizen.
Ich auch nicht.
Weil diese Auflösung,
so
die ist wirklich sehr
abenteuerlich. Hört sie euch selber an.
Also, ja, Justus will wissen, was ein Daddy ist. Als nächstes habe ich geschrieben,
will das nicht Hitchcock,
was für ein Quatsch. Also ich habe einfach nur noch mal hingeschrieben, Hitchcock, was
du,
für ein
also Quatsch im Zuge auf Hitchcock bezogen.
Ja.
Weil du Hitchcock generell als Person Quatsch findest.
So. Jedenfalls ist im Teddy kein Schmuck oder sowas, sondern Bargeld versteckt.
Genau, und Hitchcock sagt noch, Falschgeld? Nein, auch nicht. Also weder Rauschgift noch Diamanten noch Falschgeld, sondern echte Scheine. Ja. Jetzt
nämlich
kommt
es. Wurde Mr. Sears wurde nämlich bestohlen.
Mr. wer?
Mr. Ja, bitte nochmal.
Wie heißt der?
Sears. Nicht Sears.
Sears.
Zeugen Sears, ja. McLean und Morell haben dieses Geld Sears gestohlen, der das Geld in Säcken voll Geld in Lagerräumen versteckt hatte.
Hat das Geld in Säcken voll Geld im Lagerraum
versteckt. Okay, und das ist jetzt besser.
Also ich versuche es jetzt noch kurz zu rekonstruieren. Es wird ja gesagt, dass dieses Geld aus illegalen, krummen Geschäften stammt, nämlich aus dem Drogenhandel.
Wo kommt das überhaupt raus? Die Polizei ermittelt das nämlich an.
Ja, das wird einfach jetzt so gesagt.
So. Ach so, ist einfach so.
Und der konnte ja nicht die Geldsäcke einfach aus dem Lager schleppen, also hat er die im Teddy gestopft.
Ja. Nein, andersrum, pass auf. Dieser Morell hat bei dem Sears im Lager gearbeitet und hat eines Tages die Säcke voller Geld in den Lagerräumen gefunden.
Ja.
Dann hat er diese Teddys genommen, die in Wirklichkeit Kleinsafes waren. Und ich erkläre dir jetzt mal, was diese Teddys eigentlich für eine Bewandtnis haben. Die werden an reiche Leute verschenkt oder verkauft. Und dann kann zum Beispiel eine reiche Dame ihren Schmuck darin lagern, den einfach auf die Bettdecke legen. Und wenn ein Einbrecher kommt, der würde nie vermuten, dass in diesem scheiß Teddy was Wertvolles ist.
Genau, weil den Teddy nur klauen, weil es echtes Pelz ist.
Genau, so. Dann hat der Morell das ganze Geld aus diesem Sack in die Teddys
geschickt. Lass mich kurz ausreden. Nur wegen deiner doofen Zwischeninformation, die wirklich neu war, erzählst du jetzt genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe.
Naja, er schickt dann diese Teddys an diesen Pelzhändler.
Ja, so weit war ich
genau,
ja noch nicht.
Wo der Typ zu dumm ist zum Staubsaugen.
Ja, und er das selber dann
kauft. Und er will. Ist ja selber. Nein, er wollte, hat dann bei dem Typen angefangen zu jobben.
Um da die Teddys wieder
entgegenzunehmen. Aber statt den Teppich seinen Mund gesaugt, also hat der Typ ihn gleich wieder rausgeschmissen, also konnte er nicht die Teddybären mit dem Bargeld entwenden.
Und musste einbrechen da.
Genau, dann haben
als
sie da
einen. Als Werwolf.
Als Werwolf, ja. Na, der Werwolf ist ja nur, vielleicht sollte man noch sagen, dass die Typen einen eigenen Film drehen wollten und sie wollten das Geld aus den Teddybären zur Finanzierung eines Films benutzen.
Ja, die dachten, eine Idee reicht.
Warum guckt ihr mich eigentlich so scheiße an? Erstens habe ich mir die Geschichte nicht ausgedacht. Zweitens merke ich gerade, dass ihr keinerlei Notizen zu der Auflösung habt.
Stimmt gar nicht.
Habe ich noch.
Alles vor. Ja, dann lest vor.
Gut. Einige Tage später bei Hitchcock im Büro.
Baby, so ein Quatsch.
Pass auf, Lucille ist dabei. Was steckte denn jetzt in dem Teddy? Geld, was sie Mr. Sears gestohlen haben. McLean wollte sich im Filmgeschäft versuchen, hatte aber kein Geld. Er arbeitete in diesem Großhandel von Sears, wo unter anderem Säcke voll Geld gelagert waren. Um es stehlen zu können, verteilte er es in diese Teddys, was ja Safes waren. Diese Teddys schickte er anschließend in ein Pelzgeschäft, um mit dem Plan, denn dort wenig später anzufangen, um die Teddys wieder zu klauen.
Ja, denn Thomas hat nämlich noch einen wichtigen Punkt vergessen.
Dafür sind wir zu dritt, dann kannst du den jetzt sagen.
Nämlich, der Teddy war gar nicht mehr da, weil...
Weil er verschenkt wurde an die Mrs. Fowler.
Ja.
Ja.
Hast du nicht gesagt?
Ja, weil ich doch euch auch mal sprechen lassen möchte.
Und außerdem gibt es bei mir noch weiter. Ja. Lucille geht jetzt zur Schauspielschule.
Ja, das hatten wir
Hitchcock
schon.
Hitchcock K2.
Jetzt sind wir an der Stelle.
Vielleicht sollte man noch an dieser einen Stelle sagen, die ich gerade wieder vergessen habe. Die Frage auch, warum gerade dieser eine Teddy so wichtig war. Weil in diesem einen Teddy waren die großen Scheine. Das finde ich auch schon wieder witzig. Das in dem anderen waren nur so $1, $2.
Ist auch gut verteilt, muss ich denn sagen. Im anderen waren die ganzen $1-Scheine und in diesem Teddy waren die $100-Scheine.
So, genauso hat er das gemacht. Er hat gedacht, du bist der beste Teddy, du kriegst nur die großen. So dumm war der.
Dann kommen wir mal zum Fazit.
Jetzt schon?
Okay, was willst du?
Na, geht's noch weiter?
Na, mir ist noch eine Sache aufgefallen.
Gut.
Dein Liebling Bob ist in der letzten Szene nicht mehr zu hören. Nicht mal beim Abschlusslacher. Denn Peter macht noch einen dummen Witz vor Horror-Damen oder Dramen habe ich vorerst genug. Man hört, glaube ich, Hitchcock lachen, man hört Justus lachen und Peter, aber nicht Bob. Weil ich glaube, Bob hat sich schon im Nebenzimmer hangen.
Nee, weil Bob schlau ist. Der merkt so, was Hitchcock für ein Spinner ist, wirklich. Und ist halt nicht rausgegangen.
Der denkt so, ein Spaß.
Das mit Hitchcock findet ihr wirklich gut, wa?
Wie ich ja schon eingangs probiert habe zu erwähnen, ich finde in dieser Szene, er ist so im Kasperle-Modus und ich finde ihn da sehr albern. Vor allem, ganz kurz, er fragt ja auch noch irgendwas, Justus. Und Justus sagt, Sears konnte das Geld ja nicht einfach bei der Bank einzahlen, weil die Banken dann immer nachforschen, woher so große Geldsummen kommen.
Die müssen der Regierung immer melden, wenn größere Summen eingezahlt werden.
Dann sagt Hitchcock, genau so ist es.
So nach dem Motto, scheiße, das wusste ich nicht, jetzt tue ich aber so, als ob ich Justus testen wollte. Aber genau so ist es.
Und dann löst er das auch noch auf.
Ja, aber jetzt kommen wir zu der Folge, aber der unheimliche Drache.
Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich mag die Hitchcock-Szene in der Regel.
Danke. Ja, aber wir sind jetzt beim unheimlichen Drachen. Da hast du auch gesagt, dass Hitchcock nicht so toll.
Nein, stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich finde ihn in der Folge ganz toll. Du hast, wo wir den unheimlichen Drachen besprochen haben, hast du andauernd gesagt, warum nimmt sich Hitchcock nicht ein Schrotgewehr und fährt mit den Detektiven in die Höhle und schießt mal auf den Drachen? Nein, er lässt die Jungen einfach alleine dahin fahren. Warum? Es lenkt mich ab, dass du die ganze Zeit deinen Zeigefinger zerbeißt.
Ja, weil ich das so gut fand. Ja.
Und ich
dachte, du willst sagen, warum nimmt er nicht ein Schrotgewehr, fährt mit den drei Detektiven in den Wald und da schießt die dort im Wald?
Es war wirklich so. Baby hat die ganze Zeit gemeckert, wie scheiße Hitchcock ist. Er weiß, dass da ein Drache ist, der die Jungs fressen will und sagt, na, ihr löst schon das Rätsel. Und er geht einfach aus dem Raum. Und wie scheiße Hitchcock ist. Und dann musste ich erklären, dass es ein Hörspiel für Kinder ist. Und dann Baby immer so, na, er kann doch seinen Panzer nehmen. Und da das Höhlensystem zersprengen.
So war's. Siehst du, so sind bei mir und Thomas die.
Ich muss mir, glaube ich, mal eine anhören. Ja. Aber Benjamin, ich fand Hitchcock zum Beispiel ein Gespensterschloss gut. Fandst du da auch scheiße?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Doch, das war das Erste, was du gesagt hast.
Was?
Das Telefon klingelt. Hallo, hier ist Alfred Hitchcock. Und Benjamin, der zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar nichts wusste, dachte so, was ist denn das für ein Quatsch?
Es war so für Benjamin, dass das Telefon klingelt. Ja, hallo, hier ist Batman. So
Aber wir sind ja bei der Folge und ich würde sagen, Olli darf jetzt mit seinem Fazit anfangen.
Das Fazit.
Also, ich fand die Folge nicht so schlecht. Auf jeden Fall von den Älteren eine der schlechteren.
Olli hat nicht eine positive Sache gesagt.
Kommst du bitte ans Mikrofon,
ich bin nicht dran.
Okay. Ich gebe der Folge...
Du bist auch nicht nah genug am Mikro.
dann halte ich jetzt auf die Klappe.
Nee, du kommst näher.
Ich saß die ganze Zeit zu weit weg vom
Mikro.
Okay. Also, Fazit. Ich fand sie nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall, aber leider eine der schlechteren von den Älteren. Würde der Folge aber trotzdem noch 5 von 10 Punkten geben.
Oh.
Na, hätte ich sie jetzt nicht so mit dieser Anstrengung. Ich hasse es ja zu schreiben beim Hören, das ist so unentspannt. Eigentlich nehme ich mir immer vor, eine Folge zweimal zu hören. Einmal einfach so und dann einmal zum Schreiben. Aus Faulheit mache ich das nicht.
Ich habe es ja nur mit Profis zu tun.
Und ich fand es nicht so unspannend. Ich wollte wissen, als der Werwolf kam, was hat der Werwolf mit der ganzen Scheiße zu tun? Mhm. Wo ist Lucille? Traurig finde ich, dass es mit dem blutigen Handtuch tatsächlich nicht wirklich aufgeklärt wird.
Ja, was ist das?
Also hat sich verletzt.
Darf ich noch mal kurz Wissen aus dem Buch anbringen?
Wenn du dran bist.
Genau, wenn du nah genug am Mikro sitzt. ich bin eigentlich auch schon fertig. Also 6 von 10 Punkten.
Eben war es noch 5 von 10.
Schon 5 von 10 Punkten.
So dumm, wirklich.
Ja, 5 von 10 Punkten.
Also machen wir es mal anders. Nenn mal 3 Punkte, die du gut fandest und 3, die du schlecht fandest.
Okay, Punkt 1. Erster Auftritt vom Werwolf fand ich gut. Also so von der Szene her, weil ich dann erstmal dachte, oh, was hat denn der Werwolf eigentlich...
Hat aber vorhin auch gesagt.
Der Werwolf eigentlich damit zu tun.
Also glaube ich.
Punkt 2.
Hitchcock.
Ich so, Hitchcock. Und Punkt 3, John McClane. Das sind...
Ach, du fandst den Typen gut, diesen Kinderschinder. Also ja. Aus Bärmins Sicht ist er ein Kinderschinder.
Ja.
Und was fandst du schlecht? Die erste Szene mit dem Werwolf?
Die erste Szene mit dem Werwolf. Dass man... Das fand ich schlecht. Der hat eigentlich die Auflösung und...
Ich probiere mal das für dich zusammenzufassen.
Danke.
Ich glaube, du fandest die Geschichte sehr dünn. Ich glaube, du fandest viele Sprecherleistungen nicht so toll. Ja. Und
ja, ich gebe ihr 5 Punkte, weil alles schlecht war.
Hast du jetzt für Olli geredet oder für dich?
Benjamin hat es auch gut zusammengefasst.
War das jetzt schon oder war das jetzt schon dein Plädoyer?
Nein.
Gut, dann über.
Nicht 5 Punkte.
Dann ich würde damit sagen, Olli fand sie mittelmäßig. Ich gebe wieder zu an dieser Stelle. Ich bin natürlich befangen, weil es ist eine Folge, die ich schon mit 12, 13 sehr, sehr oft gehört habe. Also die hat mich schon seit frühestem.
Ich wollte noch was sagen.
Okay.
Ich fand die Folge mittelmäßig. Mhm. Jetzt kannst du.
Seit frühester Jugend hat sie mich begleitet und aus nostalgischen Gründen finde ich sie sehr sympathisch und hat sie halt so einen gewissen Liebhaberwert bei mir. Aus heutiger Sicht, neutral gesehen, ist sie wirklich, was die Handlung angeht, sehr schwach. Sprecherleistungen, gebe ich euch recht, sind alle nicht so optimal. Der Pförtner ist nicht so super, die Lucille ist eigentlich... streift schon das Unterirdische. Teilweise finde ich sogar die drei Detektive nicht so gut. Dann ist sie sehr spärlich, was die Sounduntermalung angeht. Manche Musikstücke finde ich richtig gut, manche finde ich ein bisschen unpassend. Ja, dünne Story.
Wie viele Punkte?
Warte, sag ich gleich.
Und wahrscheinlich gesagt, 12 von 10, so ähnlich.
20 von 10.
Ja.
Nee, ich mag dieses alberne Ende mit Alfred Hitchcock in seinem Büro nicht, weil er da völlig diese, wie du immer so schön sagst, die Immersion wird davon zerstört, von dem Hitchcock, der die Folgen davor aufgebaut wird. Aber ich gebe ihr trotzdem aus Liebhabergründen und vom Unterhaltungsfaktor immer noch 6 von 10.
Wow.
Ja, ihr verscheißert mich einfach, wirklich. Ihr nennt nur Negativsachen, wirklich. Thomas hat gerade 12 Minuten lang Negativsachen aufgezählt und sagt, aus neutraler Sicht 6 von 10. Aus nicht neutraler Sicht 100 von 10.
Benjamin, ich finde, das Fazit gehört jedem von uns selbst.
Nein.
Und darf nicht
hinterfragt werden. Gut, ich probiere auch noch was Positives zu dieser Folge
endlich
zu sagen.
Endlich. Wenigstens, dass man ansatzweise ein Gefühl
ich mag dieses, ich finde, sie hat aber trotzdem so ein Hollywood-Feeling. Also ich habe immer das Gefühl, es spielt wirklich in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles.
Okay, ich bin.
Ja, und nicht so. Ja,
da muss ich sagen, das kann ich jetzt auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht unterschreiben.
Und ich mag, wie Bob sagt, Schlampe.
So. Stimmt, das absolute
Highlight.
Perfekt, habe ich gar nicht genannt. So. Wort Schlampe kommt vor.
Jetzt
das
kommt bislang mal
schlimmste Wort.
Jetzt kommt mal jemand, der wirklich ehrlich ist zu den Hörern.
Der die letzte Dreiviertelstunde hier nur so auf halb 8 rumgelümmelt hat.
Der mal ehrlich ist... meine Nase ist was. Nee, der ehrlich ist zu den Hörern und nicht hier so ein Quatsch erzählt, um so ein bisschen...
Meinung ist natürlich immer subjektiv und ich habe auch von Anfang an gesagt, ich bin befangen.
Ja, und dann hast du gesagt, jetzt nennst du aber mal eine unbefangene Wertung.
Nein, ich habe beides mit reingemischt. Olli, was habe ich gesagt? Aus nostalgischer Sicht und vom Unterhaltungsfaktor 6
von 10. Und dann hast du gesagt, aber aus neutraler Sicht hast
Nein, das habe ich mit eingemischt. Ist doch scheißegal, ich habe 6 von 10 gesagt, ich habe es begründet. Also, du musst es jetzt nicht alles
machen. Komm doch einfach zu deinem Fazit.
Ja, ich komme zu meinem Fazit. Lest
deinen Dreck vor. Ja?
Also ich tue jetzt so, als ob ich was vorlese. Also,
ja.
Also bei der Folge, ich mag ja bei den 3 Fragezeichen immer sehr die Sprecher, die ich sehr lobe, weil die immer so gut sind. Und in dieser Folge waren sie es einfach mal nicht.
Alle oder nur gewisse Personen?
Wirklich auch die 3 Detektive fand ich nicht so toll. Bob war sehr gut, bis auf seine Lachszene. Nein, ich fand wirklich alle nicht so toll. Mhm. Denn gerade bei den älteren Folgen habe ich auch ganz oft gelobt, wie da der Sound ist. Die Soundkulisse, die Musik und so. Und das fand ich hier auch alles nicht so gut. Die Geschichte hat totale Logiklücken. Auch das mit dem blutigen Handtuch. Schade, dass du davon nichts mehr in deinem Fazit erzählt hast, was du eigentlich machen wolltest.
Okay, Timeout. Fazit. Ja. Im Buch hat sie Nasenbluten.
Gut.
Ja, weil der Typ, sie sperrt sich im Bad ein, der bricht die Tür auf und dabei kommt es zum Handgemenge und dabei kriegt sie Nasenbluten.
Okay, das ist wieder gut.
Ja,
aber,
das ist spannend.
Aber wahrscheinlich hätte das nicht in diese Folge gepasst. Die Verfolgungsjagd ist wieder schlecht, da ist eine Party, wo sie das Radio leise ganz stellt, kurz. Man hört nichts.
Ich kenne das Hörspiel seit so vielen Jahren. Wo ist denn da eine Verfolgungsjagd?
Justus verfolgt.
Ach so, das ist für dich eine Verfolgungsjagd.
Das ist eine Verfolgungsjagd.
Ich sag gerade echt, will der mich verscheißen. Ich dachte, wenn die auf dem Fahrrad zu dem Großhandel fahren, ist das für dich eine Verfolgungsjagd.
du hast ja ungefähr 20 Minuspunkte genannt und einen positiven. Das war eine 6 von 10.
Werd eigentlich ich kritisiert oder die Folge? Nee,
Olli hat gesagt,
gut. Nein, wir werden beide kritisiert.
Gibt eine 5 von 10 und ich bin jetzt wirklich mal ehrlich und sage, diese Folge kriegt 3 von 10. Ihr meckert alle,
dass wow, 2 Punkte von meinem Fazit.
Ja, ihr meckert alle, ja, aber ich
ganz gut,
jetzt reißt Benjamin die Hände in die Luft.
Jetzt darf ich auch noch eine Sache sagen, im Vorfeld hast du diese Folge schon sowas von schlecht gemacht und hast gesagt, du hast heute geschrieben in unserem WhatsApp-Chat, wenn du nochmal so eine Folge hören musst, steigst du aus diesem Projekt aus. So, da hab ich gedacht, alles klar, 1 von 10. Da finde ich 3 von 10 doch sehr großzügig.
Nein, weil sie haben es geschafft, Musik einzubauen, ohne dass ich die Schnitte schlecht
anhalte. Nee, dadurch, dass du dich die ganze Zeit an dein Lieblingsspiel, Videospielhelden Zelda Link erinnert hast.
Wahrscheinlich deswegen. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Es meckern, ich verstehe es nicht. Es meckern alle über den Gockel. Nicht Gockel, über den Gaukler.
Ja.
So, was ist jetzt am Gaukler so viel schlechter wie an diesem Hörspiel? Sag's mir. Ich möchte es jetzt aus deinem Mund hören, was hier jetzt viel besser ist.
Also ich finde, dieses Hörspiel, auch wenn es sehr viel Schwächen hat, hört sich schnell und leicht weg. Man kann der Handlung gut folgen, ob die Handlung jetzt gut ist oder nicht, kann man streiten. Beim Gaukler habe ich 2 Auflösungen hintereinander und da wird wieder mit so vielen Namen und Jahreszahlen und Figuren um sich geworfen, dass ich der Folge irgendwann nicht mehr zuhöre, weil ich das scheiße langweilig finde. Und bei dem Hörspiel habe ich immer einen Überblick, was passiert. Da höre ich gerne zu. Das lasse ich auch mal so nebenbei laufen. Aber den Gaukler, da müsste ich mich richtig überwinden, mir das nochmal anzuhören, weil ich weiß, die ist so scheiße langweilig, da passiert nichts. Deswegen, höllische Werwolf, würde ich jetzt fast schon 7 von 10 geben. Aber weil sie einfach ein toller Zeitvertrag.
Aber bei Gaukler, da hast du Ziesma, den du richtig gut fandest übrigens als Sprecher in der Folge.
Ja.
Da hast du gesagt, ja, da musst du dich jetzt deine Hand in den Mund stecken, weil du so aufgeregt bist, weil ich so tolle Sachen sage. So, den Ziesma fandest du richtig gut. Du fandest die Atmosphäre gut auf diesem Zirkusgelände da oder wie man das nennen soll.
Hab ich das so gesagt?
Ja, hast du gesagt. Du hast gesagt, das Cover ist gut, wo du hier sagst, oh, schlechteste Cover der Welt. Beim Gaukler hast du gesagt, ja, stimmt, die Maske sieht wirklich gut aus und da brauchst du auch nicht so die Stirn runzeln.
Also wer doch, ich kritisiere Olli.
Nein, mich interessiert, bin ja nur 2 Punkte entfernt.
Mich interessiert wirklich, warum der Gaukler so extrem schlechter sein soll.
Musst du das jetzt filmen?
Ja.
Ich hab da keinen Bock drauf.
Nein, aber mich interessiert das wirklich.
Ja, ich fand den Gaukler halt...
Und ich würde wirklich... Und
okay, du kritisierst beim höllischen Werwolf diese 0,001 Verfolgungsjagd. Wie war es denn beim Gaukler? Peter sagt, den schnapp ich mir. Und Peter, hast ihn erwischt? Nö.
Habe ich es nicht auch kritisiert?
Ja, hast du.
Ja, aber du sagst ja trotzdem,
dass... Mach doch mal die Kamera.
Das geht mir total auf den Sack. Du sagst ja trotzdem, dass der Gaukler 50 mal schlechter ist.
Habe ich das so gesagt? Was habe ich dem Gaukler gegeben? 4, glaube ich, oder so, ne?
3 oder 4.
Weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Nein, aber ich würde jetzt wirklich ernsthaft mal von den richtigen 3 Fragezeichen-Fans hören, was an dieser Folge heute viel besser war als am Gaukler.
Ich das ja meine ich ernst. Aber jetzt auch schon öfter erwähnt, dass diese Folge nicht sehr beliebt ist bei den Fans. Aber wenn ich sie wirklich mit aktuellen Hörspielen vergleiche, und da kommt auch wieder diese Befangenheit, weil es halt ein altes Hörspiel aus der Jugend ist, ich würde dieses Hörspiel deutlich dem Gaukler bevorzugen. Habe ich auch schon erläutert, warum.
Aber Thomas hat schon recht, zumindest in dem Punkt, dass es wirklich leichte Kost ist. Es hört sich wirklich schnell weg, man kann wirklich der Sache schnell folgen. Es sind wenig nervende Aspekte drin.
Ja.
Ich finde, auch wenn alle Sprecherleistungen nicht so doll waren, sind da wenig peinliche Ausreißer drin. Ja, Thomas?
Also wir sagen doch immer, dass wir auch Trash mögen.
Ja.
Und das Hörspiel ist schon sehr trashig. Oder es streift den Trash sehr. Nicht so wie Todesflug. Todesflug ist eine absolute Trash-Folge. Das haben wir aber auch schon hier öfter gesagt, dass Todesflug keine gute Folge ist. Aber durch den Trash hat sie gewisse Wiederhöraspekte. Und diese Folge ist auch Trash. Ja.
Mir geht es halt nur darum, ich verstehe ja auch, wenn welche den Gaukler nicht gut finden. Das meine ich wirklich ernst.
Ja.
So, dass es so Mittelmaß ist. Aber warum alle sagen, es ist so viel schlechter. Und da glaube ich wirklich, es liegt nur daran, weil die Hörspiele alt sind.
Du liest doch vorher immer
Amazon-Rezession. Das habe ich diesmal bei der Folge nicht
gemacht. Schade, das hätte mich jetzt interessiert.
Habe ich wirklich bei der Folge diesmal nicht gemacht.
Ja.
Sonst mache ich das immer, aber weil Olli hier ist und ich weiß, ihm interessiert es nicht, habe ich es...
Danke, aus Rücksicht.
Ja, bitte.
Aus Rücksicht, danke schön.
Also wir haben jetzt alle unsere Wertungen abgegeben.
Habe ich was gesagt? Ja, 3.
3 von 10, genau. Das macht dann einen Durchschnitt von, warte mal, 5, 6, 3.
Okay, ist ja auch nicht so.
10, 5, 5.
14 durch 3 sind.
Nee, wir haben doch, du hast doch 7 Punkte gegeben.
Nee, 6. Nee, ich habe zum Schluss.
Ja, dann 4, irgendwas.
Ach, irgendwas, rechnet es euch selber aus. Ich habe da einen Taschenrechner
mit. 4,7.
Ja, das war die Zentrale.
4,66.
Nein, also.
Ich glaube, wir haben ein paar Abonnenten verloren.
Mein Fazit zu dieser Folge. Ja, wir haben bestimmt ein paar Abonnenten verloren. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja. Ja, okay. Deswegen hört ihr lieber die Zentrale als spezial gelagert, denn hier sitzen noch richtige Menschen.
Mit richtigen Fehlern.
Aber schön Pulli hast du an. So, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.